Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 30.
Das ist die große Told-You-So-Folge. Wir sind ja schon gefragt worden, wann kommt denn endlich unsere Sendung, wo wir 2 Stunden lang sagen, haben wir doch gleich gesagt. Aber haben wir gar nicht gleich gesagt. Also wir haben es zwar gesagt, aber nicht allen. Insofern kann man jetzt eigentlich nicht Told-You-So bringen, sondern...
Gut, also worüber wir reden wollen heute ist Abhören, Signal Intelligence, die Crypto-Wars... Und was so eigentlich die Mechanismen sind, die dahinter stecken und wie die Geschichte ist vor allen Dingen. Weil wir denken, dass um nachvollziehen zu können, was da heute passiert und was wir aus den Snowden-Enthüllungen lernen, müssen wir nochmal ein Stück zurück in die Geschichte gucken. Wo kommen diese Geheimdienste eigentlich her? Was war deren Aufgabe? Wie ist deren Mindset? Und warum treiben die das, was sie da so treiben, in dieser Art und Weise und mit diesem Aufwand und mit diesem Selbstverständnis?
Vor allem ist es nötig, um es diesmal besser zu machen, denn stellt sich raus, es gibt so alle 10, 20 Jahre gibt es so einen Aufschrei über die NSA. Es gibt irgendwelche Enthüllungen, die NSA hört uns alle ab, dann geht es in die Presse. Gut, jetzt vielleicht nicht ganz so groß wie bei Snowden, aber es gab mehrere solche Sachen, wo irgendwas über die NSA rausgekommen ist. Dann gab es irgendwie 1990 oder so.
Kommen wir später dazu.
Gab es eine Spiegel-Titel-Story und dann ging es ein bisschen durch die Presse und das EU-Parlament hat sich mal damit beschäftigt. Aber das kommt alle so und so viele Jahre kommt das und dann gibt es so eine Blase, die sich da aufblubbert und am Ende platzt sie und es passiert nichts. Und damit das diesmal nicht so wird, haben wir uns gesagt, müssen wir ein bisschen in die Geschichte gehen und die Zeit erklären, wie das bisher passiert ist, was wir bisher gemacht haben und warum das nicht funktioniert hat. Aber wir sollten uns vielleicht erstmal dafür entschuldigen, dass es so lange gedauert hat.
Genau. Wir hatten da so eine gewisse längere Sendepause, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass Hefe im Ausland unterwegs war und als er dann wieder da war, waren wir entweder abwechselnd verhindert oder krank. Und wir versuchen uns zu bessern, aber wir versprechen mal lieber nichts, weil das haben wir schon so
oft. Wir versprechen Besserungen, aber wir garantieren nichts.
Genau, wir garantieren nichts. Wir versuchen uns zu bessern, aber ja, trotzdem herzlichen Dank an alle, die tatsächlich uns die Stange halten und auch weiter flattern. Das finden wir sehr nett und sehr beeindruckend. Auch eure Fanpost hat uns gerade heute sehr erfreut beim Brieföffnen. Ja, also vielen Dank dafür und vielen Dank für die Treue. Die Geschichte der Krypto.
Das ist eigentlich eine sehr spannende Sache, weil sich der Großteil davon in der Neuzeit abspielt. Die Sachen sind alle gar nicht so alt, wie man vielleicht denken würde.
Die Art und Weise, Nachrichten zu verschlüsseln, hat sich natürlich über die Zeit entsprechend dem Technologieniveau geändert. Also aus der Antike und der Frühzeit sind halt so Sachen überliefert, wie dass man einen Kurier hatte, dem man halt eine Botschaft auf den Kopf tätowiert hat, auf den rasierten Kopf und ihn dann so lange noch da bleiben ließ, bis seine Haare wieder gewachsen waren und ihn dann zu dem entsprechenden anderen Herrscher schickte, sodass er keine Botschaft bei sich trug, also kein Papyrus oder irgendein anderes Pergament oder so, was man unterwegs bei Kontrollen finden konnte. Und was auch so ein bisschen darauf hinweist, dass es damals auch nicht so einfach war, physische Gegenstände von A nach B zu verbringen.
Und das hat auch eine Weile gedauert, das heißt, die Haare wuchsen auch während der Reise.
Genau.
Aber zusammenfassend kann man sagen, der Name Verschlüsselung ist eigentlich unpassend für diese antiken Systeme, weil es keinen Schlüssel gab.
Sondern
das Verfahren an sich war eben das Geheimnis.
Gut, also diese Kopftätografie-Geschichte war eigentlich, de facto würde man sagen, Steganografie heute. Nur halt ein bisschen aufwendiger. Es gab aber tatsächlich auch Verschlüsselungssysteme, die zum Beispiel darauf beruhten, dass man einen Stab mit einem bestimmten Durchmesser hatte. Also der eine bestimmte Dicke hatte, um den dann ein Band aus Textil oder aus Leder geschlungen wurde. Und dann hat man halt quer auf dem Stab die Botschaft geschrieben. Und wenn man den Stab abgewickelt hat, dann hatte man halt nur einen schmalen Streifen mit den entsprechenden Buchstaben drauf, aus denen man halt nicht ohne weiteres die Botschaft erkennen konnte, wenn man nicht wusste oder ausprobieren konnte, wie dick der Stab ist. Hat natürlich nicht so richtig gut gehalten, weil auch damals waren die Leute schon clever und haben einfach Stäbe für unterschiedliche Dicke ausprobiert, bis sie was zusammenbekommen haben. Und dann gab es halt alle möglichen Chiffrensysteme, die meistens Substitutionsschlüssel waren. Das heißt also, wo man Buchstaben des Alphabets ersetzt hat, sowas, was man halt in der Schule gemacht hat, um so Briefchen hin und her zu schicken.
Das ist natürlich immer noch alles scheiße, weil manche Buchstaben eben häufiger als andere vorkommen und dann kann man das immer noch zurückhopeln.
Genau, also Substitutionsschlüssel zu knacken ist sehr einfach. Und davon wurden dann aber komplexe Systeme entwickelt, die wiederum ja es dann schwieriger machen sollten, also den Aufwand erhöhen sollten, ohne das Codebuch, also ohne den dazugehörigen Schlüssel, das System zu erraten. Also ein typisches Beispiel dafür ist der sogenannte Buchcipher, der darin besteht, dass man ein bestimmtes Taschenbuch oder so nimmt, und zwar eine bestimmte Ausgabe, die Sender und Empfänger haben, und dann einfach die Worte, die man braucht, als Zahlen kodiert. Also wenn man zum Beispiel ein UND braucht, dann steht da halt 2342, heißt halt das 42. Wort auf der Seite 23. Und dann kann der Empfänger halt eben in seinem Buch nachschlagen, was es jetzt gerade für ein Wort ist. So ein Buchcipher hat den großen Nachteil, dass natürlich die Gegner kennen sowas auch. Also so Buchsäufer wurden auch im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel von den verschiedenen Widerstandsgruppen häufiger verwendet, was dann eben aber dazu führte, dass sie, wenn die von der Gestapo verhaftet wurden, dann haben die erstmal deren ganze Bibliothek mitgenommen, um zu gucken, ob sie mit diesen Buchschlüsseln einen Erfolg dagegen erzielen. Da gab es halt eine ganze Reihe von so handtauglichen Kryptosystemen, die am Ende alle brechbar waren. Also es gab halt nur sehr wenige Systeme, die bis heute ungebrochen sind in dieser Kategorie. So, sag mal, so die richtige Verschlüsselung in der...
Wobei wir sollten vielleicht mal erklären, was brechen heißt in der Krypto. Ja, das stimmt. Ist nämlich auch so eine Sache, die sich vielleicht dem Laien nicht so erschließt. Also brechen heißt in der Kryptografie nicht unbedingt, dass man es irgendwie so zack entschlüsselt, sondern die Anforderungen an Verfahren, die frisch erfunden werden oder die zur Standardisierung vorliegen, sind sehr hoch. Da reicht es also zum Beispiel, wenn man bei einem Verschlüsselungsverfahren am Ende ein Verfahren zeigen kann oder ein Programm schreiben kann, was den Output, also die verschlüsselten Daten von Zufall unterscheidet. Das reicht schon, um zu sagen, das Verfahren ist nicht sicher genug. Ja. Nun gut, gibt's ja keine...
Moment, du solltest mal erklären, warum.
Es gibt keine festgeschriebenen Grenzen.
Nee, aber du solltest mal erklären, warum es reicht. Genau, also die Art und Weise, wie man versucht, ein Kryptosystem zu brechen, also zumindest wenn man es per Hand macht, ist, indem man versucht, Struktur darin zu finden. Also tatsächlich in den Daten, die man bekommt, irgendeine Art von Korrelation zu dem Klartext zu finden. Das heißt also, irgendeine Art von Abhängigkeit zu finden zwischen dem Klartext und dem verschlüsselten Resultat. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man in der Regel entweder über statistische Verfahren oder mathematische Verfahren oder auch über Implementierungsschwächen in dem Kryptoverfahren, ist man in der Lage, größere Teile von dem Klartext meistens zu rekonstruieren. Und deswegen muss halt der Output eines guten Kryptoverfahrens von reinem Zufall nicht zu unterscheiden sein, weil sonst kann man nie ausschließen, dass es nicht noch einen mathematischen Hebel gibt oder einen statistischen Hebel, mit dem man aus diesem verschlüsselten Text den Klartext rekonstruieren kann.
Den kann es natürlich immer noch geben, aber er soll zumindest nicht
offensichtlich sein. Vorzeiten von Telefon und Telegraph waren die Kryptoübermittlungen zwangsweise briefbasiert. Also es gab ein Postsystem und wenn man halt Nachrichten verschlüsselt übermitteln wollte, dann musste man die entweder im Klartext aufschreiben und dann halt versuchen, Transportsicherheit zu betreiben, also indem man sie versiegelt hat und sie einem vertrauenswürdigen Kurier gegeben hat, der sich um die quasi allgegenwärtigen, je nach Zeit und Land, Straßenkontrollen drumherum gemogelt hat.
Das gibt es ja immer noch bei diplomatischer Post, dass es so ein Siegel gibt auf dem...
Ja gut, aber diplomatische Post ist halt anders, weil da sagt man halt, okay, da gibt es halt die Vereinbarung, dass Diplomatenpost immun ist und nicht kontrolliert wird.
Was halt aber diese Idee, dass man es versiegelt.
Genau.
Also ein Siegel, so, wenn ich schon nicht verhindern kann, dass sie reingucken, dann würde ich es zumindest erkennen können, um sie dann an.
Na, und vor allen Dingen willst du wissen, ob die Nachricht gefälscht wurde. Also ein Wachssiegel ist tatsächlich eigentlich eher eine Signatur, die nachweist, dass zum einen, wenn es heil ankommt, dann wurde es unterwegs nicht gelesen. Und zum anderen ist der Absender tatsächlich derjenige, der vorgibt zu sein. Natürlich wurden diese Siegel halt mit 1000 Methoden nachgemacht, gefälscht, abgelöst, wieder angeklebt. Also da gibt es so eine ganze, so ein ganzes Handwerk von Brieföffnungstechniken, mit denen man um so Siegel drumherum kommt. Bis hin heute, also so moderne Siegel, so die sind sich so zerstören, wenn man sie ablöst und so. Auch da gibt es ein.
Was macht man denn? Da macht man da jetzt Isotope rein, damit man erkennt, dass das.
Können wir eine eigene Sendung drüber machen, aber kann da, wenn wir gerade dabei sind, abzuschweifen, schweifen wir kurz ab. Siegel haben halt beruhen ja darauf, dass du physikalische Eigenschaften hast, die jemand, der es versucht zu fälschen, nicht ohne weiteres replizieren kann, ohne dass du es mitbekommst. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Du hast ein Wachssiegel. Also du versiegelst einen Brief. Und dann hast du drei wesentliche Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist deine Petschaft, also dein Stempel, den du da reindrückst, also dass der eine bestimmte Form hat, dass da bestimmte Sachen draufstehen und dass der immer gleich aussieht, also dass dein Empfänger weiß, so muss es aussehen.
Aber den kann ich doch abgreifen, wenn ich so ein Siegel vor mir habe,
oder nicht? Naja, du kannst ihn abformen mit heutiger Technologie ohnehin, weil du eine gute Plaste hast, mit der du das machen kannst. Damals war es ein bisschen schwieriger, aber auch da gab es Techniken, mit denen man so eine Abformung machen konnte. Allerdings ist in der Regel der Rand des Stempels nicht so knackscharf wie mit einem Stahlsiegel. Das heißt, du musst halt schon...
Das kann ich doch aber feilen an meinem abgegriffenen
Ding. Ja, aber es ist halt schon ein gewisser Aufwand. Also kannst du nicht mal eben on the fly so machen. Es gibt Möglichkeiten, gerade wenn die Petschaft nicht besonders gut ist, dann geht es auf jeden Fall. Aber wenn du so einen Siegelstempel hast, der extrem komplexe, feine Formen hat und so, wo du auch nicht mit einer Abform hast, so gut reinkommst, da kriegt man schon eine gewisse Sicherheit hin. Die zweite ist, dass du einen Siegelwachs nimmst, was bestimmte Eigenschaften hat. Also indem du das Siegelwachs so anmischst zum Beispiel, dass es bei einer bestimmten Temperatur schmilzt. Also dass du halt weißt, dass dieses Siegelwachs musst du so und so auf diese Temperatur bringen oder mit dieser Art und Weise schmelzen, damit es schmilzt, dann kann dein Empfänger sehen, ob zwischendurch jemand ein anderes Siegelwachs verwendet hat. Der weiß halt, du nimmst immer dieses Siegelwachs mit rot, mit blauen Schlieren zum Beispiel, was genau bei 140 Grad schmilzt. Oder so eine Sache. Und das dritte ist natürlich die Gesamtstruktur des Briefes, also wie der gefaltet ist, ob du noch Schnur drum wickelst und so, ob du es verhinderst sozusagen, dass jemand da reingucken kann. Und wenn man heutzutage so ein Siegel nimmt, also es gibt halt natürlich verschiedenste Dinge, wo man Sachen versiegeln muss. Nehmen wir mal zum Beispiel eine Produktversiegelung, so diese Echtheitsaufkleber auf Pillenpackungen zum Beispiel, so holographische Siegel. Und auch da versucht man es möglichst aufwendig zu machen, es zu reproduzieren. Macht die Art der Anbringung des Siegels auf dem Untergrund so, dass man es nicht ohne weiteres ablösen und woanders wieder draufkleben kann. Und du versuchst eine Wiedererkennung zu machen, indem der Empfänger im Zweifel weiß, so muss es aussehen. Und es ist halt scheiße schwer. Also genau gesagt, kriegt es quasi niemand hin. Also es gibt schon Wege, wie man Siegel richtig anwenden kann. Aber die involvieren halt zum Beispiel, dass du auch noch einen Side-Channel zum Empfänger hast, dem du sagen kannst, so habe ich heute mein Siegel angebracht.
Achte mal hier drauf.
Oder so ist der Swirl von dem Blau- und Rotwachs ist heute rechts rum. An geraden Tagen immer rechts rum, an ungeraden Tagen immer links rum. Mhm. Also, dass du halt so Zeitchannel hast, dann gibt es natürlich das Problem, dass so Siegelaufkleber sind in der Regel meistens mit chemischen oder physikalischen Methoden ablösbar, indem du halt kalt machst oder warm machst oder die richtigen Lösungsmittel findest. Und da gibt es halt ganze Forschungsgruppen, die interessanterweise bei Nuclear Proliferation angesiedelt sind, bei den nationalen Laboratorien, weil die haben nämlich genau dieses Problem, dass sie Siegel entwickeln müssen, mit denen sie halt solche Container versiegeln. So, oder zum Beispiel die Kameras, die Internationale Atomenergiebehörde in Atomkraftwerke oder Uranspeicher oder so hängt oder Aufbereitungsanlagen, die sind halt auch so Monster versiegelt. Und da machen die mittlerweile richtig abgefahrenen Scheiß. Zum Beispiel gibt es da so Siegel, in denen eine Glasfaser drin ist. Da wird eine Glasfaser-Loop um das Objekt rumgeschlungen und die Elektronik in dem Siegel, die da total verbunkert drin ist, misst die ganze Zeit.
Ach, wenn du es anschneidest, machst du das Kabel kaputt?
Ob diese Glasfaser irgendwie unterbrochen ist, ob die sich deren Biegungsradien verändern. Also weil du schlingst die halt irgendwie da drumherum und dann machst du das Siegel scharf und dann weiß die Elektronik da drin so, okay, das ist die Eigenschaft von der Faser da gerade.
Gute Scheiße.
Und auf dem Niveau sind Siegel heutzutage angekommen und nur da, zum Beispiel im Lawrence Livermore gibt es eine Gruppe, die sich mit Siegeln beschäftigt, sagen die, okay, die kriegen wir jetzt nicht so ohne weiteres auf. Alles andere, was es an kommerziellen Klebesiegeln gibt, zum Beispiel, haben die ja platt gemacht. So, ne?
Das ist ja auch nicht, da geht es ja auch nicht darum,
also interessanterweise
solche Leute abzuhalten, sondern die chinesischen Produktfälscher.
Ja, interessanterweise kann man aber auch tatsächlich mit so kommerzieller Klebesiegeltechnologie physikalische Sicherheit erzielen, aber da musst du genau wissen, auf welchen Untergrund klebst du das. Also geht der Kleber von dem Siegel einen festen Bond mit dem Untergrund ein.
Und dann machst du da sichtlich so, dass das nicht abgeht, sondern dann so zerfetzt, ja?
Ja, super.
So eine Sache, ne?
Hast also, dich ja mal. Also ich habe mich da ein bisschen ausführlicher beschäftigt aus Gründen. Zurück dazu, diese Art und Weise des Posttransports implizierte halt, okay, wenn der Brief gefunden wird, dann wird das im Zweifel gelesen. Und es gab ein sogenanntes Postmonopol. Und dieses Postmonopol hatte über viele Jahrhunderte zwei Gründe. Der eine Grund war natürlich...
Haben wir teilweise immer noch. England hat es, glaube ich, immer noch. Ne? Die kämpfen gerade damit, ob sie es nicht doch privatisieren wollen.
Ja, der hatte natürlich den Grund, dass sie damit Geld verdient haben, die Länder. Und zum anderen wollten die natürlich alle Nachrichten lesen können. Und da gab es die sogenannten Black Chambers, also die... Oder
schwarze Räume.
Schwarzen Büros, genau, in denen die Post geöffnet wurde und wo die Leute saßen, die wussten, wie man so Siegel aufmacht und nachmacht und oder da durch Ecken reinguckt und liest mit so Spiegelsystemen.
Oder so Chemikalien aufbringen, damit man da durchlesen kann durch den Brief.
Genau, durch den Brief durchlesen kann oder mit Dampf öffnen kann, was die Stasi auch im großen Umfang gemacht hat und so.
Ja,
oder auch die Alliierten.
Auch,
ne? Ja, die Alliierten, genau. Also so eine Systeme gibt es halt schon immer. Na, und okay, wenn man also damit rechnen muss, dass die Nachricht auf dem Weg gelesen wird, dann bleibt also nur, sie zu verschlüsseln. Im Internet ist es ja quasi genau dasselbe. Wir haben ja nur Postkarten im Internet. Also jeder, der auf dem Wege ist, wenn solange es nicht verschlüsselt ist, kann es halt lesen. Und deswegen brauchen wir Verschlüsselung. Und was wir halt lernen aus den alten Verschlüsselungssystemen, diese Substitutions-Cypher und Viginier und wie sie alle hießen, ist, dass die Einschätzung darüber, wie sicher so ein Kryptosystem ist,
ist eigentlich immer zu optimistisch.
Ist eigentlich zu fast allen Zeiten zu optimistisch gewesen. Na, also die meisten Sachen konnten dann eben doch entschlüsselt werden, weil es Mathematiker gab, die dann durch die Kryptosysteme durchgestiegen sind oder weil sie halt einfach durch den Kammerdiener haben beobachten lassen, mit welchem Buch sich jemand da hingesetzt hat und seine Sachen verschlüsselt hat. Also da gab es halt immer alle möglichen Mittel und Wege. Denn,
Wir haben ja auch den Leidensdruck unterschätzt, mit dem die Gegner versuchen, die Post zu öffnen. Das ist auch eine Sache, die sich über die Jahrzehnte immer wieder zeigt. dass man irgendwelche Systeme entwickelt, also gar nicht mal nur Verschlüsselung, auch so Sachen wie Telefonate zwischen Berlin und Westdeutschland, West-Berlin und Westdeutschland, die gingen jahrelang über so eine Richtfunkstrecke. Ja, von einem so ein Golfplatz der Alliierten war das.
Marienfelder oder so.
Ja, wie sowas, da gab es so einen Tower, der steht da immer noch. Und irgendwann haben sie dann, wann war das eigentlich, Anfang der 80er oder so, haben sie gesagt, wir machen jetzt mal Glasfaser. Und waren sich aber so sicher, dass es nicht abhörbar ist, dass sie da auch gar nicht groß Gegenmaßnahmen gemacht haben und verschlüsseln sowieso nicht, weil Glasfaser kann man nicht abhören. Und es ist dann, wie sich später herausgestellt hat, hat die Stasi das noch abgehört, bevor das Kabel vollständig im Boden lag. Das ist eine Sache, die man immer wieder diagnostizieren kann. Die Selbstüberschätzung davon, ob eine Technologie jetzt sicher ist oder nicht und ob man da irgendwelche Gegenmaßnahmen braucht oder nicht, die ist immer wieder zu beobachten durch die Jahrzehnte. Und was einfach fehlt, das ist ja nicht nur bei Kryptographie so, das ist ja auch bei anderen Sachen, ist so eine Technikfolgenabschätzung. Ja, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, wir teilen das Team jetzt auf in der Mitte, die linke Hälfte macht ein Verfahren und die rechte Hälfte muss es dann brechen. Ja, und dass man richtig Druck erzeugt und sagt, ihr müsst es jetzt brechen.
Ja.
Denn normalerweise, was die Leute halt machen, die so ein Verfahren entwickeln, die sagen sich, ja, das kann man schon brechen, aber der Aufwand wäre ja hoch. Ja, und dann rechnet man sich das ja selbst schön. Und wie das so ist, wenn man sich Sachen schön popelt in der Forschung, dann überliest man irgendwie Details, wo man im Moment glaubt, dass sie noch nicht ausnutzbar sind und so. Und man ist einfach zu konservativ in der Schätzung davon, was geht auf der Gegenseite. Und das ist einfach ein Problem, was es immer wieder gibt.
Aber mal zurück zur Geschichte.
Eine der berühmtesten Black Chambers war in Amerika Yardley's Black Chamber. Die ist deswegen berühmt, weil sie mit den Worten aufgelöst wurde. Gentlemen don't read others' emails, mails damals.
Also Mails,
da
ging es genau.
um tatsächlich Briefe und da hat dann der, ich glaube der Präsident war das damals
gesagt. Der zuständige Staatssekretär hat die aufgelöst.
Hat gesagt, das machen wir nicht.
Haben wir nicht nötig. Nach dem Ersten Weltkrieg.
Wir sind hier die Guten, wir machen das nicht.
Genau, also nach dem Ersten Weltkrieg war das, ist ihnen nie wieder passiert.
Da war er allein auf weiter Flur mit der Einschätzung.
Ja, genau. Das war halt zu Zeiten, wo dann der Telegraph das Hauptkommunikationsmittel war. Natürlich war eigentlich allen klar, dass alles, was über Telegraph lief, wurde von allen Ländern mitgelesen, durch die diese Telegraphenleitung lief. So, das war eigentlich so klar, so dass das.
Wer das anders annimmt, ist selber schon.
Deswegen gab es halt interessanterweise dann sogenannte Commercial Codes. Und die hatten einen doppelten Nutzen. Der eine Nutzen war, dass er die Anzahl der Zeichen zur Übermittlung der Nachricht reduzierte. Also es war ein Kompressionscode, der dazu diente, Telegrafenkosten zu sparen. Da gab es dann so große, dicke Bücher, die man kaufen konnte. Und denen stand dann für alle möglichen Güter, die man halt zum Beispiel darüber geordert hat über einen Telegrafen oder wo man Preise übermittelt hat über einen Telegrafen, standen halt Codes dafür drin. Also bis hin zu Details von irgendwie Klamotten so. Also es ist halt völlig bizarr, so richtig dicke, riesige Bücher. Und in diesen Commercial Codes wurde halt typischerweise ein Großteil des Telegrafenverkehrs abgewickelt.
Also dieses Konzept gibt es ja immer noch bei Kompressionsverfahren.
Mhm.
Das heißt auch immer noch Codebuch. Codebuch,
genau. Da kommt es her. Das
ist ganz lustig. Ja.
Und die war natürlich, wenn man dieses Codebook nicht hatte, war es natürlich so eine Art Verschlüsselung. Also man halt dann nicht ohne weiteres, ohne länger zuzuhören und zuzugucken, wusste, was nun eigentlich ist. Aber auch schon damals wurde berichtet, dass die Telegrafenangestellten, die diese Telegramme aufgenommen und irgendwie ausgegeben haben, dass die dann diese Codebooks teilweise schon im Kopf kannten. Weil die,
naja, die wichtigen Wörter natürlich. Ist ja eine Sprache, die du sprichst. Ne?
Naja, und vor allen Dingen, wenn du halt die ganze Zeit hast und siehst, ja. So dann...
Ich habe ja so ein lustiges Detail gelesen, die Tage auch im Telegrafen ging es da. Und zwar haben sie relativ früh versucht, es zu automatisieren und haben Maschinen gebaut, die die Arbeit von den Telegrafisten machen wollten. Und haben festgestellt, dass die Clerks einfach besser waren.
Okay.
Die haben mehr Durchsatz gehabt. Und dann haben sie die Maschinen nicht eingesetzt, aber die sind dann an die Dienste gegangen. Weil die hat man ja nicht gebraucht. Und die Dienste haben die dann benutzt, um...
Zum Dekodieren.
Zum Dekodieren, ja, weil da war Zeit nicht so wichtig. Es musste nicht in Echtzeit gehen. Mhm. Und so ist das halt häufiger mit Technik, dass die Folgenabschätzung, es läuft alles ganz anders, als man sich das überlegt hat. Und die sind noch viele Jahre im Betrieb gewesen, selbst als es keine Telegrafen mehr gab, weil die Technik auch benutzt werden konnte, um diese... Die früher haben die Telefone mit Pulswahl gewählt. Dass man 5 gewählt hat, kam klack, auf der Leitung so klack, 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 klack. Und das haben diese Geräte halt auch erkannt. Ja, und deswegen sind die jahrelang benutzt worden, um die Metadaten von Telefondaten aufzuheben.
Aha.
Also das ist alles sehr abgefahren, was da an Technologie-Details gibt.
Ja, noch so ein
Aber schon damals, unabhängig von diesen Commercial Codes, gab es eine unüberschaubare Menge an mehr oder weniger absurden, bizarren Krypto-Versuchen.
Aus heutiger Sicht, ne?
Ja, na damals natürlich als Bleeding Edge, ja.
Ja.
Und da muss man auch bei heutigen Systemen immer so rangehen, dass man sagt, das sieht jetzt aus heutiger Sicht vielleicht cool aus, aber das soll ja auch in 10 Jahren noch halten.
Ja, infolge des Ersten Weltkriegs gab es so die ersten Verschlüsselungsmaschinen, die dann mechanisch, also hat man die Nachricht eingetippt, also quasi für Fernschreiben oder für Telegraph, die Nachricht mechanisch verschlüsselt haben. Das heißt, meistens waren es so walzende Rotationsmaschinen. Das war dann so der Typ, der sich relativ bald durchsetzte. Das heißt also sowas wie die Enigma. Also die Enigma war halt der bekannteste, also weitaus bekannteste Typ davon. Aber von so ähnlichen Maschinen mit lauter Tweaks und unterschiedlichen Tricks, die da verwendet wurden, gab es enorm viele. Also das Prinzip funktioniert folgendermaßen. Man drückt halt eine Taste. Diese Taste schließt einen Stromkreis und dieser Stromkreis geht durch eine Serie von rotierenden Walzen durch, die mit jedem Tastendruck weiter gedreht werden. Und innerhalb dieser Walzen befindet sich eine Anordnung von Drähten, die das Signal sozusagen durch diese Walzenkombinationen durchleiten. Und auf der anderen Seite erscheint es einer anderen Position auf der Walze und entspricht einem anderen Buchstaben. Also so funktioniert halt auch dieses Enigma-System. Da gibt es dann auch so Tricks mit so Reflexionswalzen und Substitutionswalzen und solchen Sachen, die halt das System ein bisschen komplizierter machen. Und am Ende versucht man zu sagen, okay, man hat eine Substitution des Buchstabens, also aus A wird halt irgendwas, E oder so. Und aber wenn du das nächste Mal A drückst, genau, wenn du das nächste Mal A drückst, dann kommt irgendwie was anderes bei raus, weil die Walzen sich eins weitergedreht haben. Und es ist halt auch kein multialphabetischer Substitutionscipher, also wo du halt eine Abfolge von Alphabeten hast, sondern es ist quasi zufällig anhand der Walzenstellung und Rotationen substituiert. Und von diesem System gab es Dutzende. Also wir haben da so einen Link in den Shownotes drin zum Crypto-Museum. Da gibt es halt so mehrere Dutzend so eine mechanischen Kryptosysteme.
Und die waren auch für die Zeit damals richtig cool. Ne? Das gab, genau. War nicht klar, dass die brechbar sind.
Nee, also naja.
Mit der Technik, die es gab. Sagen
wir so. Mit der Technik, die es gab.
Ja, aber die entwickelte sich ja relativ rasant
weiter. Da kommen wir gleich noch zum Zweiten Weltkrieg kommen. Ein wichtiges Detail war noch, dass im Ersten Weltkrieg wurden zum ersten Mal im größten Maße Feldtelefone verwendet. Das heißt also Telefone, die in den Schützengräben installiert wurden, wo man halt so einen Draht irgendwie durch die Gegend gespannt hat und dann ein Telefon am anderen hatte. Aus zwei Gründen. Zum einen gab es damals noch nicht so richtig gut feldtauglich benutzbare Funkgeräte in billig. Die waren halt ziemlich teuer.
Und die wären abhörbar gewesen, natürlich von der Gegenseite.
Und sie wären halt von der Gegenseite abhörbar gewesen, genau.
Und selbst wenn sie nicht abhörbar wären, wäre ja schon die Zunahme an Funk.
Und sie waren anpeilbar. Anpeilen
ist genau, halt das doof. Ist halt noch schlimmer.
Ja, genau.
Also das heißt, man weiß genau, wo gerade was geplant ist.
Damals im Ersten Weltkrieg war es halt auch so, dass sie halt einfach mordsteuer waren und unzuverlässig waren. Also noch sehr, sehr, sehr in den Anfängen.
Also das Spannende an so einem Feldtelefon ist ja, dass es nur ein Draht ist. Wie funktioniert denn das?
Na, es gibt verschiedene Systeme. Also damals hat man halt Systeme verwendet, die halt nur einen Draht hatten, unter anderem um Kupfer zu sparen, weil Kupfer auch teuer war. Und man hat die Erde, also sozusagen den Boden, als Return verwendet, um den Stromkreis zu schließen. Das heißt, man hat dann so einen fetten Nagel in den Boden gerammt. Und das Interessante daran war aber natürlich, dass man, wenn man einen entsprechend guten Verstärker hatte, dann konnte man aus diesem Signal wiederum rekonstruieren, was auf der anderen Seite telefoniert wurde. Weil die Schützengräben waren halt teilweise nur irgendwie 100, 200 Meter auseinander. Und dann haben die sich halt so die ersten, ich glaube, es waren sogar Röhrenverstärker, ja, dafür gebaut, um solche Signale von den Feldtelefonen der anderen Seite abzuzapfen. Ja, und die halt mitzuhören. Und dann kamen die Zweidrahtfeldtelefone, die das halt nicht mehr brauchten, weil die halt einen
eigenen Rückkanal hatten.
Genau. Und dann war das erledigt. Aber damals war das halt so eines der sozusagen der ersten Anwendungsfälle von so einer taktischer Signal Intelligence. Also die halt nicht strategisch, man stellt irgendwo einen riesigen Antennenpark hin und hört den Gegner ab über hunderte von Kilometern, sondern so richtig so unmittelbar, wenn du das Weiß im Auge des Gegners siehst, dann hörst du trotzdem sein Telefonat ab.
Ja, aber das war ja trotzdem auch damals noch nicht so verbreitet, die Strategie. Das war eigentlich der Ursprung der SIGINT, oder?
Ja, genau.
Müssen wir vielleicht mal erklären. Also SIGINT ist Signals Intelligence, das heißt, man stellt sich hin und hört sowas wie Funk ab. Wenn ich jetzt konkret ein Kabel abhöre, das ist eigentlich nicht SIGINT, sondern COMINT.
Also diese COMINT, SIGINT, ELINT Klassifizierung, die ist halt so schwammig an vielen Ecken und Enden, dass man da sich damit auch nicht weiter aufhalten muss. Also das ist halt, also Signals Intelligence ist halt der Überbegriff für alles, weil halt alles im Zweifel ein Signal ist, auch wenn du irgendwie brüllst. So. Halt so. Interessant daran ist halt, dass die Technologie, um zu verschlüsseln, damals war halt primär Codebücher, aber es gab auch schon die ersten Leute, die mit sogenannten One-Time-Pads gearbeitet haben.
Haben die denn ihre Feldtelefone verschlüsselt oder nur die?
Da war
also nur der Generalstab
so. Telegrafenverschlüsselung
gab's. Gut, aber halt. Das geht ja auch durch Land, was man nicht unbedingt kontrollieren kann. Das muss ja klar, dass das sein muss.
Ja, ja, richtig. Interessant wurde dann die Sache, als es um die Unterwasserkabel ging. Die Kabel über den Atlantik, da gab es halt schon so die ersten, die weiter funktionierten.
Wichtiger war es aber zwischen Afrika und Europa im Mittelmeer.
Ja.
Das waren so auch die Sachen, wo strategisch gerade Krieg geführt wurde. Und da gab es lustige Details, wie dass die Technologie noch nicht hatten, um andere Leute Kabel abzuhören.
Jedenfalls nicht unter Wasser.
Jedenfalls nicht unter Wasser. Aber was sie dann gemacht haben, ist, dass sie einfach sich gegenseitig die Kabel immer durchgeschnitten haben. Die haben dann geguckt, wenn sie ein Kabel gefunden haben, was nicht ihrs war, haben sie es durchgeschnitten und haben aber ihr eigenes daran gebunden. So haben sie schnell verbunden in der Hoffnung, dass dann noch irgendwas lief und dass sie das dann empfangen können. Ja, das heißt, im Wesentlichen haben die da eine unglaubliche Materialschlacht geführt gegeneinander, um sich immer ihre Kabel durchzuschneiden. Völlig absurd, rückblickend. Ja. Aber so ist das eben. SIGINT heute, da hat sich das Wertegefüge verschoben. Ja, heute lässt man Kommunikationsinfrastruktur bestehen und hört zu. Und wie weit das ist, da kommen wir nachher auch noch zu. Ja. Früher hat man halt lieber kaputt gemacht. Aber je mehr man abhören kann, am besten noch non-invasiv, ohne da irgendwas zu beschädigen dabei, desto wertvoller ist es, dass das weiter bestehen bleibt. Ja, das heißt, heute haben wir das so, dass eigentlich sehr selten Kommunikationskanäle kaputt gemacht werden. Höchstens vom Betreiber selbst, wenn der glaubt, die sind nicht mehr sicher.
Oder halt, wenn, wie zum Beispiel dann in Ägypten, die Abhörkapazitäten überladen sind, also sie halt einfach nicht mehr genügend Kapazitäten zum Abhören haben.
Ja, aber es war auch Ägypten selbst, was das Internet zugemacht hat in Ägypten. Das war nicht irgendwie, dass die Amis Ägypten
genau, aber Internet abhören. Da war es halt die Regierung versus die Opposition. Da war es halt dann irgendwann offenbar der Punkt erreicht, wo die Regierung die Opposition nicht mehr komplett abhören konnte, weil die Opposition zu groß geworden war und sie dann halt eben lieber ausgemacht haben, weil sie eben nicht mehr zuhören konnten.
Ja.
Zurück zur Geschichte. Zwischen den beiden Weltkriegen, Ersten und Zweiten Weltkrieg, gab es einen regelrechten Boom der mechanischen Kryptomaschinen. Also diese.
Der ging auch gar nicht unbedingt von Deutschland aus, ne? Sondern wie war das? Die Schweden hatten da irgendwie.
Schweden, Schweiz, Frankreich, in Deutschland aber auch.
Deutschland auch.
Polen. Ja. Also eigentlich so.
Die Polen waren relativ gut dabei, ne?
Ziemlich viele Länder in Europa haben halt so Kryptomaschinen damals gebaut. Das war interessanterweise so eine Szene von so. Naja, heute würde man sagen Startups, ne? Also so von individuellen Erfindern mit ein bisschen Wagniskapital, die dann angefangen haben, so Kryptomaschinen zu bauen. Also damals fingen halt so Sachen an, dass dann der Staat gesagt hat, so naja.
Das patentieren wir jetzt aber nicht, sonst weiß der Gegner, wie es geht.
Das zum einen und zum anderen aber auch mit Backdoors. Also dass man irgendwann Erkenntnisse darüber hatte, wie man so eine Maschine so bauen konnte, dass man aus subtilen Zeichen zum Beispiel in dem Text wissen konnte, was der Schlüssel war, dass man dann Einfluss genommen hat auf diese Leute. Also viele von den Mechanismen, die wir heute sehen, eben Einflussnahme, Verschlüsselungstechnologie, die gab es damals auch schon so in den 20er und 30er Jahren. Ja, und dann im Zweiten Weltkrieg war es halt so, dass die Signals Intelligence von allen Seiten explodierte. Eigentlich in allen Armeen gab es große Abteilungen dafür, die.
Und auch Kryptobrechen spielt
genau,
plötzlich eine Rolle.
Genau, und Kryptobrechen, ja, genau.
Das spielte plötzlich eine Rolle, die zunehmend wichtiger wurde.
Ja.
Eine der Keimzellen davon, auch heute noch bekannt und berühmt, ist ja Bletchley Park. Das war der Kryptokram der Briten. Die Polen waren auch relativ gut im Kryptobrechen.
Ja.
Die waren der Auslöser dafür, dass die Enigma gebrochen wurde. Und zwar teilweise wohl über wissenschaftliche Publikationen. Also das war, fand ich relativ witzig. Das war nicht alles nur clandestin, sondern die haben sich Details von Leuten, die da gearbeitet hatten oder von irgendwelchen Publikationen darüber genommen und hatten herausgefunden, so wie grob die Enigma funktioniert.
Was halt zum Teil damit auch zu tun hatte, dass gerade die Enigma eben auch ein kommerzielles Kryptosystem war, was die Leute, die es initial gebaut und erfunden haben, zwischen den Kriegen halt auch als kommerzielles System verkauft haben und die militärischen Varianten dann davon abgeleitet waren. Und da ging es dann halt zum Beispiel um die Anzahl der Walzen, wie häufig die sich weiterdrehten, wie komplex die innere Verdrahtung dieser Walzen war. Das waren halt so die Parameter, aus denen die Güte eines Kryptosystems damals bestand.
Und das hat sich auch während des Krieges noch geändert. Also
Häufiger, die
Nazis haben also gegenüber dem von den Polen analysierten System dann irgendwie so 1939 oder so, ich habe jetzt das Datum vergessen, haben sie die Komplexität um den Faktor 10 erhöht. Und das hätte eigentlich die ausländischen Bemühungen getötet. Aber dann haben die Polen ihre alten Erkenntnisse an die Briten weitergegeben und damit haben die Briten das dann brechen können.
Ja, diese Enigma-Geschichte ist ja relativ weit auch so mal popkulturell verwurstet worden. Also da gibt es halt irgendwie Bücher und Filme und dergleichen Dinge.
Aber was mir gar nicht klar war, ist, wie lange das gedauert hat, bis den Deutschen überhaupt klar war, dass die Enigma gebrochen ist. Das hat war ja keineswegs so, dass 45 die Deutschen oder sich vorher vielleicht schon gesagt haben, irgendwas stimmt hier nicht. Sondern das ist nach dem Krieg noch im Einsatz gewesen, das Gerät. Ne?
Interessanterweise gab es durchaus deutsche Kryptooffiziere, die eine klare Ahnung hatten, dass da was nicht stimmt. Und der Grund, warum es halt auch so spät war, dass die Deutschen oder in Deutschland klar wurde, dass diese Enigma gebrochen war, war unter anderem auch, dass die Briten einen riesigen Aufwand getrieben haben, die Amis auch, um zu verschleiern, dass sie dieses Kryptosystem gebrochen hatten. Also zum einen.
Das war übrigens nicht nur bei Kryptosystemen, sondern das war auch bei Agentensachen. Es gibt da diese sehr witzige Geschichte von einem Doppelagenten, ein britischer Agent, der bei den Deutschen eingeschleust werden sollte und der dem erzählt hat, er sei jetzt ein Agent, der für sie in England eine Fabrik sabotieren würde. Und dann haben die da wirklich eine Explosion gemacht.
Simuliert
und haben
so,
ja. Auch, ja, die haben wirklich eine Explosion gemacht. Also die haben jetzt nicht ihr Material vernichtet, aber es gab da wirklich eine Explosion, eine große Rauchwolke und die Presse hat darüber berichtet, dass die Fabrik in die Luft geflogen ist.
Um dessen Legitimität damit, herzustellen.
Genau, ja. Um dessen Legitimität herzustellen. Und dieses Prinzip ist aus der Zeit sozusagen. Das wird ja heute immer noch gemacht. Vielleicht nicht ganz so krass, aber naja, man weiß es nicht.
Heute ist das ja auch einfacher. Der Verfassungsschutz tut es dann auch schon noch.
Heute ist es ja auch einfacher, so eine Nachricht zu fälschen und zu sagen, hier ist das und das passiert. Aber früher...
Ich glaube, damals war es einfacher. Da gab es weniger Zeitung.
Ja, aber heute kannst du einfach ein bisschen rumtweeten und die Leute glauben dir das.
Na, da gibt es so viele Leute, die dann da waren und nicht.
Ja gut, aber das ist ja Verschwörungstheoretiker.
Ja gut, Verschwörungstheoretiker, das stimmt. Ja, ist richtig.
Ja.
Also in Deutschland gab es halt schon Kryptoffiziere, die da Meinung waren, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen und da hat sich zu viel angehäuft an komischen Vorkommnissen und so und dachten sich schon, dass da irgendwas fishy ist. Und deswegen gab es auch immer wieder zwischendurch, dass sie Systeme umgestellt haben.
Neue Codebücher verteilt haben.
Ja,
aber das ist halt nicht so einfach. Wenn man so eine U-Boot-Flotte hat, die da unterwegs ist, den kann man halt nicht ein neues Boot per Post schicken, sondern das ist ja ein Logistikproblem.
Genau. Und die Briten haben halt sehr umfänglich an den Stories gearbeitet. Also die haben halt immer versucht, wenn sie halt zum Beispiel angefangen haben, U-Boote zu versenken, haben sie halt vorher Flugzeuge in dieses Seegebiet geschickt. So quasi rein zufällig.
Auf Patrouille,
um dann zufällig diese U-Boote zu finden. Und den deutschen U-Boot-Fahrern fiel es halt irgendwann auf, weil sie immer Flugzeuge gesehen haben und sich dann irgendwann ausrechnen konnten, okay, die Briten können nicht so viele Flugzeuge haben, um den ganzen Atlantik zu patrouillieren. Und dass die immer da auftauchten, war ein bisschen komisch. Und dann haben die Briten alle möglichen Stories zirkuliert und sie haben teilweise eben auch Erkenntnisse nicht verwendet. Also sie haben halt, wenn sie nicht in der Lage waren, eine Cover-Story zu bauen dafür, dann haben sie häufiger mal, also zumindest anfangs, die Erkenntnisse nicht angewendet. Also dann saßen sie auf den Ergebnissen und haben teilweise zugucken müssen, wie sie echt viele Schiffe verloren haben oder auch Schlachten verloren haben, weil sie nicht plausibel erklären konnten, wo sie jetzt diese Erkenntnisse hatten, außer durch den Bruch des Kryptosystems. Und dann haben sie halt drauf gesessen, weil sie sich sagten, okay, langfristig ist sinnvoller, dieses Kryptosystem weiterbrechen und mitlesen zu können, als jetzt diese eine Schlacht möglicherweise nicht zu verlieren.
Sowas erzählt man sich ja auch von Pearl Harbor.
Ja, Pearl Harbor, Coventry, da gibt es eine Menge Geschichten, wo die, ich sag mal, Indizien relativ dicht sind, dass es schon gewusst wurde, dass da was passieren wird, also dass halt ein Angriff passiert und dann aber das nicht genutzt wurde, die Information, um den Bruch des Kryptosystems zu schützen.
Ist ja überhaupt eine technisch sehr spannende Zeit. Also ist ja auch Radar erfunden worden. Funktionierte nicht von Anfang an in allen Dimensionen und mit richtig Range und so. Und dann haben die sich versucht, da die Prototypen zu sabotieren. Gegen sie eher so sehr spannende Geschichte. Ich hoffe, da kommen noch mehr Details raus.
Man darf nicht vergessen, einiges davon ist halt in Großbritannien immer noch unter dem Official Secrets Act. Also noch ist immer noch nicht die gesamte Geschichte vollständig. Ja, jedenfalls diese Bletchley Park-Geschichte lohnt es halt zu lesen, also auch die popkulturellen Verarbeitungen davon. Also da gibt es halt so Filme und von Robert Harris gibt es ein Buch über die Enigma, das ein Roman ist, der aber sich relativ dicht ans historische Vorbild hält. Und auch eine Menge andere Publikationen, zum Beispiel auch die Biografie von Alan Turing und so. Muss auch sagen, so Alan Turing, der quasi ja der geistige Vater des modernen Computers, der hat halt da gearbeitet und viele von den Dingen, die wir heute als selbstverständlich halt in der Datenverarbeitung ansehen, sind damals
aus der Zeit,
erschaffen worden, um deutsche Krypto zu brechen. Auch interessant ist halt der riesige Aufwand, der da betrieben wurde. Also um einzelne Nachrichten zu brechen, haben da Tausende von Leuten gearbeitet. Zu Kriegszeiten, wo eigentlich, jede Hand sonst gebraucht wurde.
Das ist überhaupt eine Lektion, die wir nicht häufig genug wiederholen können. Immer wenn man denkt, so viel Aufwand werden die schon nicht treiben. Doch.
Genau.
Doch, kann man zusammenfassen, doch tun sie. Ja, schon im Krieg gab es dann das erste Agreement zwischen den Briten und den USA, um in Intelligence-Angelegenheiten zusammenzuarbeiten. Das hieß damals BR-USA. Das ist 1943 formalisiert worden. Vorher gab es auch schon so ein paar Treaties, aber das war so das erste richtige Abkommen. Das ist später ausgebaut worden, hieß dann UK-USA und ist heute Five Eyes. Also Britain-USA, das heißt eben erstens die Amerikaner, aber zweitens eben nicht nur die Engländer, sondern auch das Commonwealth, also auch Kanada, Australien, Neuseeland.
Genau, sind die fünf Five Eyes.
Und das sind heute die Five Eyes, das geht zurück auf ein Abkommen von 1943. Das natürlich nicht öffentlich war. Das ist alles viel später erst rausgekommen. Ja, die NSA, die gab es noch nicht zu der Zeit, da gab es eine Vorgängerveranstaltung, die hieß Air Force Security Agency, AFSA. Und die hat schon 1945 offiziell den Auftrag gehabt, die Telegramme abzufangen. Und zwar nicht nur die vom Feind, sondern alle aus dem Ausland. Also das ist so die erste dokumentierte, wir müssen jetzt alles abhören, Order, die ich finden konnte. 1945, das hieß Project Shamrock. Shamrock ist eigentlich Klee, vierblättriger Klee. Tja, dann wahrscheinlich haben sie gehofft, damit gemeint, dass sie Glück haben werden, dass da mal was bei ist. Das Lustige ist, dass es halt die Technologie noch nicht gab. Das heißt, das ist alles tatsächlich manuell gemacht worden. Da ist
genau,
die haben
tausend von Leuten.
Die haben von Western Union und anderen Leuten, die damals Telegrafen betrieben haben an den Grenzen, haben sie fette Ausdrucke gekriegt und haben die einfach jeden Abend abgeholt und haben die dann mit einer Armee von Leuten gesichtet. Der Aufwand war enorm. Aber es reicht halt gelegentlich mal was zu finden, was sich dann als richtig wichtig herausstellt, um so ein Projekt insgesamt zu rechtfertigen. Nach dem Krieg haben die Alliierten auch in Deutschland Abhörstützpunkte installiert. Dutzende, so die bekanntesten waren Berlin-Teufelsberg und Bad Aibling. Aber es gab ganz viele. Teilweise kann man die Rudimente, glaube ich, heute noch sehen. Ich weiß nicht, also es gab ein Ding, das war immer ganz gut zu sehen, wenn man mit dem ICE aus München nach Berlin fuhr. Dann gab es so kurz hinter München auf der rechten Seite gab es so eine Antenneninstallation, die sehr deutlich nach Sigint aussah. Wir können jetzt mal beschreiben, wie sowas aussieht. Das muss man sich vorstellen, wie so konzentrische Kreise. Das sieht so ähnlich aus wie, wird das immer, in Berlin gibt es so eine Installation, wo dran steht, das sei zur Gasvermessung in der Atmosphäre oder sowas. Und das ist irgendwo in Westberlin im Grunewald. Das ist auch so ein rundes Gitter aus Zaun im Wesentlichen. Sieht aus wie Zaun. Geht irgendwie 10, 20 Meter hoch oder so.
Keine also Ahnung. Der
Durchmesser ist 50 Meter, schätze ich mal so.
Ja, die sind teilweise auch größer. Also der Nickname für diese Dinger ist Elephant Cage, also Elefantenkäfige.
Und da gibt's halt drei Kreise. Es gibt, die inneren beiden sehen aus wie Zaun. Und der äußere sind so Pöller.
Ja,
das sieht sehr charakteristisch aus. Wenn man das einmal gesehen hat, erkennt man das dann wieder.
Genau, und es sind halt Systeme zum Kurzwellen peilen, also um halt festzustellen, aus welcher Richtung ein Kurzwellensignal kommt. Kurzwellensignale, die immer noch verwendet werden, tatsächlich in verschiedensten Gebieten, werden an der Atmosphäre reflektiert. Und was man halt mit diesen Systemen macht, ist zu gucken, von wo sieht man dieses Signal zuerst und von wo später. Und daraus kann man dann ausrechnen,
aus welcher Richtung es kommt.
Ja. Andere Systeme zum Abhören, also zum Beispiel für Mikrowellensysteme, Richtfunkverbindungen, da hat man entweder dann halt einen Turm, also so eine Richtfunkstrecke stellt man sich immer vor, so hat zwei Türme und da sind oben Antennen drauf, die aufeinander gerichtet sind und dazwischen wird dann ein stark gebündeltes Signal geschickt.
Diese Antennen sehen aus wie so eine Trommel, kann man sich
ja vorstellen. Ja, genau, wie so Trommeln. Und die enden halt nicht an dem Empfangsturm. Also das Signal.
Die Strahlen gehen halt weiter.
Strahlen
dann in den Weltraum.
Geht halt immer weiter und die NSA hat dann halt irgendwann in den 60ern, als sie festgestellt haben, dass die Sowjetunion in großem Umfang ihre riesigen Gebiete mit Mikrowellenschüsseln erschließt, also mit so Türmen, die halt so alle 30 Kilometer stehen, wo halt so Mikrowellenantennen drauf sind. Und die 30 Kilometer ergeben sich halt so aus dem, also
geht aus der Erdkrümmung.
Ja, ergibt sich aus der Erdkrümmung, also weil halt die Erde ist halt nicht keine Scheibe, sondern rund, auch wenn es jetzt einige überraschen mag. Und daraus folgt halt, wenn man versucht, von einem Punkt zum anderen auf der Erdoberfläche zu senden, dann trifft man halt irgendwann, wenn die Punkte weit genug auseinander sind, die Erdkrümmung und dann kommt das Signal halt nicht mehr an. Deswegen nimmt man zum einen große Türme, damit man ein bisschen mehr Platz hat bis zur Krümmung. Und zum anderen gibt es halt einen definierten Abstand, wie weit man die Dinge auseinanderstellen kann. Und kann man auch ausrechnen, könnte man als Hausaufgabe machen, wie weit man so Mikrowellentürme auseinanderstellen kann. Die Sowjets haben halt echt viele davon hingestellt, weil die haben halt ein riesiges Land. Und da so irgendwie alle paar Dutzend Kilometer mal so einen Turm hinzustellen, geht halt. Aber da überall Kabel durch den Sumpf zu legen in Sibirien, ging halt eigentlich nicht. Und deswegen ging halt oder geht halt auch immer noch einen Großteil der Kommunikation da über Mikrowellenverbindungen. Und da die Amis da halt jetzt nicht direkt rankamen, sie konnten ja schlecht in Sibirien da halt mal einen Abhörturm errichten an der zentralen Stelle, haben sie dann ausgenutzt, dass die Mikrowellenverbindungen weitergehen ins Weltall. Das heißt also von der Antenne aus, wenn die weiter gesendet, dann wird ein kleiner Teil dieses Signals an dem Empfängerturm empfangen und der Rest geht halt prima weiter ins Weltall. Und dann haben sie halt riesige Satelliten da geparkt, um diese Signale aufzufangen.
Weil physische Nähe so wichtig ist, ist auch einer der Hauptgründe, warum West-Berlin in amerikanischer und alliierter Hand geblieben ist, dass sie da eine wunderbare Abhörinstallation hinbauen konnten auf dem Teufelsberg. Ja. Das ist eigentlich eine relativ ebene Landschaft. Das heißt, da ist auch kein Gebirge auf dem Weg Richtung Moskau. Also ist natürlich wieder Erdkrümmung und so, aber...
Naja, bis Moskau kann man vom Teufelsberg aus nicht, was jetzt irgendwie im normalen Mikrowellen angeht. Aber dieser Turm, also wenn ihr euch mal so Bilder vom Teufelsberg anguckt, dann habt ihr diesen...
Kurzwellen ging wohl.
Ja, Kurzwelle
geht. Reflexion
ja,
so gut, rein.
Ja, aber wir sind ja gerade bei Mikrowelle gewesen.
Ja.
Und wenn man sich diesen Turm vom Teufelsberg anguckt, Er hat ja diese charakteristische zwei Kugeln unten und dann dieser weiße Turm in der Mitte mit der kleinen Kugel oben. Und dieser weiße Turm in der Mitte, der hat halt so Etagen. Und wenn man auf diese Etagen guckt, dann sind die verkleidet mit so einem weißen Textil, was mittlerweile da in Fetzen rumhängt. Und dieses weiße Textil ist eine besonders funkdurchlässige Wetterschutzmembran. Und dahinter haben die auf diesen Etagen Mikrowellenantennen gehabt, die sie umherfahren und präzise ausrichten konnten. Und das diente tatsächlich dazu, um auf möglichst große Entfernung die Mikrowellensignale von DDR-Mikrowellenstrecken zu empfangen und abzuhören. Das heißt also, dieser Turm dient nicht nur dazu, das Radom oben möglichst irgendwie hochzukriegen, sondern der hat, glaube ich, 7 oder so Etagen, auf denen halt diese Mikrowellenantennen standen. Wenn man da hochgeht, dann sieht man auf dem Boden tatsächlich auch noch die Markierung, wo diese Antennen standen und die Bolzen, mit denen die festgeschraubt waren. Mhm. Und das war halt extra so ausgerichtet, also auch mit durch die Etagen gehenden Klappen mit so einem Aufzugssystem, wo man neue Antennen hochkriegte, damit die möglichst flexibel, wenn im Osten halt eine neue Mikrowellenstrecke hochging, sie möglichst gut
sich ausrichten konnten.
Genau, dass sie die Ausrichtung möglichst präzise hinbekommen konnten. Und dieser Teufelsberg ist auch so ein klassisches Beispiel dafür. Für so einen Aufwand würden die doch nie treiben.
Genau, Kosten spielen keine Rolle, genau. Wenn es darum geht.
Wenn man sich diesen Teufelsberg anguckt, also mittlerweile ist leider alles echt ganz schön vandalisiert, aber wir waren damals ja da, als es noch relativ viel zu sehen war, so, und können wir auch mal verlinken, die Bilder von damals. Also ich habe irgendwie mir verschiedene aufgelassene Abhörstationen im Osten angeguckt, Stasi-Stationen, die haben da schon ziemlichen Aufwand getrieben, aber dieser Teufelsberg, das war halt schon echt beeindruckend. So, also was da
Rocket Science.
Naja, auch einfach die Dimension von Geld spielt keine Rolle, die sie da betrieben haben. Ja, also so einfach diesen ganzes Gebäude da irgendwie so in Abstrahlsicher zu bauen mit irgendwie nochmal extra Kupfer verbunkerten Kellergeschoss und irgendwie nochmal extra abstrahlgeschützten Raum hier und da.
Und dieser coole Monsterschredder.
Und dieser Monsterschredder, genau. Und überall an den Stellen, wo es wichtig war, Fasern, also wir reden von den 80er Jahren, ne? Also Fasern in druckgefüllten Röhren, also um sicherzustellen, dass niemand an die Faser geht. Das ist halt so eine Technologie, also du machst quasi ein Druckluftrohr oder genau gesagt manchmal sogar ein Edelgas, damit du merkst, falls halt irgendwo Luft zieht. Und darin verlegst du deine Faser.
Und wenn es jetzt jemand aufbohrt?
Und wenn jemand daran will, dann muss er halt irgendwie sich einen Weg ausdenken, wie er halt in diesem Rohr sozusagen, ohne dass der Druck da weggeht, diese Faser manipuliert bekommt. Und so. Und sowas haben die da verbaut, schon in den 80ern. Wir haben da halt einen Bauplan, der lag da im Dreck, gesehen, wo man den Grundriss vom Rechenzentrum sah, irgendwann aus den 80er Jahren. Wie die Racks standen so, ne? Und was man da gesehen hat, waren dann so, ich glaube, 4 oder 6 so Omega-förmige Dinger. Und das waren halt die Crays, die da standen. Das heißt, die hatten da oben mehr Crays als in allen Unis in Westdeutschland zusammen. Na, zu klar. Dieser Zeit. So, ne? Und die standen da einfach nur, um Codebreaking zu machen und irgendwie Sachen zu sortieren. So. Und von diesen Abhörstützpunkten, gut, also Field Station Teufelsberg war so mit die wichtigste und größte so. Und die halt auch zusammen mit den Briten betrieben wurde. Aber davon gab es halt auch mehr. Also, und zwar interessanterweise auf beiden Seiten. Auf östlicher Seite die größte war auf dem Brocken im Harz, die weitgehend von den Sowjets betrieben wurde. Und war auch so ein Riesending, wo sie halt mit Unmengen von Leuten den Funkverkehr im Westen abgehört haben.
Na und lustigerweise auch ein Radio betrieben haben, ne? Hm? Die haben noch da dieses Verarschungsradio betrieben, wo sie immer lustige Botschaften durchgesagt haben. Stimmt.
Das gab es auch da, ja. Also der Brocken ist halt deswegen geeignet, weil so eine hohe Erhebung in einer sonst relativ flachen Landschaft ist, von der man halt auch relativ weit in den Westen reinhorchen kann. Also gab es auf beiden Seiten der Grenze so Ketten von so Abhörstützpunkten, die jeweils betrieben wurden, bis hin zu so super obskuren Sachen, dass zum Beispiel der BND einer Quelle zufolge über Jahrzehnte hinweg eine Abhörstation in China betrieben hat, offenbar in Kooperation mit den Chinesen. Damals meine China, ne, waren halt schon nicht die Freunde.
Der Klassenfeind.
War eigentlich schon der Klassenfeind, aber da ging es halt gegen die Sowjets. Und das heißt, die haben damals die Telemetrie und auch den Funk von den sowjetischen Interkontinentalraketentests von China aus abgeschnorchelt und Gerüchte halber halt eben die Erkenntnisse halt mit den Chinesen geteilt, deswegen sie halt da diese Station betreiben durften. Oder zum Beispiel diese Geschichte mit dieser automatischen SIGINT-Station, die Amis im Himalaya verloren haben. Kennst du die Geschichte?
Ja, wo dann ihnen wo ihre
nukleare
Plutoniumbatterie verloren gegangen ist und sie wissen bis heute nicht, in welche Ritze der genau gefallen ist.
Genau.
Ja, ganz furchtbar. So,
also da gab's
das halt, ist unwirtliches Gelände, ne?
Da haben sie halt eben auch, um an sowjetische Interkontinentalraketentelemetrie zu kommen, halt mit einer Monster-Expedition da so ein Abhörsystem ins Himalaya stellen wollen.
Aber so eine typische Army-Aktion, ne? So Hail Mary, das funktioniert jetzt entweder oder wir haben halt verloren.
Ja, vermutlich. und mit einer Plutoniumbatterie und die ist ihnen dann irgendeine Gebirgsspalte gefahren.
Und verstrahlt jetzt das Grundwasser dann. Also der Aufwand ist schon immer, nicht nur im Kalten Krieg, ist immens, der für sowas ausgegeben wird.
Ja, aber der Kalte Krieg ist halt wichtig dafür, weil der das Geld spielt keine Rolle Mindset geprägt hat. Also zum Beispiel, was die ja über lange Jahre betrieben haben, waren ja diese Grenzflüge.
Ja, ganz furchtbar. Also es gab ja über DDR-Gebiet 3 Korridore, die freigegeben waren für zivile Luftfahrt nach West-Berlin. Und die Amerikaner haben dann zivile Flugzeuge genommen und haben da unten Schnüffelelektronik reingebaut und haben dann dem Piloten gesagt, der soll wie so ein Besoffener immer so Schlangenlinien fahren, damit er beim Kurve machen mit dem Boden immer außerhalb des Korridors zeigt und möglichst großes Gelände mitnimmt. Und die haben also wirklich, also kann man nur als Provokation bezeichnen. Ein Wunder, dass dann nicht dauernd zum Krieg gekommen ist, ja.
Ja,
aber so ging das halt im Kalten Krieg. Das war der Mindset. Wir müssen das wissen, also machen wir das. Auch diese U-2-Flüge waren ja im Grunde
eine Frechheit. Und da gab es ja diesen, auch eine Menge Geschichten, wo die Amis an den Südgrenzen der Sowjetunion da so lang gekurvt sind mit Flugzeugen, also auch mit Sigint-Flugzeugen, um Radar und Funk aufzuklären. Da gab es dann so ein paar Zwischenfälle, wo die Sowjets davon so genervt waren, dass sie die Funkfeuer, an denen sich diese Flugzeuge
orientiert haben, ein bisschen verschoben haben, ne?
Die haben die verschoben.
Damit die, oh, jetzt sind sie doch auf unserem Hoheitsgebiet.
Sodass sie halt über sowjetischem Hoheitsgebiet waren, haben sie eisenhart abgeschossen. Na, also einfach ohne weitere große Warnung, so halt einfach abgeschossen. Also bei der NSA, die NSA betreibt ja das National Cryptologic Museum.
Was man ja heute noch macht, dieses GPS-Manipulation funktioniert ja auch so, dass man einfach die Idee des Opfers ändert, wo es gerade ist.
Genau. Also direkt vor dem NSA-Gebäude gibt es ein Museum, das National Cryptologic Museum. Wer also mal dahin in die Gegend schafft, sollte da unbedingt hingehen. Das ist also wirklich sehr sehenswert. Und in diesem Museum gibt es halt vorne so ein Altar. Also der sieht halt echt spooky aus. Es gibt auch Bilder im Netz. Das ist halt so ein dreiecksförmiges schwarzes Marmor-Ding mit der Überschrift They Served in Silence.
Ach mein Gott, die ganzen Opfer des Kalten Krieges.
Wo sie dann halt ihre 190 oder was auch immer sind, Leute, die ihnen halt, na, nicht nur Kalten Krieg, sondern
die NSA-Leute.
Die NSA-Leute, also insbesondere halt die, die von den verschiedenen Armee- und sonstigen Waffengattungen zur NSA abgeordnet sind. Die NSA ist ja nicht nur eine reine zivile Organisation, sondern die besteht zum großen Teil aus Militärpersonal. Und
bist du auch die USS Liberty beteiligt? Ja, ne?
Ja, da sind auch die USS Liberty. Also
zur Erklärung, erzähl doch mal kurz die Geschichte.
Also die USS Liberty ist so eine dieser Geschichten, wo sich dann so zeigt, dass halt so Signal Intelligence halt eben nicht nur gefährlich ist, wenn man halt an sowjetischen Grenzen langfliegt und dann da reingelockt und abgeschossen wird. Die USS Liberty war ein NSA-Schiff, also ein Sigint-Aufklärungsschiff, was im Mittelmeer rumgeschippert ist und vor der libanesisch-israelischen Küste. Und die wurden von den Israelis zusammengeschossen, also mit Dutzenden von Opfern.
Also richtig zerballert, so
mit richtig Flugzeugen, so mit mehreren,
so wie ein Käse am Ende, ja. Mit mehr Löchern als noch Stahl übrig.
Also halt so mit Maschinenkanonen, halt irgendwie so mit mehreren, vielen Anflügen halt komplett zerballert. Und die Israelis haben sich dann hinterher mit, ja, ach, Entschuldigung, das war wohl eine Verwechslung, wir dachten, das war irgendwas anderes und tut uns ja wirklich leid.
Und das nimmt die NSA heute noch übel. Also das war so richtig, das hat ganz schlechte Laune gemacht auf amerikanischer Seite.
Also dieses Detail, da lohnt sich dann in diesem NSA-Museum nochmal 10 Minuten zuzubringen. Also da gibt es halt diesen Altar da mit diesem They Served in Silence, wo es auch so unter anderem einen Eintrag gibt halt irgendwie für NSA-Personal, wo dann steht Name Withheld, also wo sie bis heute nicht zugeben, dass es irgendwie einer der ihren war. Und dann gibt es rechts daneben gibt es halt diese Wand, zur USS Liberty. So, und wo sie, und die offizielle Geschichte ist ja so, ja gut, die Amis haben den Israelis halt irgendwann geglaubt, dass es halt ein Versehen war und tut uns ja leid und wir sind ja alle Freunde hier. Aber
das war so eher die diplomatische Einigung.
Ja, aber so, da wird halt schon ganz klar, das ist nicht so ganz vergeben und vergessen. Das ist also, gibt da schon durchaus noch ein institutionelles Gegrummel deswegen so. Also immer noch so. Und jedenfalls, dieses Detail aber in diesem, von diesem Altar da mit diesem Dings, da ist halt eben durchaus, dass, also die meisten Leute, die da umgekommen sind, halt Vietnamkrieg, USS Liberty und jetzt Irak und Afghanistan.
Ja. Ne?
Sind halt so die drei Gruppen, wo sie am meisten Opfer haben, woraus man noch sehen kann, wo sie am meisten Leute im Einsatz hatten. Und das ist halt eben auch so eine der Aufgaben, die die NSA halt hat, sind diese Frontline Cryptologic Operators, die halt deren Decryption und Signal Intelligence Geräte direkt an der Front, ja, betreiben und halt dafür sorgen, dass keine allzu lange
Loops gibt. The best intelligence for our troops.
Genau, ist das Schlagwort dabei.
Mikrowellen und Richtfunk, der nächste Schritt war Satelliten. Ne?
Genau.
Und Satelliten funktionieren so, dass der Satellit das Signal zurück zur Erde reflektiert, aber der zielt halt nicht punktgenau, wie so ein Laser. Das heißt, wenn man in der Gegend eine zweite Schüssel hinstellt, dann kriegt man dasselbe Signal. Und dementsprechend gibt es für Intelsat-Satelliten eine Menge zweite Bodenstationen irgendwo im Urwald. Ja, in Neuseeland gibt es eine, die ist relativ bekannt, weil da einfach mal ein Fernsehteam reingelaufen ist, da kommen wir auch noch zu. Aber das sind Stationen, die sehen tatsächlich genauso aus wie kopiert die offizielle Bodenstation und die nehmen halt einfach dieselben Signale mit und leiten die weiter. Also so fängt man Satellitenkommunikation ab. Dann kann man natürlich Kupferkabel verlegen. Das lässt sich auch abhören, sogar nicht invasiv, weil man das Signal per Induktion abgreifen kann. Das ist technisch ein bisschen anspruchsvoller, weil man ein bisschen größeres Equipment braucht, aber man macht halt so eine Spule darum im Wesentlichen und rechnet dann das Signal zurück. Und das Schöne ist, dass man eben das Kabel nicht kaputt machen muss dafür. Das heißt, das ist nur zu erkennen daran, dass das Signal
ein bisschen schwächer wird.
Aber das ist so wenig, wenn man es richtig macht, dass das im Grunde nicht nachweisbar ist. Im Übrigen ist es ja so, dass so ein Unterseekabel, also die Kabel, die man anzapfen will durch sowas, diese Kabel sind ja so lang, dass es auf dem Wege Signalverstärker gibt. Das heißt, das Signal hält gar nicht von alleine den ganzen Weg. So ein Kabel hat Dämpfung. Und das heißt, dass die Dämpfung, die durch dieses Induktionsabhören entsteht, die geht nur bis zum nächsten Verstärker. Am Ende kann man die nicht mehr sehen. Oder man kann auch direkt den Verstärker angreifen, genau, natürlich. Das ist wohl teilweise auch geschehen. Aber es gibt eben auch Fälle, wo man tatsächlich das Kupferkabel per Induktion angegriffen hat. Da kommen wir auch noch zu. Und denn die nächste Evolution sind Glasfaserkabel.
Also darüber funktioniert eigentlich der Großteil der modernen Kommunikation heute.
Also über 99%. Glasfaserkabel kann man auch abhören, obwohl das am Anfang gedacht wurde, dass das nicht der Fall ist. Aber da gibt es mehrere Verfahren. Man kann das Kabel so ein bisschen biegen. Dann geht zwar der Hauptteil des Signals weiter in dem Kabel, aber ein Teil streut eben aus. Den kann man messen.
Ist da so ein Biegekoppler, wenn er da ein Stichwort sucht, zum so nach googeln?
Dann gibt es auch bei Glasfaserkabeln, wenn die lang genug sind, Verstärker, wo man rangehen kann. Und dann, wenn die gespliced sind, kann man einen Teil des Lichts abgreifen. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Also es gab ganz am Anfang so Geschichten, dass sie Prismen ins Kabel einbauen. Das war so in einer der 80er Jahre Veröffentlichungen über die NSA. Ob das wirklich wahr ist, weiß ich nicht, weil das ist halt nicht die einfachste Methode. Aber
also die Stasi
theoretisch ist es natürlich denkbar.
Die Stasi hat schon in den 80ern einen Biegekoppler gekannt. Man kann den Stasi-Biegekoppler sich tatsächlich in Berlin hier angucken. Der liegt im Post- und Kommunikationsmuseum
cool.
In der Leipziger Straße. Ist halt in so ein bisschen so einem Schaukasten eingebaut, aber ist tatsächlich das Original, was sie da benutzt haben.
Es gibt auch ein KGB-Museum, stellt sich raus, in Moskau. Das haben wir mal entschieden, dass wir da mal hinfahren wollen. Ja. Und da gibt es angeblich einen von diesen Kupferkabel-Induktions-Tabs, die die Amis angebracht haben, zu sehen. Das möchte ich ja schon mal sehen, wie das aussieht. Ja. Aber grundsätzlich, man kann also alles abhören. Alle Technologien, die es gibt, kann man abhören. Sogar der neueste Schrei war, dass man sagt, man hat Quanten Kommunikation und die ist völlig unabhörbar. Hieß es aber auch, dafür gibt es inzwischen Ideen. Da ist zwar nicht die Physik angreifbar, aber man spricht ja ein Protokoll darüber, muss damit umgehen, wenn ein Teil der Botschaft nicht ankommt und darüber kann man dann eben doch Rückschlüsse ziehen.
Ja, und du kannst halt über Replikation der Photonen arbeiten und so, da gibt es verschiedenste Angriffsmöglichkeiten.
Also jedenfalls, der Punkt ist, es gibt kein bekanntes Verfahren zur Kommunikation, das man nicht irgendwie abgreifen kann.
Genau. Alle elektronische Kommunikation ist abhörbar, kann man sozusagen.
Geht davon aus, wenn ihr irgendwas macht, wird das abgehört. Ja. Ja. So, Wanzen, genau, erzähl doch mal ein paar von abgefahrenen Wanzentechnologien.
Genau, also wenn man an die Kommunikation nicht rankommt, weil die zum Beispiel verschlüsselt ist, dann versucht man natürlich, die abzugreifen, bevor sie verschlüsselt wird. Also typischerweise, wenn es gesprochenes Wort ist, dann versucht man eine Audiowanze zu haben oder halt, wenn es kein Audio bekommt, dann wenigstens Video. Die Innovation, die halt bei so Audioabhören getrieben wird, ist halt schon ziemlich enorm. Und da gibt es halt auch eine Menge Technologien, die sind so abgefahren, dass man eigentlich nicht glaubt, dass sie den Aufwand treiben würden.
Und dass es überhaupt funktioniert.
Genau, dass es überhaupt funktioniert.
Ganz also am Anfang waren es einfach so Tapes. Ja,
ja ganz
lustigerweise auch diese Kupferkabel-Abgreif-Tabs der Amerikaner.
Waren auch Tapes.
Das waren auch Tapes. Da sind sie dann einmal im Monat hingefahren mit ihrem U-Boot,
haben die Tapes gewechselt. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, Tapes waren halt...
Das war die Speichertechnologie.
Ja, ich meine, die haben mehrere Dutzend Megahertz Funkspektrum auf Tape geschrieben.
Ja.
Auf dem Teufelsberg. So der typische Weg halt für so eine Wanze zum Abhören, was man heutzutage nimmt, ist halt ein Mikrofon und dann zeichnet man es halt irgendwo auf, also auf einer SD-Karte oder Funktelefon dahinter. Aber wenn man sich halt dagegen schützen will, dass der Abgehörte rausfindet, dass er abgehört wird, dann kann man halt alle möglichen Varianten verwenden. So eine relativ einfache Variante ist so ein Körperschallmikrofon. Das heißt also, man nimmt ein Mikrofon, was nicht den Luftschall aufnimmt, sondern zum Beispiel in eine Wand reingebohrt wird, also zum Beispiel einen Dielenfußboden oder so, oder daran gesaugt wird und halt die Vibrationen aufnimmt und verstärkt. Dazu braucht man halt moderne Hochleistungsverstärker, können halt Schall mehrere Millionen Mal problemlos verstärken. Das heißt, man kann extremst feine Schallschwingungen aufnehmen. Dann gibt es halt auch Methoden, dass man zum Beispiel, habt ihr vielleicht mal in irgendwelchen James Bond Film oder so gesehen, bei James Bond kam es nicht vor.
Die Laser an die
Fenster. Genau, einen Laser an die Fensterscheibe. Das heißt also, man benutzt die Vibrationen der Fensterscheibe. Also wenn man in einem Raum spricht, vibriert die Fensterscheibe ein bisschen im Schalltakt damit. Dann kann man mit dem Laser gegen die Fensterscheibe bouncen und die Reflexion von dem Laser auffangen und daraus halt ein Schallsignal rekonstruieren. Dann gibt es halt Methoden, die so ähnlich funktionieren, wo man eine kleine bewegliche Membran vorne an einer Glasfaser dran hat. Und dann bohrt man halt ein sehr, sehr dünnes Loch oder verlegt es in einer Tapetenritze oder so, wo diese Glasfaser langgelegt wird und macht am Ende dieser Glasfaser, die auch relativ lang sein kann, also mehrere Dutzend Meter, tut man dann erst die Elektronik hin, sodass sie außerhalb des Bereichs ist, den das Opfer zum Beispiel durchsucht. Und dann hast du halt nur so eine ganz dünne, feine Glasfaser, die da irgendwo lang geht.
Über und es ist Glasfaser und kein Metall. Das genau. Heißt, Metalldetektor findest
halt nichts.
Überhaupt, die Achillesferse von solchen Wanzen ist normalerweise die Stromversorgung. Deswegen wird die üblicherweise in der Nähe von bestehenden Stromversorgungen angebracht, so in einer Steckdose oder im Telefon oder so.
Ja, oder halt eben...
Wo man halt 5 Volt abgreifen
oder kann. Halt oder halt eben...
Was man halt braucht.
Ja, außerhalb dann halt. Und dann gibt es halt natürlich noch so Varianten, wo man halt Heizungsrohre zum Beispiel, wenn man also normale Heizung in einem Raum hat, dann braucht man sich da überhaupt Abhörsicherheit keine Gedanken machen, weil...
Da koppelt der Schall einfach durch
in alle anderen Räume. Da koppelt man den Schall einfach in irgendwie ein paar Räume weiter ab, ist überhaupt kein Problem. Ja, also so gibt es halt verschiedenste Methoden. So der Prototyp von diesen...
Die coolste Wanze
war doch dieser russische Radler. Genau, diesen Aufwand, den sie nie treiben würden, war halt diese Theremin-Wanze. Und zwar, was der russische Physiker Theremin, nach dem auch dieses Instrument benannt ist, was halt so eine Schwingung macht, wenn man halt die Hand in der Nähe der Antenne bringt, dann fängt das Ding halt an, seine Schwingung zu ändern und andere Geräusche zu machen. Das ist natürlich auch so ein cooles Projekt, Open Theremin, könnt ihr euch mal angucken. Jedenfalls basierend auf dessen Forschung wurde halt eine Wanze gebaut, also manche sagen von ihm selber, weil er gezwungen wurde vom KGB. Und diese Wanze bestand eigentlich im Wesentlichen aus einem kleinen Metallzylinder mit einer Membran und einem Draht. Und was diese Konstruktion gemacht hat, ist, wenn man da mit HF-Energie, also Radio, draufstrahlte, hat sich die zurückgekoppelte und zurückgestrahlte Energie im Takt der Sprache verändert, die in dem Raum gesprochen wurde, also des Audios. Und das heißt, man hatte dann quasi eine Wanze, die halt keine elektrischen Teile hatte, also keine Transistoren oder irgendwas, die keine Stromversorgung hatte. Das Einzige war halt, dass sich die Leute in dem Raum so ein bisschen unwohl fühlten, weil die Russen natürlich mit enormer HF-Energie reingeballert haben, damit das Ding halt irgendwie ordentlich schwang.
Und der einzige echte Fall von Unwohlsein durch Elektrosmog. Ja, vermutlich.
Und dann haben sie halt dann irgendwann angefangen, nachdem sie noch andere Indizien hatten, da mal ein bisschen zu suchen und haben dann gefunden, dass diese Wanze in einer Plakette, also so eine große Holzadler-Plakette, die der amerikanische Botschafter in Moskau von
irgendwelchen Jugendveranstaltungen
oder sowas geschenkt bekommen hatte.
Der ist heute auch ausgestellt.
Das ist ein Museum, genau. Das ist halt auch so ein typisches Beispiel dafür, was für einen Aufwand die treiben. Nach diesem Verfahren gibt es halt auch heute noch ganz andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn man gar nicht in den Raum reinkommt, in dem man ein Gespräch abhören will, dann kann man auch mit Radar in diesen Raum reinschießen und die Vibrationsänderung des Kehlkopfes der Leute, die da drin sprechen, zu Schall rekonstruieren.
Oh,
das heißt also, du brauchst halt keine Wanze mehr da drin, sondern dein Kehlkopf ist halt irgendwie, denn ursprünglich wurde es halt angeblich entwickelt, um Verschüttete zu finden anhand des Dopplers vom Herzschlag.
Ja.
Bis dann irgendjemand mal feststellte, dass man hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, dann könnte man halt da noch und dann kriege ich mal die Sprache daraus. Ja, also das ist halt so der Aufwand, der da reingesteckt wird, um einander abzuhören. Also was man halt nie vergessen darf, der typische, einfachste und simpelste Abhörweg ist eine Vermittlungsstelle.
Genau, die meisten Leute werden nicht von Wanzen abgehört werden, sondern weil man es einfach bei der Telekom abgreift oder sonst wo.
Deswegen sind Hintertüren in solchen Vermittlungsknoten, also auch zum Beispiel in Internetknoten oder in Telefonvermittlungsstellen oder in Warpknoten, sind der wichtigste und die ergiebigste Abhörquelle, was wir jetzt auch aus den Snowden-Dokumenten gelernt haben, dass die NSA dann riesig und das GCHQ, also die Briten, halt auch einen großen Aufwand daran treiben, in diese Knoten reinzukommen. Interessant war jetzt diese Geschichte über Belgacom. Vielleicht sollten wir da nochmal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, einige Leute haben nicht ganz verstanden, was das bedeutet. Was da passiert ist bei Belgacom, ist, dass die Briten mit ziemlich gezielten Angriffen den Network Engineers von Belgacom hinterhergestiegen sind, denen Malware auf ihre Rechner getan haben, um Zugang zu den Belgacom, also beziehungsweise BCX, Vermittlungssystemen zu bekommen, also den Switches. Und was es halt heißt, ist, dass Network Engineers sind Primärziele.
Genau, Prioritätsziele.
Alle Leute, die tatsächlich der System Administrator für Netzwerksysteme sind, müssen echt drüber nachdenken, wie ihre Operational Security aussieht. Und zum Beispiel auch darüber nachdenken, ob die Rechner, die sie in ihre Switches hängen, um sie zu administrieren, ob die dieselben sein sollten, mit denen sie auf Facebook benutzen oder ihren Porn klicken. Da sollte man mittlerweile mal ernsthaft drüber nachdenken. Ne? Also weil die Systeme werden mit Malware angegriffen, und zwar die Laptops von den Leuten, um an die Rechner und an die Switches zu kommen und die Router, die von ihnen administriert werden.
Wobei das auch mal wieder so ein Told-You-So-Moment war, denn das war genau, was wir angesagt haben, als sie damals ihre Lawful-Interception-Schnittstellen per EU-Regulierung definiert haben. Da haben wir gesagt, wenn ihr Schnittstellen schafft, dann werden die auch von anderen Leuten gebraucht werden.
Ja gut, da gab es ja diesen Griechenland-Fall. Ne?
So. Ja, aber so gesehen, das ist ja auch genau das, was hier gerade passiert, ne?
Nee, ne, was da passiert ist, ist was anderes. Was die da gemacht haben, ist, die haben versucht, die Rechner anzugreifen. Also nicht mal LI-Schnittstellen zu benutzen, weil die viel zu schmalbeinig sind für das, was die da wollten. Sondern sich halt
Traffic, weiß man nicht, was da noch so drauf
ist. Naja, klar, gut, zu besorgen,
das, ja. Aber es ging auch um gezielte einzelne Verbindungen abhören. Denn Belgacom ist der staatliche, ich glaube, Ex-Monopolist, aber Telekom sind sie, glaube ich, noch Monopolist. Internet nicht mehr, aber Telefon sind sie, glaube ich, noch Monopolist im Festnetz. Und die sind unter anderem die Telekommunikationsgesellschaft, die das Europäische Parlament und die diversen EU-Behörden verbindet. Das heißt, darum ging's. Ja, es ging natürlich gar nicht irgendwie so um die einzelnen Leute, obwohl man es natürlich mitnimmt, sondern aber...
Nee, aber die einzelnen Leute waren der Weg dahin. Also die Network Engineers...
Nein, aber es ging auch nicht um das Abhören von irgendwie einzelnen Belgiern, so, sondern es ging um die EU,
würde ich damit sagen.
Aber wenn man schon mal da ist, nimmt man die anderen natürlich mit.
Ja, klar.
Ja, so, wir haben hier so eine kleine Timeline aufgebaut, die gehen wir jetzt mal ein bisschen durch. Ja, wir haben ja schon gesagt, 1943 ging es los mit diesem Abkommen. Das Problem bei diesen ganzen Geschichten ist, dass man da frühestens 15, 20 Jahre später was von hört.
Mhm.
Ja, das dauert immer ewig und 3 Tage, bis das irgendwie dann nochmal die Öffentlichkeit berührt. So, und die erste Sache, wo man sich mal ein bisschen informieren konnte, wie Codebreaking überhaupt funktioniert, war 1967 ein Buch von David Kahn, The Codebreakers. Das ist immer noch ein Standardwerk.
Was spannenderweise immer weiter aktualisiert wird.
Spannenderweise war das so früh, dass es diverse Sachen noch gar nicht drin hatte. Ja, deswegen gab es neue Auflagen. Also das ist noch vor DES zum Beispiel, was ja nun einer der großen Wiegepunkte ist, vor der Erfindung von Public Key Kryptographie. Also das Buch ist vergleichsweise alt, aber es gibt neue Auflagen davon.
Also er hat es einfach kontinuierlich weitergeschrieben und man muss sich darüber im Klaren...
Aber historisch das erste Werk, absolut ein wichtiges Standardwerk in der Beziehung.
Das Interessante daran ist, dass 67 war halt vielen Leuten immer noch nicht klar gewesen bis dahin, dass die Enigma eigentlich gebrochen wurde. Ne? Also man muss sich überlegen, der Bundesgrenzschutz in Westdeutschland hat bis 1961 Enigmas eingesetzt.
Weil sie es einfach nicht wussten.
Weil ihnen das offenbar niemand gesagt hat. Und erst danach haben die halt andere Systeme eingeführt. Ne? Also und die Russen haben das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt als Fingerübung für ihre neuen Kryptoanalysten zum Knacken gehabt oder so.
Also das Detail, ich meine, das hängt auch immer vom Land ab natürlich, aber so in England gibt es halt den Official Secrets Act.
Ja, was irgendwie der sowas das fieseste Geheimhaltungsgesetz der Welt ist.
Ich lese da gerade ein Buch drüber, das ist ein Kracher. Ich werde hier mal die Buchdaten in die Liste tun, das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist so ein Lacher, wie das da, also weil dieser Act ist halt von den ganzen Politikern gemacht worden, weil sie Angst davor hatten, dass ihnen die Journalisten ihre Sachen veröffentlichen. Und was dann tatsächlich passiert ist, ist, dass die ganzen Politiker selbst das in ihren Memoiren veröffentlicht haben, aber so dutzendweise. Und einer der übelsten war ein Ex-Premierminister, da hat sich einfach schlicht keiner getraut, das Gesetz auf den anzuwenden, weil der einfach so eine wichtige Figur war. Und lustigerweise hat der dann, eigentlich war das wohl ein relativer Unsympath, aber so den einen, den er geschont hat, war Churchill.
Mhm.
Weil der war gerade politisch am Ende, das war bevor er selbst Premier wurde, der war gerade politisch am Ende, hatte keinen Cent mehr und eigentlich war da wohl so ein paar Absätze drin, die Churchill vollständig vernichtet hätten, aber ihm ist halt gut zugeredet worden, komm lass mal hier, das ist aber nicht gentlemanly und dann haben sie Churchill rausgenommen und das hat die zukünftige Karriere von Churchill ermöglicht. Das ist alles eine unglaubliche Geschichte, kann ich jedem nur empfehlen, das Buch.
Wie heißt es?
Classified, glaube ich, von Moran. Okay. Hervorragendes Buch. Aber jedenfalls, diese ganze Geschichte von Geheimdiensten ist in allen Ländern ein ausgesprochener Lacher. Deswegen ist das ja auch geheim alles. Ich hatte das, glaube ich, neulich schon mal im Blog erklärt, wie es zum MI5 kam. Das war ein hysterischer französischer Autor, der in England lebte und der sich die fixe Idee ausgemalt hat, dass das Kaiserreich England komplett mit Spionen durchsetzt habe und eine Invasion plane. Und er hat eine Reihe von Romanen geschrieben und hat die dann mit der Daily Mail zusammen veröffentlicht und hat eine riesige Hysterie losgetreten, die am Ende dazu geführt hat, dass sie halt einen Geheimdienst eingeführt haben. So, na gut, wir müssen mal was machen, weil irgendwie die Leute sind alle nervös. Mit unglaublichen Details, wie dass sie dann die Daily Mail darauf bestanden hat, die von ihm gewählte Route, über die die Deutschen einmarschieren, zu ändern, damit möglichst viele Gegenden betroffen sind, in denen viele Daily Mail-Leser drin waren. Also das ist alles so grotesk. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Unter anderem schreibt er halt, dass der MI5 in seiner gesamten Geschichte nicht einen ausländischen Agenten enttarnt hat, sondern dass alles so Zufallsfunde waren oder weil die Polizei
oder Walk-ins
halt,
oder sowas.
Genau, Walk-ins, Verräter. Aber ihre eigentliche Aufgabe haben die nie erfüllt und das wird bei uns ähnlich aussehen, ja. Es gibt auch Enthüllungsbücher über die CIA, über die NSA noch nicht, da warten wir alle noch drauf, aber es gibt relativ vernichtende Bücher über die CIA. Die Geheimdienste sind alle so. Wenn wir was erfahren, ist es immer viel später. Ein Beispiel dafür war Tempest.
Genau.
Tempest ist heute relativ bekannt, so also Popkultur auch. Das sind elektromagnetische Emissionen von Geräten. Und es stellt sich nämlich raus, wenn man oben im zweiten Stock an seinem Desktop irgendwas eingibt, das zum Monitor gehende Signal über das VGA-Kabel damals noch, das lässt sich abgreifen. Und zwar, indem man einen Fernseher umbaut, lustigerweise. Das heißt, war so relativ plakativ, man konnte es leicht sehen. Das gilt auch für alle möglichen anderen Dinge. Man kann auch Tastaturemissionen abfangen und so. Und weil die Erdung häufigerweise sich geteilt wird von solchen Geräten, kann man es teilweise an der Heizung abgreifen, die dann im Keller irgendwie rausgeht und außen an einem Rohr rauskommt und so. Also die Möglichkeiten waren relativ erschütternd und das ist rausgekommen, weil die Briten die französische Botschaft so abgehört hatten, wenn ich mich recht entsinne.
Na, da ging es um ein anderes System, also da ging es tatsächlich um ein verschlüsseltes Fernschreibersystem, wo sich rausstellte, dass auf der Leitung nach draußen, auf der eigentlich nur das verschlüsselte Fernschreiben sein sollte, waren die...
Ach, du, als kleines Echo
tauchte auch Echo der Klartext auf. Der Klartext mit drauf, genau. Und was sie dann halt rekonstruiert haben. Und dann
aber das gilt eben für alle anderen Geräte auch. Das ist auch heute noch ein echtes Problem.
Ja.
Und einer der größten Lacher war, dass die Leute, als sie das gesehen haben mit dem CRT und dass man das auf dem Fernseher abfangen kann, sind die in Panik auf Flachbildschirme umgestiegen, wo das Problem noch viel schlimmer ist.
Anders, also, aber schlimmer.
Ist, die ja,
Reichweite
also,
ist halt größer.
Das ist ein generelles Problem und das ist gar nicht so einfach, das zu machen. Da muss man tatsächlich galvanisch trennen und eine ordentliche Erdung haben.
Ja, es Kupfer, ist schwierig.
Kupfer den Raum verkupfern und bla bla. Also das ist nicht so einfach. Es gibt da Spezialtapete für Paranoide. Also das ist ein echtes Problem und wenn jemand wirklich eure Daten haben will und euch beim Tippen zusehen will, dann kann man mal davon ausgehen, dass er das tun kann.
Ja, interessant ist, was relativ wenig beleuchtet ist, wo wir hoffentlich vielleicht auch noch was hören werden. In Enthüllungen ist es so eine aktive Tempest. Da gibt es auch noch so unterschiedlichste Codenames dafür. Und man kann nämlich mit Software auf dem Computer oder auf dem elektronischen Gerät dafür sorgen, dass diese Abstrahlungen maximiert werden.
Oder minimieren. Da gab es mal ein lustiges Paper von Markus
Kuhn. Max Kuhn, ne?
Der hat irgendwie seine Fonts Low-Pass gefiltert oder sowas. Nee, High-Pass. Wie war das? Ich habe die Details vergessen, aber der hat irgendwie spezielle Fonts genommen, die dann kein Abbild mehr gegeben haben.
Also zumindest auf den einfachen
Tempest. Ja, auf den billig.
Nee, aber man kann eben auch dafür sorgen, dass zum Beispiel bestimmte Daten
auf
Offline-Systemen, also wenn man halt einen Airgap hat, also wenn man sagt, okay, man hängt seinen Computer mit den kritischen Daten nicht ans Internet, kann man sich da trotzdem eine Malware drauf einfangen, die die Daten nach draußen funkt. Und zwar über Hardware in dem Computer, indem sie halt bestimmte Hardware rhythmisch benutzt, die halt dafür sorgt, dass halt eine Modulation zustande kommt. Und die Modulation kann halt so komplex sein, dass man die auch mit dem Scanner nicht sieht, da hört man nur Rauschen. Wieder mal so ein typischer Fall von den Aufwand würden sie doch nie treiben. Ja doch, den haben sie getrieben.
Naja, man kann sich das so vorstellen, dass man den platten Schreiblesekopf speziell bewegt oder sowas. Ja, dann hört man es ja sogar.
Also, ja, oder den Bambus irgendwie.
Ja, natürlich funktioniert es in der Praxis subtiler, aber man kann sich das schon relativ deutlich vorstellen, wie sowas funktionieren könnte.
Bis hin zu irgendwie mit auf Kurzwelle senden mit dem Monitorkabel. Ne?
Das hat, glaube ich, auch mal jemand per Soundkarte gemacht, oder? Hat die Soundkarte benutzt, um DVB-Signal zu erzeugen? Also es war, es gehen da die abgefahrensten Sachen. Ne? Mit relativ billiger Hardware. Halt nicht gut genug, um damit so professionelle Standards zu genügen, aber das muss man ja auch nicht für Geheimdienste haben.
Da gab es halt irgendwie damals ja noch diesen 90ern, diesen Promise-Skandal. Das hier, kannst du dich noch erinnern?
Ja, so grob, das war irgendwie Polizeisoftware.
Da ging es halt eben um so eine Polizei-Intelligence-Software, die offenbar mit so einer aktiven Tempest-Geschichte versorgt wurde.
Die wurde doch geklaut, wie war das nicht? Wurden die nicht von irgendwie Geheimdiensten geklaut, die nie bezahlt haben?
Und genau, so Zeug. Und dann haben die halt geleakt an die Russen, glaube ich. Und da ging es eben unter anderem darum, dass die durch rhythmische Benutzung von Speicher oder ähnlichen Dingen ja Daten nach draußen gesendet hat, die dann auch über relativ große Entfernung empfangen werden konnten.
Insgesamt kann man sagen, als Privatperson kann man das verstehen, Knicken sich dazu schützen. Aber man sollte zumindest mal gehört haben, was so geht.
Nee, man sollte wissen, dass wenn jemand den Aufwand treibt, dann wird er wahrscheinlich Erfolg haben. Die Frage ist halt nur, ob er den Aufwand treibt.
Und ob man das so teuer wie möglich machen kann.
Ja, genau. Man kann den Aufwand halt schon drastisch erhöhen. Was sie dann tun, wenn sie halt keinen Weg finden, dann gibt es halt sogenannte Blackback-Jobs. Das heißt also, da wird halt einfach eingebrochen. Früher hat man halt Codebücher geklaut, meistens aus Botschaften.
Kopien. Oder Kurierunternehmen.
Kopien angelegt. Wenn halt die Putzfrau nicht an den Tresor kam, dann musste halt eingebrochen werden. Die Putzfrau hat nur die Tür offen stehen lassen oder die Alarmanlage sabotiert. Heute wird es halt gerne gemacht, um Malware zu installieren, also um Trojaner zu installieren auf dem Rechner oder Keylogger, um Platten zu mirrorn oder sonstige Backdoors da einzubauen.
Ja, oder was auch gerne gemacht wird, ist, dass die in Rechenzentren dann eben nicht den ganzen Rechner mitnehmen, sondern nur eine der Platten aus dem RAID-Verbund. Mhm. Ja, und dann läuft halt der Rechner weiter. Genau, das ist bei mir ist gerade was passiert und da habe ich dann auch gedacht, gucken wir doch mal nach. Das Problem ist, dass man es halt nicht wirklich sagen kann, wenn man nicht physisch vor Ort ist. Ja, insofern.
Das ist halt das Doofe mit gemieteter Hardware.
Also was ich halt sehen konnte, ist, dass die Platte noch da war, aber sich weigerte, sauberes SCSI zu sprechen. Ja. Insofern sah es nicht aus, als wenn sie jemand rausgenommen hat. Aber es kann natürlich sein, dass jemand die Platte rausgenommen hat, irgendwie es geschafft hat, dass der Bus weiterläuft und mir da irgendwie Kram untergeschoben hat. Man weiß es nicht.
Hast du wenigstens kritische Sachen auf der Maschine?
Nein. Da ist halt irgendwie Kopie von meinem CVS drauf und so. Also nichts Wichtiges, was ich nicht noch woanders hätte und nichts wo ich Wichtiges. Nicht gucken kann. Na, nichts, wo ich nicht gucken kann, ob jemand gefummelt hat.
Verstehe, okay. Du meinst, wenn demnächst dann komische Posts in deinem Blog auftauchen, wissen wir warum?
Ja, das wäre natürlich echt kritisch, aber da gibt es auch ein Backup von. Aber ja, das ist ein echtes Problem, ja. Wenn man anfängt, paranoid zu werden, dann muss man auch an sowas denken.
Ja.
Ja, so,
wir zurück kommen zu unserer Timeline.
Zurück zu
eigentlich. Wir sind wir anderen heute ein bisschen, aber ich glaube, wir kommen mit.
Aber wir haben so lange keine Sendung mehr gemacht, da machen wir jetzt mal ein bisschen länger.
Genau.
1968 gab es den ersten Comint-Satelliten der NSA. Also, das war ein Satellit, der das Ziel hatte, Kommunikation der Russen abzufangen. Es gab auch andere Satelliten, die in der Beziehung wichtig waren, nämlich eigentlich, was man so als Keyhole kennt, das sind so Kamerasatelliten, die einfach Fotos machen. Da kommen wir auch noch zu. Da gibt es nämlich auch eine lustige Anekdote mit dem Hubble. Aber Comint, das waren Schnüffelsatelliten, die einfach die Signale der Russen auffangen sollten. Und da an der Geschichte ist ganz witzig, dass immer, wenn es rauskam, was ein paar Mal passiert ist, haben sie halt schnell den Namen von dem Programm geändert. Ursprünglich hieß das Canyon und es ging halt über Sibirien, weil es da geologisch, geografisch unmöglich war, im Grunde das per Kabel zu machen. Da haben sie halt eben diese länglichen Strecken gehabt und haben selber Satelliten benutzt auch. Und das hat sich halt besonders geeignet, um es abzufangen. Und weil die Russen dachten, das würde ja keiner machen, den Aufwand treiben, einen eigenen Satelliten hochzuschießen, was ja eine Milliarde an Investitionen einfach so mal ist, ja.
Ich meine, vor allem 68, ne? Da war Satellitentechnik noch richtig Rocket Science.
Genau. Deswegen haben die Russen sich da auch nicht viel Sorgen gemacht, ob sie das jetzt verschlüsseln müssen oder ob sie da die Botschaften eingrenzen, sondern die haben einfach viel mehr über die Leitung verschickt, als da wirklich hätte verschickt werden müssen. Und dementsprechend war das eine Goldgrube für die Amis. In dem Programm gab es dann insgesamt 7 Satelliten bis 1977, also von 68 bis 77 7 Satelliten, das heißt ungefähr jedes Jahr ein.
Für ungefähr 1 Milliarde oder mehr?
Ja, also die haben ein unglaubliches Geld da investiert. Dann ist es irgendwie rausgekommen, also es gab erstmal Version 2.0 dann, die Satelliten werden ja auch verbessert und so ein Satellit läuft auch nicht für ewig, sondern da ist dann so eine nukleare Stromquelle drauf, die Technik wird besser, sowas expired irgendwann. Außerdem
und vor allen Dingen die
außerdem sind die Orbits meistens nicht so stabil, sondern die nach einer Weile haben keinen Treibstoff mehr, um die Orbit zu korrigieren und fallen dann halt runter und haben also eine natürliche Lebenszeitbegrenzung. Gab dann Version 2.0 namens Chalet, das ist in der Presse aufgetaucht, dann haben sie es umbenannt nach Vortex. Vortex ist auch tatsächlich mir mal irgendwann über den Weg gelaufen als Begriff für sowas. Vortex tauchte auch mal in der Presse auf, dann haben sie es nach Mercury benannt, aber so läuft das halt, ne? Das ist halt wie so ein Stein, den man hochhebt und die ganzen Kakerlaken unter den Nüssen schlitzen. Also 1968 haben sie die ersten Schnüffelsatelliten gemacht, das ist schon echt unglaublich. Die ersten, von denen wir wissen heute, sagen wir
von
so.
Denen wir wissen, ja.
Wer weiß.
Bildaufklärungssatelliten haben sie schon früher hochgeschossen, ne? Das Corona-Programm war schon davor.
Ja, aber das ist auch erstaunlich schwierig, da belastbare Daten zu finden.
Für Corona? Nee, für Corona ist ja komplett declassified.
Aber die ganzen...
Die Comment-Sachen sind nicht declassified worden, nee. Ja. Die Bildsatelliten, ja, also das ist ganz hübsch, also das Bildmaterial von den Corona-Satelliten ist komplett declassified. Kann man sich auch ordern.
Wenn das ist auch richtig erstaunlich, was die damals schon für eine Auflösung hatten. Da kannst du richtig die Flugzeugtypen auseinanderhalten und so.
Wenn die Ami-Regierung dann mal wieder funktioniert, dann kann man sich da auch tatsächlich Daten ordern aus diesem. Ist lustig, also die schicken einem entweder Digitalisate oder schicken einem tatsächlich unbelichtete Filmstreifen. Also da kannst du tatsächlich.
What?
Ja, kannst du tatsächlich so einen Filmstreifen schicken lassen und dann hast du so ein Webinterface, wo du die Mission auswählen kannst.
Nein, das ist ja geil.
Und von wo und wann. Und dann siehst du halt, die müssen unglaublich frustriert gewesen sein, weil zwischendurch haben die dann halt, was weiß ich, irgendwie sind so zu 61 haben sie dann halt versucht, irgendwie die DDR zu fotografieren. Und dann haben die ja offenbar wochenlang nur Wolken fotografiert. Die haben halt sozusagen,
Scheißwetter.
Die haben halt nur programmiert sozusagen, wenn
super.
Vertrieben wird es vom Earth Research Observation and Science Center. Und Ich habe mir da mal so ein paar
Filme... Ist das irgendeiner Uni angegliedert? Das klingt irgendwie so.
Klingt, weiß nicht genau. Jedenfalls habe ich dann mal irgendwann die...
Du hast dir was geordnet?
Da habe ich was geordnet, genau. Und guckte mich dann damals die Sekretärin so ein bisschen komisch an. Du, hier ist was aus dem Eros Center für dich.
Super.
Genau.
Ich kann erklären. Ja,
das war sehr, sehr hübsch. Nee, kann man tatsächlich mal machen. Ist durchaus interessant. Wie gesagt, mittlerweile liefern sie auch ihre Scans aus, aber damals halt eben nur Film. Und wenn man halt gerade mal ein bisschen gucken will, wie damals irgendwie Sachen aussahen, die Auflösung ist halt teilweise so auf 2 Meter runter so. Also schon echt erheblich so und am Ende sogar 70 Zentimeter oder so.
Also man kann definitiv einzelne Autos sehen, ja, und teilweise die Typen erkennen. Man
sieht echt viel, schon viel Zeug so.
Aber so Bildzeitungen lesen aus dem Orbit geht halt nicht.
Nee, geht damit nicht, nee. Das ist halt aber eines der wenigen Programme, die halt so komplett declassified wurden damals und wo halt eben doch man, ja, heutzutage auch noch tatsächlich was von hat, wenn man halt zum Beispiel Veränderungen von Landschaft sehen kann und so. So, zurück zur Krypto.
Ja, 1970 ging das los mit Public Key Krypto. Völlig geheim, das ist von Forschern beim GCHQ erfunden worden, das ist das britische NSA-Äquivalent, die mit dem Tempora-System. 1970, 1973 gab es da Memos intern, das ist aber nie wirklich irgendwo hingegangen. Das Problem war, damals gab es nur symmetrische Cipher, das heißt, man hat den Schlüssel vorher austauschen müssen. Und wenn ein Dritter den Schlüssel hatte, dann konnte der sowohl alles mitlesen, als auch selber verschlüsselte Botschaften schicken. Und das ist ja eigentlich nicht, was man haben will. Also kennt man auch heute von PGP und SSL. Das will man eigentlich anders haben. Man will das so haben, dass man sagen kann, das ist der Server. Ich weiß, dass ich mit dem richtigen Server rede. Dass es keine Schlüsselaustauschgeschichten gibt, sondern dass man nur noch eine CA hat, wie man das heute nennt. Also diese Idee, dass man andere Sachen signieren kann digital. Das ist alles Public-Key-Kryptographie. Und das ist erst erfunden worden 1970, 1973, aber noch nicht ein fertiges System, sondern das waren einfach nur Memos. Ja, man könnte mal das hier angucken und vielleicht...
Also die Mathematik cool. dazu.
Genau.
Vielleicht solltest du nochmal Public-Key-Krypto kurz erklären für die...
Okay, Public-Key-Krypto ist die Idee, dass man einen zweigeteilten Schlüssel hat, einen öffentlichen Teil und einen privaten Teil, und der Public-Key-Krypto, der wird weltweit veröffentlicht. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas mit meinem privaten Key bearbeite, dann kann jeder mit dem öffentlichen Key sehen, dass es nur von diesem privaten Key hätte kommen können. Das heißt, ich kann eine Sache signieren.
Oder umgekehrt, man kann...
Umgekehrt kann jemand mit dem öffentlichen Schlüssel eine Nachricht bearbeiten und die kann dann nur der Inhaber des privaten Schlüssels bearbeiten. Aber da der ja nie...
Entschlüsseln.
Und da der aber nie den einen Benutzer verlässt, den muss ich halt nicht weitergeben. Das ist der private Schlüssel. Dadurch ergibt sich so eine Sache, dass man Sachen signieren oder an einen persönlich verschlüsseln kann und dass es nicht so ist wie vorher, dass man, wenn man eine Gruppenkommunikation haben will, dass man dann in der Gruppe den Schlüssel verteilt und nicht weiß, wer das jetzt konkret lesen kann.
Also in der Praxis funktioniert es so, dass also eigentlich alle Public-Key-Verfahren sind halt nicht dafür geeignet, große Mengen Krypto, also große Mengen
Daten zu verschlüsseln,
sondern deswegen kombiniert man die halt dann meistens mit noch einem symmetrischen Verfahren. Also wenn ich zum Beispiel,
sind auch viel langsamer als symmetrische Verfahren.
Genau, also das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt an FIFA was verschlüssle mit seinem öffentlichen Schlüssel, dann wird de facto ein symmetrischer Schlüssel erzeugt und dieser wird mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt und an die Nachricht angehängt.
Und mit dem kann ich dann die Nachricht entschlüsseln. Aber genau. Den kann halt nur ich entschlüsseln, weil nur ich den privaten Schlüssel habe.
Ja. Und
tolle Sache, will man unbedingt haben, aber die Mathematik dahinter existierte vorher nicht. Sagt keiner ist auf die Idee gekommen, dass man das so machen kann. Das ist auch heute noch sehr schwierig. Es gibt da nur eine Handvoll von Verfahren, die da überhaupt vorgeschlagen wurden.
Na, vorgeschlagen wurden viele, aber
ja, es gibt also,
eine Handvoll, wo man sich so ansatzweise sicher ist, dass sie zumindest eine Weile halten.
Na, es gibt so 2 oder 3, von denen man sagt, okay, also bis die Quantencomputer kommen,
werden sie wohl.
Und dann gibt es noch so ein paar esoterische, von denen man hofft, dass sie auch danach gehen.
Ja.
Das Problem ist halt, erstens ist das höhere Mathematik, das heißt, da ist schon die Operationen sind deutlich teurer als bei den symmetrischen Verfahren. In Sachen CPU-Zeit. Und das Problem ist eben auch, dass die Mathematik voranschreitet und die Rechner schneller werden. Das heißt, man muss immer die Schlüssellängen hochdrehen, weil es in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse gibt, wie man so ein Verfahren brechen kann und so. Also nur weil das Verfahren alt ist, heißt es nicht, dass wir das immer noch genauso anwenden wie damals, sondern die Schlüssellänge hat sich irgendwie verzehnfacht seit dann.
Ja.
Krypto war damals eigentlich noch ausschließlich ein Geheimdienstspiel. So Privatleute haben nicht verschlüsselt, konnten es auch gar nicht. Es gab damals auch die ersten Spezialklauseln in so Patentgesetzgebung.
Ja, die sind schon älter. Die sind tatsächlich.
Ja, aber
die sind tatsächlich aus den Zeiten von mechanischen Kryptomaschinen.
Ach, tatsächlich?
Ja, die sind echt alt.
Okay.
Also die
aber sind die angewendet worden oder wie?
Doch, doch. Also die Klauseln für militärisch verwendbare Erfindungen, und dazu zählt halt Krypto und hat halt Krypto schon immer gezählt.
Okay.
Die sind halt schon richtig alt, aber die haben halt eben dafür gesorgt, dass halt eben auch in den 70ern Krypto im zivilen Umfeld also quasi nicht vorkam. Ne? Das war halt tatsächlich was, was die Staaten gemacht haben. Was
na, bis auf so Hintertür-Krypto an der Krypto-AG und so, ne? Wann war das, 80er Jahre?
Ja, aber auch die haben im Wesentlichen von Regierungen gelebt. So.
Also ja, natürlich. So. Aber die haben immerhin auf Messen aufgestellt, ne?
Ja, aber ich sag mal so Verschlüsselung für Privatleute oder für Unternehmen oder so war eigentlich in den 70ern nicht so richtig en vogue. Also es gab halt so ein paar Kryptosysteme, die waren halt alle sehr so ein bisschen fishy und also hat halt niemand so richtig verwendet. Also es gab halt keine massenweise Anwendung von Verschlüsselung in dem Sinne.
So, eins der Probleme mit diesen ganzen Verfahren ist, dass man bei keinem eigentlich wirklich weiß, das ist sicher, also sicher in dem Sinne, wie das ist auch in Zukunft sicher. Wenn ich das jetzt mache und in 10.000 Jahren findet ein Alien das und er hat meinen Schlüssel nicht, dann kann er das nicht entschlüsseln. Ja, diese Art von Sicherheit, die gibt es eigentlich nicht. Da gibt es nur ein Verfahren, wo das der Fall ist, nämlich der One-Time-Pad. Und der funktioniert so, dass man einen Schlüssel hat, der genauso groß ist wie die Nachricht, die man überträgt, und den hat man vorher ausgetauscht und benutzt ihn nur genau ein einziges Mal. Ja? Also das ist die Idee, dass man vorher so eine Art Codebuch hat, aber man benutzt es halt nicht zum Lookup von einzelnen Wörtern oder so, sondern man macht einen XOR, das ist eine mathematische Operation, eine Bit-Operation, und verschlüsselt seine Botschaft, indem man den Zufall darauf addiert, kann man sich das vorstellen.
Genau, also und zwar für jedes einzelne Bit des Klartextes gibt es einen Bit des Schlüssels.
Und wenn man jetzt den Schlüssel nicht kennt, dann kann jeder Schlüssel zu einem völlig anderen Klartext kommen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Methode zu erkennen, ob das jetzt sauber entschlüsselt wurde oder nicht, weil zu jeder Entschlüsselung gibt es einen möglichen Schlüssel, der das erzeugt hätte.
Genau. Und diese Art von Krypto,
von der ist schon relativ lange klar, dass sie sicher wäre. Deswegen haben Regierungen sie auch angewendet. Genau. Aber nicht immer richtig angewendet.
Vielleicht noch einen kurzen Exkurs dazu. Also wie man das verwendet hat, war zum Beispiel für Agentenfunk. Also wenn man halt irgendwie Agenten im feindlichen Ausland hatte, dann hat man denen so kleine Codebüchlein mitgegeben, von denen dann immer eine Seite abgerissen wurde. Und auf denen stand dann halt so in Fünfergruppen Zufall. Und der Zufall war halt als Buchstaben und Zahlen kodiert oder nur als Zahlen. Und dann hat er seine Nachricht aufgeschrieben, in möglichst wenigen Buchstaben, weil Verschlüsseln war dann anstrengend, und hat dann sich hingesetzt und hat halt einfach für jeden Buchstaben oder jede Zahl, die er da aufgeschrieben hat, dann jeweils den Schlüssel drauf addiert und hat danach das Codebuch verbrannt oder aufgegessen oder in Wasser aufgelöst, also jedenfalls meistens vernichtet so. Und diese Codebücher waren halt häufiger eben auf so super Wasser, also quasi so Löschpapier gedruckt, sodass sie halt, also wenn man Wasser drauf macht, dann zerfloss es halt alles. Und
als Feature.
War halt ein Feature, ne? Oder man konnte sie aufessen oder irgendwie sonst wie einfach vernichten, so. Oder sie waren halt in Geheimtinte geschrieben. Also da gab es alle möglichen Tricks und Kniffe, so. Und das Problem ist halt, man kann.
Das so muss halt wirklich zufällig sein. Das
muss
das
erste Problem. Halt richtig zufällig sein. So, und die Geheimdienste haben da tatsächlich damals eine Menge manuellen Aufwand getrieben. Also die Briten haben zum Beispiel, um halt irgendwie ihre One-Time-Pads zu generieren, für ihren Agentenfunk, also für die paar Systeme, wo sie Agentenfunk gemacht haben, haben sie wirklich Horden von Frauen vor Tombola-Maschinen sitzen gehabt, aus denen halt dann einfach die Würfel fielen. Also die haben die halt gedreht und dann fielen halt diese Kugeln da raus. Also kennst du das wie aus dem, also
quasi ja, bei der Lotto fiel.
Wie so Lotto, so, und tippten die dann im Durchschlagpapier, sodass es halt zwei Exemplare davon gab.
Das ist ja auch ein cooler Job.
Und dann fielen die Kugeln halt hinten wieder in die Maschine. Also die haben den ganzen Tag vor einer Tombola-Maschine gesessen und getippt, was da in Zahlen rausfiel.
Resozialisierung für Spielsüchtige.
oder halt eben gewürfelt oder sich sonst wie irgendwas ausgedacht. Oder später haben, als dann halt physikalische Zufallsgeneratoren halt irgendwie
so nuklearen Zerfall
bekannt wurden, haben sie dann zum Beispiel C-Rohre genommen für nuklearen Zerfall oder thermisches Rauschen umgesetzt und dann die halt generiert. Es gibt ein zweites Problem daran, also außer, dass beide Seiten müssen halt den Schlüssel haben, sonst geht's halt nicht, man muss physikalisch den Schlüssel irgendwie zu beiden Seiten bringen. Und das zweite Problem ist, man darf es halt auf jeden Fall nur einmal verwenden. Also wenn man halt so ein One-Time-Pad ein zweites Mal verwendet, kann man mit relativ einfachen mathematischen Tricks ja den Schlüssel und beide Nachrichten sozusagen rauskriegen. Und das ist den Sowjets passiert. Und zwar, als die nach den stalinischen Säuberungen hatten sie ein paar Krypto-Experten zu viel erschossen oder ins Lager geschmissen.
Ach, das sieht zufällig genug aus.
Und dann haben die, weil sie halt gerade große Agentennetze in den USA versorgen mussten, haben die halt One-Time-Pads mehrfach verwendet. Und die Amis haben zu diesem Zeitpunkt aber schon alles, was an Krypto war,
aufgehoben.
So, und heißt, die haben tatsächlich dann noch Nachrichten aus den 30ern gehabt, mit denen sie halt dann in den 50ern Sachen entschlüsseln konnten. Und also das Programm bei den Amis hieß damals Venona. Und war halt ein riesiger Aufwand. Also weil man muss sich vorstellen, die haben halt irgendwie diese ganzen Kurzwellen-Agentenfunknachrichten halt aufgezeichnet und erstmal beiseite gelegt. Und dann irgendwann kam man auf die Idee, hey, lass mal probieren, ob sie ihre One-Time-Pads nochmal verwendet haben.
Ein Schuss ins Dunkel.
Genau. Und dann haben die Amis richtig große Mengen sowjetischer Agenten aufgerollt. So. Und
das ist ja auch Teil der Snowden-Enthüllung gewesen, dass sie immer noch Spezialriegel haben, verschlüsselte Daten werden aufgehoben.
Genau.
Länger als andere Daten, die werden weggeschmissen, wenn man sie eine Weile nicht braucht.
So, also und der Hintergrund ist halt einfach, dass wenn man heute ein Kryptosystem nicht brechen kann, heißt das noch lange nicht, dass man es nicht später
morgen brechen kann,
genau. Und insbesondere, wenn das sogar One-Time-Pad-Krypto, also von denen sie wussten, dass es ein One-Time-Pad ist, aufgehoben wurden, in der vagen Hoffnung, irgendjemand könnte mal den Fehler machen, es nochmal zu verwenden.
Die können es verkackt haben.
Sie könnten es verkackt haben, genau.
Tja.
Ja.
Na gut, wir kommen in den 70er Jahren dann. Die Telcos waren alles irgendwelche Long-Distance-Monopole. Ne? Das waren staatliche Telcos oder es war sowas wie AT&T. Und das hat für Staaten den großen Vorteil gehabt, dass es nicht so viele Partner gab, mit denen man reden musste, wenn man mithören wollte, sondern konnte da halt hingehen und sagen, hör mal, du bist das Monopol, dafür musst du aber auch mit uns zusammenarbeiten. Und dann haben die das halt gemacht. Ne? Es ging aber in den 70er Jahren los mit der Deregulierung. Das hat das so ein bisschen schwieriger gemacht, aber es hat auch Vorteile gehabt für die Amis insbesondere, weil dadurch eben die Preise runtergegangen sind und ein Gutteil des globalen Telefonverkehrs tatsächlich durch die USA ging.
Also dieses strategische Vorteil der Deregulierung.
Ähnlich wie beim Internet.
Ja.
Das hat dasselbe Problem in Grün.
Naja, und man ist halt genau dasselbe Spiel. Ne? Also dass halt dieses strategische Vorteil, dass ihre Telekommunikationskonzerne in der Lage waren, sehr billig anzubieten durch den hohen Konkurrenzdruck und auch durch staatliche Förderung im Übrigen. Also es ist halt nicht alles nur Markt, ne? Sondern die haben da auch aktiv reingebuttert. Unter anderem auch dadurch, dass sie halt diesen Telekommunikationskonzernen NSA-Aufträge gegeben haben, weil die NSA natürlich einen riesigen Bedarf an Telekommunikationsleitungen hat, um ihre Stützpunkte weltweit zu vernetzen, wurden diese Telekommunikationskonzerne halt subventioniert und das führte halt dazu, dass eben auch Ferngespräche innerhalb von Europa billiger waren, wenn sie über die USA geführt wurden. Und zwar vor noch nicht allzu langer Zeit. Also ihr erinnert euch dunkel, als man noch diese Vorwahlen gemacht hat, um halt billiger fernzutelefonieren. Das war halt häufiger dann halt irgendwelche komischen Gesellschaften, die die Anrufer halt über die USA geleitet haben, weil
Sprint
billiger war.
Das klang scheiße, hat ewig Latenz drauf gehabt,
ja.
Aber es war halt billiger.
Genau, weil man halt darüber halt, selbst wenn man nach Frankreich telefoniert hat, im Zweifel über New York billiger telefoniert hat. Mit dem Effekt, dass die Anrufe alle in den USA vorbeikamen und die NSA sie mitgenommen hat.
Schlurf. Ja, in den 70er Jahren ging es dann auch langsam los mit den richtigen Verschlüsselungsverfahren. 1971 hat IBM ein Verfahren namens Lucifer patentiert. Daraus ist später DES geworden. Lucifer hatte eine Schlüssellänge bis zu 128 Bits. DES ist dann aber kastriert worden bei der Standardisierung auf 56 Bit. Und das ist ein Muster, was wir häufiger sehen in der Geschichte, dass Kryptoverfahren eigentlich mal so halbwegs sicher aussahen, aber dann runtergeschnitten werden von NIST oder von irgendwelchen anderen Behörden bei der
Standardisierung.
NIST ist da der Hauptakteur, aber es
die Standardisierungsgremien, ja.
Kommt auch anderswo vor.
Ja.
1971 gab es auch den ersten dokumentierten Fall von so einem Induktionsabhörgerät an einem Unterseekabel, und zwar war das ein sowjetisches Militärkabel in der See von Ochotsk. Das war relativ lustig, die Geschichte, weil sie ja zwar ahnten, dass da ein Kabel ist, aber sie wussten nicht, wo es ist. Und sie haben es dann gefunden, indem sie am Ufer Schilder gesucht haben, wo für die lokalen Fischer dran steht, hier nicht ankern.
Ach so,
und so haben sie das Kabel dann gefunden. Ja, sehr witzig. Und als sie das Kabel gefunden hatten, das war so eine völlige Hail Mary-Geschichte. Sie wussten überhaupt nicht, ob das funktionieren würde oder nicht. Haben sie so als Demonstrator dann ein bisschen eine Spule rumgewickelt mit Tauchern und haben dann tatsächlich Signal abfangen können. Und das haben sie dann zu Hause erzählt. Und daraus ist dann ein offizielles Programm gemacht worden namens Ivy Bells. Und da gab es mehrere umgebaute U-Boote über die Zeit. Das damals hieß USS Halibut. Das war relativ legendär. Und weil sie nicht wussten, ob das funktionieren würde oder nicht, wollten sie da jetzt auch nicht groß ein Commitment eingehen. Und deswegen hat es eigentlich eine andere Mission gehabt. Nämlich sollte das da Fragmente von irgendwelchen Raketentests einsammeln. Und da sind die tatsächlich mit Tauchern losgezogen und haben so Fragmente so im Zentimeterbereich und noch kleiner, also das größte war irgendwie 3 Zentimeter oder so, haben sie gesammelt von diesen Torpedos und haben damit zu Hause den Torpedo nachgebaut. Das
Raketen.
Ist schon Raketen. Also das ist schon völlig unglaublich, was sie da für Aufwand getrieben haben. Nicht nur für SIGINT, sondern auch für andere Militärsachen. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, nur weil es viel Aufwand ist, heißt noch lange nicht, dass es nicht getan wird. Man muss sich das so vorstellen, dieses Gerät, was sie um dieses Kabel gewickelt haben, also es gab da ein richtiges Gerät, das war irgendwie 6 Meter lang. und hatte Tape drin. Und da haben sie einfach das Signal immer raufgeschrieben und einmal im Monat kamen die dann mit ihrem U-Boot vorbei, haben sich da reingeschlichen in die sowjetischen Hoheitsgewässer und haben die Tapes gewechselt. Das ist schon echt
unglaublich.
Und die Akkus.
Ja. Also da gibt es ein Buch drüber, heißt The Blind Man's Bluff, wo das mal einer beschrieben hat von 98, glaube ich, ne?
Ich glaube, das habe ich hier auch irgendwo
gelistet. Ja, 98. Also, da sieht man mal wieder so, das war 71, ne?
Und 1971 und es hat 20 Jahre oder was gedauert. Nee, 30 Jahre fast.
Ja.
Die Russen haben das Jahre später mitgekriegt, weil ein amerikanischer Überläufer ihnen das verkauft hat, der halt Kohle brauchte. Und er hat es irgendwie für $30,000 oder so verkauft. Das war zwar mehr Geld, als es heute wäre, so mit Inflation und so, aber also lächerlich wenig im Vergleich zu den Kosten,
die das Projekt hat.
Na klar. Der KGB hatte dann ein paar Jahre später auch einen Überläufer, der es den Amis wieder erzählt hat. Und als die Amis dann hinfuhren, um den Akku zu wechseln, war das Gerät weg. Und das ist jetzt angeblich im KGB-Museum.
Müssen wir mal.
Also da müsste man echt mal hingehen, sich das angucken. Das klingt sehr lustig.
72, ne? Gab es den ersten?
72 gab es auch den ersten Whistleblower in der NSA. Der hat ausgepackt in einem, ich habe die Zeitung jetzt gar nicht aufgeschrieben. Kann ich hier mal draufklicken. Klick, klick. Also irgend so ein Magazin, von dem ich noch nie gehört habe. Da hat er das halt ausgepackt und es war so völlig sensationalistisch. Ja, wir hören alles und jeden ab und wir können das und wir können jenes und es war, der hat halt keine Dokumente vorgezeigt und konnte sich auch nicht ausweisen, natürlich, weil er halt ein anonymer Whistleblower war. Der da also nicht anonym, sondern pseudonym. Alles sehr, also im Grunde rückblickend hat er natürlich die Wahrheit gesagt. Der ist dann auch aufgedeckt worden.
Ach echt, haben sie ihn gekriegt.
Die haben ihn gekriegt und der sitzt wohl, ich weiß nicht, ob er noch sitzt. Aber also das war tatsächlich ein echter Whistleblower. Aber der hatte halt so die technischen Details, hat er nicht gebracht natürlich, sondern er hat im Wesentlichen gesagt, wir können und hören jeden ab. Und naja, wie das so ist, da denkt man sich erst, das wird irgendein Typ sein, der halt irgendwie sich wichtig machen will, bla bla. Hat mich völlig schockiert, dass ich das jetzt gesehen habe. Ich dachte, das ist erst später gewesen, dass es da einen Whistleblower gab. Also ich hatte von dem noch nichts gehört vor den Recherchen hier. Aber das waren so die formativen Jahre, nicht nur für Verschlüsselung, sondern auch für überhaupt den wissenschaftlichen Umgang damit, was jetzt eigentlich Geheimhaltung ist. Da gab es auch das Bell-LaPadula-Modell, ist auch aus der Zeit 1973. Das ist relativ wichtig. Da geht es darum, dass man Informationen labelt, je nachdem, ob sie von einer hohen Geheimhaltungsstufe kommt oder von einer kleinen und dass man eben dafür sorgt, dass die nur in eine Richtung fließen können. Aber das war das erste Modell, was sich überhaupt formalisiert damit beschäftigt hat, wie man mit Informationen mit verschiedenen Clearance-Levels umgeht. Das war alles so Handwaving vorher. So.
Na, man hat also ein Erfahrungswissen, würde ich mal sagen. Also die, wo sie halt,
sag ich doch.
Also wo sie halt versucht haben, halt ihre praktischen Erfahrungen in Systeme zu gießen und Bell-LaPadula war halt das erste System, was quasi eine mathematische Grundlage darunter gezogen hat, für was Einstufung als geheim und der Umgang damit angeht. Also dieses System war dann halt auch entscheidend dafür, wie halt
heute noch Grundlage
die Klassifizierungssysteme innerhalb dieser Geheimdienste ausgelegt sind.
Und wie Protokolle ausgelegt sind. Also es gab ja auch die ursprüngliche Version von IP, also dem Internetprotokoll, hat auch so ein Feld, um zu sagen, das ist jetzt privilegiert. Das kam auch aus dieser Idee, dass man halt sagt, okay, das ist classified.
Ja.
1975 gab es die Church-Kommission, die hat sich in den USA mit Geheimdienstmissbrauch beschäftigt. Ursprünglich kam das, glaube ich, von Watergate. Also es ging gar nicht so um die Dienste, aber es gab eben auch zum ersten Mal so einen richtigen NSA-Skandal, als eben rauskam, dass da abgehört wurde, dass es die NSA gibt. Die war vorher überhaupt nicht public und auch die Church-Kommission hat, glaube ich, nicht öffentlich über die NSA geredet, sondern es gab halt Dokumente. Jetzt ist lustigerweise gerade rausgekommen vor ein paar Tagen, dass die NSA auch Frank Church abgehört hat.
Also den Vorsitzenden der Kommission.
Den Vorsitzenden von dieser Geheimdienst.
Reformkommission.
Da ist natürlich nie wirklich groß was draus geworden, aber so diese Freedom of Information Act Geschichten kommen, glaube ich, aus dem großen und groben Umfeld davon. 1976 gab es dann Diffie-Hellman. Das ist der erste Public Key Algorithmus, der tatsächlich öffentlich vorgestellt wurde in einem Forschungspaper. New Directions in Cryptography heißt das Paper. Da geht es um diskrete Logarithmen als mathematisches Problem zur Aushandlung von einem Schlüsselpaar. Das war bahnbrechend und hat die Kryptographie verändert. Lustigerweise, die Ansage, dass es bei GCHQ vorher schon Public Key gab, ist auch relativ neu.
Die ist neu, ne? Die gibt es schon 5 Jahre hier oder so.
Ja, 15 Jahre, irgendwie 5 bis 10 Jahre. Also ist noch nicht lange her, dass die überhaupt öffentlich zu
sagen. Da haben die auch so lange drauf gesessen.
Ja, da muss man sich mal vorstellen, du arbeitest irgendwie als Mathematiker bei so einem Dienst und machst so eine bahnbrechende Sache, die danach die Welt revolutioniert, weil sie jemand anders wie 10 Jahre später publiziert. Nein, das war 5 Jahre. Und dann kannst du da nicht mal
Credits für
kriegen. Das ist echt, das muss wirklich scheiße sein.
Ja.
In Diensten zu arbeiten.
Wie wenig über die Geheimdienste damals bekannt war, also insbesondere was irgendwie die Abhörgeheimdienste anging, zu einer Zeit, wo die CIA wegen ihrer Aktivitäten in Lateinamerika ja in aller Munde war und auch irgendwie allerhand irgendwie gerade von Seiten der Sowjets und des Ostblocks darüber publiziert wurde, sieht man daran, dass 1976 hat Duncan Campbell zum ersten Mal im New Statesman in einem Artikel namens The Eavesdroppers die Abkürzung GCHQ, also Government Communications Headquarter, in der Presse erwähnt. Und
mit einem amerikanischen Mitautor, lustigerweise.
Genau, mit einem amerikanischen Mitautor.
Und der wurde sofort ausgewiesen. Und Duncan Campbell selbst war seitdem unter MI5-Überwachung.
Also das heißt,
da haben die Dienste noch nie Humor gehabt, wenn man ihre Existenz aufdeckt.
Genau, also allein die Existenz, also die NSA hieß ja eben über viele Jahre, war ja die humorvolle Abkürzung für NSA.
No such agency.
Also die Agency gibt's halt nicht. Und da sieht man halt auch daran, wie tabuisiert eigentlich im öffentlichen Bewusstsein dieses massenweise Abhören war. Also selbst die Tatsache, dass es da eine Agency gibt, die sowas tut, durfte halt nicht diskutiert werden.
Und die Budgets sind natürlich auch nicht öffentlich. Also das heißt, das Parlament, was ja eigentlich dafür zuständig ist,
genau,
sowas zu machen, ja, nicht mal die wissen das.
Ja, und die Begründung damals war natürlich, okay, Kalter Krieg, die Sowjets dürfen es nicht wissen. So, die Sowjets wussten natürlich alles darüber, aber natürlich nicht die Öffentlichkeit im Westen. So. Und einer der Gründe dafür war eben unter anderem auch, dass diese Abhörgeheimdienste natürlich nicht nur gegen die Sowjetunion eingesetzt wurden und die anderen Ostblockstaaten, sondern eben auch gegen politische Gruppen im Innern. Na, also Campbell hat 78 aufgedeckt, dass Hongkong quasi von den Briten wie eine fiese Diktatur irgendwie betrieben wurde, inklusive Überwachung und Unterwanderung der Oppositionsgruppen, wofür die halt auch ihre Abhörgeheimdienste eingesetzt haben. Das dauerte noch 5 Jahre oder so, bis diese Behörde, also diese Oppositionsüberwachungsbehörde dann irgendwie
eingestampft wurde.
Haben sie die eingestampft oder haben sie nur umbenannt?
Nee, die haben sie richtig aufgelöst. Ich meine, Hongkong gehört ja auch nicht mehr den Briten jetzt.
Nee, gut, aber ich meine 83.
Damals haben sie das angeblich richtig aufgelöst, aber das weiß man ja nie bei
solchen Sachen.
Also wir haben ja vorhin schon bei den Satelliten gesehen, dass sie dann einfach das Programm umbenennen.
Genau.
Sagen, ja nee, Vortex gibt's hier nicht mehr, wir haben nur noch Mercury.
Ja, genau. Andere Satellitenprogramme gab's halt auch zuhauf, 76 haben sie...
Allein die Liste der Nachrichtendienste, die in den USA existieren, ist irgendwie 18 oder so.
Mhm.
Völlig unglaublich, wie viel. Und in Deutschland ist das ja auch.
Na gut, aber da sind die ganzen Landesämter halt noch dabei.
Na klar.
Die Satelliten, wo wir gerade dabei waren, so eines der bekanntesten Programme von den Amis ist halt Keyhole, was halt auch lange Jahre nicht bekannt war, was es überhaupt nicht gab so. Und im Gegensatz zu den Corona-Satelliten, die es vorher gab, hatten die zwei Unterschiede. Zum einen war die Auflösung nochmal höher und zum anderen hatten die elektrooptische Kameras. Test, also da wurden nicht mehr Filme zurückgeschickt, also bei den Corona-Programmen haben die mit Kameras im Weltraum fotografiert auf Film und diesen Film dann in Kapseln in Wiedereintrittskörper verpackt und nach unten geschickt und dann am Fallschirm eingesammelt und tatsächlich während des Fluges des Fallschirms eingesammelt, weil man wollte nicht riskieren, dass sie irgendwo runterkommen. Und die Kiowa-Satelliten, KH-11 war so einer der bekanntesten, die haben halt per Funk die Sachen runtergeschickt und auch da brauchten sie natürlich Krypto, weil die wollten natürlich nicht, dass die Russen ihnen dabei zugucken, wo sie gerade hingucken.
Deswegen wobei, das wussten sie natürlich, weil sie sehen können, wo die Satelliten waren. Da gab es ja schon Programme,
ja,
oder nicht?
Aber natürlich würdest du ja gerne wissen, wo sie hingucken. Also wo
ja
sie
gut,
genau,
also du weißt, wo der Satellit ist. Das reicht
aber
nicht, genau.
Nee, es reicht klar natürlich nicht, weil du hast natürlich einen riesigen, breiten Streifen Land.
Siehst nicht, wo sie hinzoomen.
Genau, weil die haben ja oben ein spiegeloptisches System drin, wo sie halt auf schon einen relativ großen Winkel gucken können. Und wohin sie genau gucken, hat die Russen natürlich schon interessiert, aber deswegen hat die NSA da auch eigene Verschlüsselungschips eingebaut. Also überhaupt war halt irgendwie Krypto für die Satelliten zu bauen, war durchaus auch eine wesentliche Aufgabe. Weil das ist halt auch so ein Punkt, den wir vielleicht mal erklären sollten. Keymaking oder Codemaking, also Verschlüsselung bauen und Codebreaking, sind ja zwei sehr verwandte Dinge. Also wie ihr vorhin schon sagt, ist halt normalerweise will man ja eigentlich ein Team haben, was es kaputt macht und ein Team, was es baut. Und erst releasen, wenn das Team, was es kaputt macht, irgendwie keine
alle Viere von sich strengt,
bezahlbare Idee mehr hat, wie man es halt irgendwie bricht. Und bei der NSA ist es halt auch so, dass die zuständig sind für die Verschlüsselung der Amerikaner. In Deutschland ist es halt ein bisschen anders geregelt. Also seit einigen Jahren ist es halt so, dass die Verschlüsselung für die Regierung wird halt vom BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, gemanagt. Und das Code-Breaking ist halt so ein bisschen verschwurbelt zwischen BND und wie ist es, Zentralamt für Verwaltung oder sowas und noch so ein paar Stellen halt irgendwie, also da gibt's in Köln gibt's halt so eine Verwaltungszentralamt oder sowas, da haben sie halt dann irgendwie das Codebreaking zum Teil angesiedelt und halt beim BND.
Ich finde das ja durchaus, hat so einen Charme, dieses Bürokratie-Decknamen-Spiel, was die deutschen Dienste immer spielen.
Ja.
wie war das, Vermögensstelle Ost? Nee, ja. Wie war das Bundesvermögensamt?
Forstverwaltung
Ost. Das war alles großartig. Ja, aber in den 70er Jahren, also wir haben Diffie-Hellman gehabt, 76, 77 gab es dann RSA, das wird auch heute noch verwendet. Und 1977 ist auch DES publiziert worden. Die Standardisierung war erst 1979 von DES. DES war der Vorgänger von AES.
Aber meine Interessante daran ist halt, dass irgendwie die beiden...
Das ist alles noch nicht so lange her, ist mein Punkt. Ne?
Naja,
wiederum, so lange ist das noch nicht
aber her. Aber wiederum andererseits irgendwie die wesentlichen Public-Key-Verfahren sind so alt wie wir.
Ja.
Ne? Also die sind halt schon echt ganz schön alt.
Naja, das gefallen der Perspektive.
So, also die sind halt schon echt eine Weile unterwegs. So, ne? Also die... Und seitdem sind halt nicht so viele neue dazugekommen. Das ist ja schon.
Na, aber vergleich das mal mit der Mathematik, wo alle Verfahren irgendwie hunderte, tausende von Jahren alt sind.
Je nachdem, ja, stimmt schon. Ja.
Also das ist schon nochmal ein Unterschied.
Ja.
Ja, also bei der Standardisierung von DES, das habe ich vorhin schon kurz vorhergegriffen, haben sie die Schlüssellänge reduziert. Und das ist eine Sache, die man immer wieder sieht in den USA. Das ist auch wieder passiert bei AES. Da haben sie jetzt nicht das stärkste Verfahren genommen, sondern haben halt gesagt, aus Performancegründen,
nehmen wir eins der schnelleren.
Was sich besser in Hardware implementieren lässt. Und ich meine, das ist eine Sache, die eigentlich immer nur nach hinten losgeht, weil die Zeit arbeitet halt gegen dich. Ne? Du willst ja ein Verfahren haben.
Genau, Kryptoverfahren werden mit der Zeit nie besser, sondern immer nur schlechter.
Deswegen willst du genug Sicherheitsmarge in deinem Verfahren drin haben, dass selbst wenn du in 10 Jahren noch was verschlüsselst, dass es noch 10 Jahre lang hält. Ja? Mhm. Das heißt, du musst 20 Jahre Marge drin haben. Und so wie sich die Hardware entwickelt, ist das eher ein exponentielles Problem. Ja? Das heißt, man muss auch exponentiell Marge drin haben.
Ja.
Naja.
Aber eben interessant an dieser Geschichte mit der Standardisierung von DES, also DES war halt der Versuch, einen öffentlichen Kryptostandard zu schaffen. Also zu sagen,
wir sehen ein, das kann nicht nur Geheimdienstkram genau. sein, sondern auch für
es gibt halt die
Banken brauchen wir das jetzt.
Den Bedarf halt irgendwie nach kommerzieller Krypto, so Ende der 70er. Und wenn halt das funktionieren soll, dann muss man einen Standard schaffen, an den sich alle halten. Und die müssen zwar jetzt nicht unbedingt kompatibel sein, dass also dieses gesamte Verfahren mit einem Protokoll so kompatibel ist, aber dass es zumindest einen vorgeschriebenen, funktionsfähigen Minimalstandard gibt für irgendwie die Verschlüsselungsgüte so. Und in den USA gibt es halt das NIST, das National Institute for Standards and Technology, die genau für sowas zuständig sind. Also die standardisieren alles Mögliche, aber unter anderem eben auch Kryptoverfahren. Und
man kann grob sagen, sowas wie der DIN bei uns.
Ja, funktioniert halt anders, aber so grob ungefähr so, nur dass sie halt alles Mögliche standardisieren, nicht nur halt irgendwie
technisch. Nee, der DIN ja auch.
Ja gut, aber es gibt keine DIN-Krypto, glaube ich. Ne? Oder gibt es DIN-Krypto? Interessante Frage. Na gut, also jedenfalls dieser Prozess, wie halt aus Lucifer DES wurde, ist halt spannend, weil zum einen hat die NSA...
Also NIST hat keine eigenen Kryptografen, sondern verlässt sich auf die NSA.
Mhm.
Und die NSA hat ja dann eigentlich auch die Rolle, Krypto zu brechen. Deswegen ist es immer schon so ein bisschen anrüchig gewesen. Und besonders anrüchig war es, weil die NSA so ein paar untransparente Änderungen an Lucifer durchgeführt hat, um daraus DES werden zu lassen.
Mhm.
Und von denen hat sich zumindest partiell später rausgestellt, dass die nützlich waren, obwohl es zu dem Zeitpunkt noch keiner wusste, weil die DES gegen ein Verfahren gehärtet haben, was öffentlich noch nicht erfunden war, nämlich die differenzielle Kryptoanalyse.
Genau, was.
Das heißt, die NSA ist nicht immer böse, das macht es auch so ein bisschen schwierig, die Sachen zu bewerten, wenn die irgendwas tun. So, ist das jetzt der zweite Fall, wo sie mal was richtig machen oder drehen sie uns gerade in die Hintertür an? So.
Ja, das ist natürlich auch eines der Probleme in dieser ganzen NSA-Diskussion, also gerade bei der Standardisierung, dass halt dieses Primat dessen, dass sie abhören können, was sich jetzt irgendwie so bei den bekannt gewordenen Hintertüren jetzt, also zum Beispiel bei diesem Duo-ECB-Krypto bzw. RNG da zeigte, da haben wir eigentlich immer gedacht, die werden es schon nicht so schwach machen, dass die Russen nicht brechen können. Na, also das war
na gerade bei diesem Krypto, der hat die ganze Zeit schon schlecht gerochen. Also das ist ja nun so, dass
ein
Zufallszahlengenerator und der war nicht mal ein guter Zufallszahlengenerator. Nee. So, du guckst dir den an und der Zufall sieht nicht sonderlich zufällig aus. Und denkst so, was? Ja, so schlecht können die doch nicht sein. Das ist doch die NSA, die wissen doch, wie man sowas macht.
Genau, eigentlich, da stellt man, die wissen, wie man sowas macht, ne?
Ja, und dann denkt man sich so, vielleicht gibt's irgendeinen guten Grund. Das ist doch nicht so eine plumpe Hintertür, wenn die doch nicht machen. Also so gingen die Gedankengänge.
Ja,
aber stellt sich raus, doch, das war genau eine plumpe Hintertür.
Ja, und ich meine, wir sind halt eben doch angesichts der Geschichte mit DES, also wo halt sich hinterher herausgestellt hat, dass sie halt zwar die Anzahl der Bits reduziert haben, was irgendwie dazu führte, dass sie es halt dann tatsächlich offenbar brechen konnten mit Brute Force, aber auf der anderen Seite es wiederum härter gemacht haben gegen eine Form von Kryptoanalyse, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt war, ist halt diese Janusköpfigkeit, die ist halt immer dabei. So, ne? Und die es halt auch echt schwer macht, halt mittlerweile dem NIST irgendwie irgendeine Art von Vertrauen entgegenzubringen als Journalisierungsbehörde für Krypto.
Zumal die das auch immer wieder machen. Also bei IS haben sie dann den schlechteren Verfahren, naja, schlechter will ich jetzt vielleicht nicht on the record sagen, aber so eins, was weniger Marge drin hatte als andere Verfahren und weniger konservativ designt war als andere Verfahren. Und jetzt gibt es gerade eine aktuelle NIST-Sache, ist SHA-3. Und da sieht es wieder so aus, dass sie ein Verfahren gewählt haben, wo es sogar einen Sicherheitsbeweis gab, der eine bestimmte Härte bewiesen hat. Und dann fummeln sie danach, doktoren danach in dem Verfahren rum, mit der Begründung, das sei dann aber besser für die Performance und damit gilt aber dieser Beweis nicht mehr. Ja? Und da kann man auch nur sagen, was soll denn das, Leute? So, ist ja schon eh schwer genug, euch zu trauen. Was macht ihr denn da für eine Scheiße? So, lass das doch mal. Naja, aber so ist das halt mit NIST.
Aber interessant daran finde ich eben immer noch diesen Punkt,
dass wir gedacht haben, die werden es nicht so schwach machen, dass die Russen das knacken können.
So, und die, also,
aber das hat sie nicht zurückgehalten. Das muss man rückblickend sagen.
Genau, rückblickend.
Doch, das tun sie. Sie machen es so schwach, dass die Russen es mitlesen können. Offensichtlich ist es wichtiger für die NSA, dass sie alles mitlesen können, als zu verhindern, dass die anderen alles mitlesen können.
Genau. Und das halt ein.
Das wird halt dankend in Kauf genommen.
Und das ist tatsächlich eine grundlegende Fehleinschätzung gewesen, muss man sagen, auf unserer Seite, dass wir halt davon ausgegangen sind, wenn sie es schon schwächen, dann werden sie es halt nicht so weit schwächen, dass es halt wirklich kaputt ist, so, sondern nur so, dass es für sie vielleicht ein bisschen einfacher in der Zukunft ist oder irgendwie sowas. So, aber
wobei, also es gab ja schon diesen einen Fall bei Lotus Notes, wo relativ klar war, dass die da keine Schmerzen mit haben.
Workload Reduction Field.
Da kommen wir auch noch drauf, ja, haben wir noch später. Ja, also langsam hat die Überwachungsdebatte auch Deutschland erreicht. Da gab es 1980 einen schönen Zeitartikel über den Strauß. Kann ich nur empfehlen, werden wir verlinken, ist absolut großartig, der Artikel, weil da geht es eben darum, dass sie dann das Telefon von dem Strauß in dem Haus, wo er gewohnt hat, aber was wohl irgendwie ein Mehrfamilienmietshaus war, und sie den Postfuzzi befragt und er meinte, ja, das geht doch nicht, das ist doch verboten, da kann man doch nicht dran rumfummeln. Und dann meinte so, wie haben die das, wir haben extra so ein rotes Klebeband benutzt, das machen wir nur bei VIPs so, das heißt, dass man da erst recht nicht rangehen darf, so, und denken wir so, ah, die Schmerzen. Also das ist echt ein Zeitdokument, dieser Artikel, sehr großartig.
Oh ja, der ist großartig.
Ja, 1980 ging dann auch die Forschung richtig los, wie man größere skalierende Systeme bauen kann. Da gab es am MIT das Project Athena, das hatte noch ganz andere Ziele, aber es hatte eben auch dieses Ziel und da ist Kerberos erfunden worden. Das ist auch heute noch im Einsatz als Teil von Windows und ich glaube OS X supportet es auch.
Ja, aber
das ist nicht Public Key basierend gewesen damals, obwohl Public Key gerade erfunden war. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Verfahren in die Richtung. Ist aber, wie gesagt, heute noch im Einsatz. Kerberos 5 ist aktuell. 1982 gab es dann wieder ein Enthüllungsbuch. Das war sogar
eigentlich das Enthüllungsbuch. Ne?
Das Enthüllungsbuch. Ja. Diesmal nicht über Codebreaking im antiken Zusammenhang, sondern da hat James Bamford das Buch The Puzzle Palace geschrieben. Und das war ein echter Dammbruch, weil der hat sozusagen alles enthüllt, was er über die NSA finden konnte. Und der hat sich da keine Kosten und Mühen gescheut. Also eine Anekdote dazu ist, dass er auf den NSA-Parkplatz gefahren ist und hat die Nummernschilder von Diplomaten-Nummernschildautos gefilmt und hat dann Freedom of Information Act Anfragen gestellt, um rauszufinden, ob man weiß, aus welchem Land die kommen, und hat so rekonstruiert, mit welchen Ländern es da Kooperationen gibt. Ja? Und da hat also die NSA kalt erwischt, die nicht damit gerechnet hat, dass irgendjemand so einen Aufwand treibt. Und ist aber strikt legal gewesen. Der ist also nicht durch irgendwelche Mülleimer geklettert oder so Grauzonen-Sachen, sondern der ist komplett auf dem Fundament der Rechtsstaatlichkeit geblieben und so konnten sie auch nicht wirklich irgendwas gegen ihn tun. Aber der hat aufgedeckt, es gibt die NSA, das ist zum ersten Mal richtig irgendwie Popkultur geworden. Damals hat sich millionenfach verkauft, das Buch. Hat lustigerweise im Nachlass von irgendeinem Militär-Fuzzi, der in irgendeiner Militärbibliothek einsehbar war, eine Kopie von einem NSA-Newsletter gefunden, wo drin stand, das geht an alle NSA-Mitarbeiter und ihre Familien, und hat dann vor Gericht argumentiert, weil es auch an die Familien geht, kann man nicht sagen, dass es classified gewesen sei, sondern es sei ja auch General Public und damit durfte er auch die anderen sehen. Also so ging der vor, das war so ein richtiger Wadenbeißer, hat sich da auch echt unbeliebt gemacht bei der NSA. Und die NSA hat daraufhin diese Dokumente versucht zurückzuziehen und teilweise ist es ihnen wohl auch gelungen. Also das war ein epischer Kampf zwischen der NSA und diesem Bamford. Und der hat noch ein paar mehr Bücher geschrieben, aber das war so das wichtige Buch.
Die Bamford-Bücher sind eigentlich alle zumindest durchsehenswert. Also Puzzle Palace ist halt teilweise ein bisschen trocken, weil er halt wirklich auch so diese Details von der Organisationsstruktur und welche Militäreinheit jetzt dazu was gehört und so. Und da gibt's also die Strukturen der NSA intern sind halt irgendwie so byzantin, wie sie halt bei so einer Multi-Dutzend-Milliarden-Dollar-Behörde halt irgendwie natürlich sind.
Na, nicht nur das, sondern also das war überhaupt das schönste Detail, dass das Buch innerhalb der NSA gern gelesen wurde, weil die selber aus Clearance-Gründen gar nicht Einblick hat, was da noch so für Abteilungen gibt und wer da jetzt woran arbeitet. Ja. Also ein großartiges Buch in der Beziehung, aber jetzt vielleicht für den Privatkonsum nur so partiell ja, genießbar. Halt, aber ist halt sehr schön als Zeitdokument, um zu sehen, was da so passiert ist.
Definitiv. 83 gab es den ersten Artikel in der New York Times darüber, über die NSA.
Genau, das dauert ja immer so ein bisschen, bis sowas hochblubbert. Ja, also das kam 83 in der New York Times an und war damals halt Public Record. Das ist so irgendwie, so wenn es in der New York Times steht, ist wie wenn es bei uns im Spiegel steht.
Aber interessanterweise ist diese Aura der NSA, also diese geheimnisvolle, gibt es eigentlich nicht so, die ging nie so richtig weg. Ne? Es gab halt irgendwie so einzelne wenige Publikationen, aber es war jetzt nicht so wie heutzutage, dass in jeder Zeitung was über die NSA steht. So, es waren damals
das ist echt, Snowden hat das angeregt.
Ja, das war halt eigentlich,
muss man nicht, sagen,
gab's halt
ein Hammer.
Nicht so. Und
damals war das auch eher noch so Turf War zwischen den Zeitungen, ne? Dass die halt gesagt haben, nee, das ist jetzt, das fassen wir jetzt nicht an, das ist ein Scoop von den anderen, das werden wir nur auf, wenn wir das anfassen.
Oder unter anderem auch so, dass irgendwie diverse Zeitungen gesagt haben, darüber schreiben wir nicht, weil das geht ja gegen die Staatsräson und so. Ne?
Naja, gut, die New York Times ist aber da auch an sich nicht so.
Nee, aber so, das ist dann halt nicht in der Washington Post und so halt irgendwie mehrfach.
Gut, die Washington Post, ja, okay. So. Wir kommen zurück zu Duncan Campbell.
Genau, 88.
Der ist eigentlich ein Schotte. Ich weiß gar nicht mehr, was der studiert hat, aber eigentlich was völlig unrelated, irgendwie nicht, ich glaube Physik oder so. Aber der ist halt sich halt damals zu so einem richtigen Wadenbeißer gemacht, hat er in der linksradikalen Presse, linksliberal. Beim New Statesman hat er also einen peinlichen Artikel nach dem nächsten geschrieben. Und 1988 war also der große Schlag, da hat er nämlich aufgedeckt, dass es Echelon gibt. Echelon ist das weltweite Abhörsystem der NSA.
Der Five Eyes.
Und der anderen Five Eyes Leute.
Ja, genau. Und Echelon ist halt insofern wichtig, dass es das erste System gewesen, was halt eine richtig integrierte, flächendeckende Abhörinfrastruktur für Telefon, Telefax.
Und zwar global. Also nicht nur irgendwie Europa und vielleicht, sondern die haben richtig alles abgedeckt. Da waren auch Neuseeland und Australien dabei und die haben dafür gesorgt, dass auch China und Japan und so und Korea betroffen waren. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben, ihre Listening Posts so zu verteilen, dass wirklich die gesamte Welt, die für sie interessant war, abgedeckt wurde, soweit sie rankam. Also irgendwie Teile in Russland war vielleicht ein bisschen schwierig geografisch, aber dafür haben sie die Satelliten gehabt. Ja. Und Echelon war halt so ein richtig allumfassendes Ding. Also die haben Kabel angezapft, die haben Satelliten mitgehört, die haben Bodenstationen gebaut, da war kein Kostenpunkt zu teuer. Die haben eigene Satelliten gebaut, die hinter anderen Satelliten standen, um deren Signale auch noch abzufangen. Also unglaubliche, für damalige Verhältnisse völlig unfassbare Technologie haben die da im Einsatz gehabt. Peinlicherweise gab es dann aber in Neuseeland so einen Fall, wo jemand einfach auf so eine NSA Listening Station reingelaufen ist. Mhm. Weil die haben
im Fernsehteam.
Genau, also erst alleine und gesagt, das sieht aber alles komisch aus hier. Und dann ist denen irgendwie klar geworden nach diesem Duncan Campbell Ding, dass das eine Echelon Station ist. Und dann sind die da mit dem Fernsehteam reingelaufen. Ja, und das ist ja auch heute, könnte man sich das gar nicht vorstellen, wenn es irgendeine Militärinstallation gibt, würde man denken, die haben da irgendwie Kameras, Selbstschussanlagen, fette Security, irgendwie Wächter mit Hunden und so. Aber damals, nö, da konntest du einfach in der Wüste von Neuseeland, bist du einfach hingegangen, ja, so reingelaufen. Also so, das fand ich immer einen sehr lustigen Kontrast eigentlich zwischen der unglaublichen, irgendwie Geld spielt keine Rolle Mentalität, aber dann kein Geld haben, um da einen Wärter hinzustellen.
Das Interessante an Echelon war, dass die Struktur so ähnlich ist wie das, was wir heute von Prism und ähnlichen Systemen kennen. Nämlich, dass die auf den, also damals ja meistens Sprachkommunikationskanälen, Suchmaschinen laufen hatten. Das heißt, also, die haben nach Worten gesucht.
Das war tatsächlich eine Neuerung in Echelon und auch nicht von Anfang an dabei, sondern es
die
war
haben sie
Version 2 von ihrem Kram.
Und dass sie Telefax-Buchstabenerkennungen drin hatten, also dass man halt da drin suchen konnte. Also dass man Suchworte in die Installation der Partnerdienste einspeisen konnte.
Peinlicherweise hing eine von denen ausgedruckt rum, als dieses Fernsehteam kam. Das war so der größte peinliche Moment daran. So eine Liste mit Worten, an denen sie interessiert sind. Also, ups, so da wussten dann alle Beteiligten, das können wir jetzt eigentlich nicht im Fernsehen bringen. So. Und es gab auch irgendwie großen Wind damals. Ja, also Echelon war also damals technologisch ein Hammer. Das war also teilweise überhaupt nicht vorstellbar gewesen vorher in der Zivilgesellschaft, dass solche Technologie überhaupt existieren könnte.
Und vor allen Dingen, dass man die in diesem Scale.
Nicht nur, dass es sie überhaupt gibt, sondern dass sie das ausgerollt haben. Ja, ja. Und zwar weltweit. Damals gab es noch so, nee, das machen wir lieber nicht am Telefon, fax das mal. Ja, was ja aus heutiger Sicht natürlich total eine Lachnummer ist. Aber so, das war halt der Mindset, in dem die Welt war damals bei Echelon. Ne? Dass Telefone abgehört werden können, war irgendwie so ein bisschen, hatten ein, zwei Leute gehört. Aber Fax galt noch als sicher. Mhm. Ja, und das hat Echelon eben aufgeräumt. So, das wird alles abgeschnorchelt und endlos gespeichert. Und es gab da High-End-Computer und man konnte suchen. Und man kriegt Echtzeit-Alerts, wenn irgendwelche Sachen auftauchen. Also das war alles Rocket-Science-Technologie, was auch bei uns im CCC zu großen Diskussionen geführt hat, ob wir das überhaupt glauben können, dass das funktioniert.
Ja.
Ich weiß noch, dass wir uns sagen, nee, ach, das glaube ich nicht, das behaupten die bestimmt nur.
Mhm.
So, also wir haben da auch eine Weile gebraucht, bis wir das geglaubt haben.
Und 98 kam es dann noch im Spiegel an mit einer Titelstory über die NSA.
Das hat richtig eingeschlagen, diese Echelon-Geschichte. Also nicht nur im CCC, sondern auch in Amerika gibt es ja so eine libertäre Bewegung in Kalifornien hauptsächlich. So Nachfolgergeneration der Hippies, die irgendwie Freiheit ist wichtiger als andere Sachen und wir müssen jetzt unsere Freiheit bewahren. Und die haben dann angefangen, also wir waren ja durchaus beteiligt als CCC, wir haben gesagt, okay, also wenn die das können, da müssen wir irgendwas tun jetzt, da müssen wir gegenhalten.
Ja.
Und haben gesagt, okay, das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir flächendeckend Krypto verteilen. Und da müssen wir als erstes dafür sorgen, dass es überhaupt Krypto gibt, die man da einsetzen kann. Und das Problem ist eben damals, dass Krypto gab es einfach nicht so auf dem Massenmarkt, schon gar nicht. Nicht mal als freie Software, es gab einfach nichts. Ja.
Also und ich weiß nicht, es gab sowas wie PC-DES. Ne?
Und es gab halt so kommerzielle Lösungen, die überhaupt nicht vertrauenswürdig aussahen. Und die waren aus Amerika und durften dann nicht exportiert werden, außer in einer total zusammenkastrierten Version. Auf 40 Bit runterskaliert, was als Schlüssellänge schon damals offensichtlich zu
lächerlich
wenig war.
Ja,
schon damals, das hätten wir irgendwie mit unseren paar Rechnern zusammengeschlossen knacken können in der reellen Zeit. Also das war völlig klar. Das ist unzumutbar. Und daraufhin hat sich in Amerika Phil Zimmerman hingesetzt und PGP geschrieben.
Moment, lass mal kurz mal die zeitliche Reihenfolge beibehalten. Ja. Also diese Bewegung lief halt unter dem Namen Cypherpunks. Also nicht verwechseln mit dem heutigen Versuch der WikiLeaks-Fraktion. Halt irgendwie sich diesen Cypherpunks-Mantel anzuziehen. Die Cypherpunks waren und sind, gibt es tatsächlich immer noch, die Gruppen in Kalifornien vorwiegend, kommen halt aus einer, sagen wir mal, ideologisch relativ hardcore-libertären Ecke, die halt so einem gewissen Ding namens Krypto-Anarchie nachhängen, so als Ideologie. Also zu sagen, okay, wir versuchen den Staat möglichst weitgehend aus allem rauszuhalten, indem wir alles verschlüsseln und auch die Wirtschaft irgendwie digital verschlüsselt abwickeln und also versuchen halt ein digitales Utopia zu schaffen, in dem halt irgendwie Staaten und ihre Geheimdienste halt nichts mehr zu sagen haben.
Man muss auch sagen, dass es der Libertarismus sieht den Staat generell als Suspekt an. Also das sind die Leute auch so, Ron Paul, immer noch aktiv gerade so politisch, die sagen, wir müssen das alles abschaffen. Der Staat muss so klein wie möglich werden, so wenig wie möglich an Leistungen und Befugnissen haben. Das muss alles, die persönliche, individuelle Freiheit der Personen ist viel wichtiger als der Staat. Und das ist so ein bisschen suspekt. Also das ist nicht nur positiv. Also die haben, Kryptoanarchismus ist nicht nur ein Wortspiel, sondern es war wirklich die Idee, Anarchie herbeiführen zu können, indem wir dafür sorgen, mit unserem Lebensstil und unserer Software und Kryptographie, dass die uns auch gar nichts mehr können. Die können uns nichts nachweisen, weil wir das alles verschlüsselt haben. Die können abhören, so viel sie wollen. Das bringt alles nichts. Also das war nicht nur die Idee, wir wehren uns jetzt gegen die NSA, sondern es hat eben auch Rückenwind für so eine Gruppierung gegeben. Und die haben tatsächlich Output erzeugt.
Genau, also die waren tatsächlich effektiv in dem, was sie taten. Ne? Also da,
weil die halt auch Erfahrung hatten, so als, als Gruppe, die
uns war
unabhängig von
und anderen. Eine Menge sehr smarter Leute. So. Und also
ja.
Und ein Bestandteil von dieser Krypto-Anarchie-Idee ist natürlich digitales Geld. Also Geld zu schaffen, was irgendwie nur im digitalen Raum existiert und was unabhängig von Staaten und anderen Institutionen ist. Und der erste Versuch dazu war...
Das stellt sich als erstaunlich schwierig heraus.
Genau, also der erste Versuch dazu war halt von David Shaum, das eCash oder beziehungsweise DigiCash, war halt so das erste praktikable Digitalgeldsystem. Und das wurde 1990 patentiert. Und
hat allerdings eine Trusted Third Party. Also das heißt, man braucht irgendeinen Server, dem beide Seiten vertrauen.
Ja. Und interessanterweise hat es nicht so richtig abgehoben. Also halt zum einen, weil es...
Da haben wir damals richtig mit gerechnet, ne? Dass es so richtig einschlägt. Wir haben gesehen, das gibt's jetzt und gedacht, okay, das ändert jetzt die Welt.
Ja.
Und dann warteten wir und es passierte irgendwie nichts.
Genau, und der Grund dafür...
Das hat uns richtig überrascht auch, ne? Ja. So, wir waren so...
Wo kommt das jetzt?
So? Wieso, wann kommt denn jetzt hier? Ja, was ist denn jetzt so? Wo bleibt es denn jetzt?
Und der Grund dafür, also es gab halt mehrere Gründe. So einer der Gründe war halt zum einen, dass natürlich halt so alles patentierte Technologie war, die halt auf eine Firma, halt nämlich diese DigiCash Incorporated, zurückfiel. Und David Shaum, sagen wir mal, auch ein
ein bisschen schwierig ist als Persönlichkeit.
Ja, so persönlicher Umgang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Und die andere Sache war, dass natürlich die Banken nach der ersten Euphorie her, Digitalgeld, Internet und alles toll und neu, dann doch so ein bisschen verstanden haben, dass sie sich damit halt ein echtes großes Loch ins Knie schießen.
Aber es gab tatsächlich, ich erinnere mich, es gab tatsächlich irgendwie einen Pilotversuch von der Postbank, ja, das, oder was war
das? Nee, damals? Deutsche Bank.
Deutsche Bank.
Genau, bei Deutsche Bank konntest du ein E-Cash-Konto einrichten.
Also es ist nicht völlig versickert, sondern es gab auch Versuche. Aber die Leute haben halt in Deutschland auch den Vorteil nicht gesehen davon. Nee. Warum sollte ich das machen?
Na, interessanterweise sind jetzt mittlerweile die Patente abgelaufen und es gibt Open-Source-Implementierungen von DigiCash. Aber es
ist halt immer noch Trusted Third Party, das ist immer so ein bisschen doof.
Ja, aber da gibt es halt irgendwie auch Mutationen und Veränderungen. Also da gibt es halt schon so. Okay. Allerdings muss man sagen, halt wie immer, 25 Jahre später dann passiert dann halt tatsächlich war nämlich Bitcoin, ne? Also Bitcoin.
Bitcoin ist seitdem die erste große wirkliche Innovation bei
digitalen. Also zumindest Geld. Ist es das erste digitale Weil's Geld. Halt
keine zentrale
Stelle. Was ein signifikantes Volumen Geld enthält, ne, muss man sagen. Und alles, was vorher war, waren halt diverseste Versuche und
waren so. Waren ja so Pilotversuche. Hm? Prototypen, die halt entweder was wurden oder halt auch nicht.
Ja. Interessanterweise erst nach DigiCash gab es dann PGP, 91.
Na gut, das dauert ja auch ein bisschen, sowas zu programmieren.
Na gut, ja.
Also das war aber tatsächlich im Grunde im Wesentlichen ein einzelner Phil Zimmermann, der das gemacht hatte. Und der hat gesagt, das muss Open Source sein, sonst kann man dem nicht vertrauen. Und dann stellt er fest, dass er das nicht exportieren durfte. Mhm. Gut, das ist für die Amerikaner normalerweise nicht so eine Einschränkung, weil der wichtige Teil der Welt ist ja eh in Amerika. Aber er hat halt gemerkt, so die Leute im Ausland wollen das auch haben. Und dann haben wir überlegt, was man da machen kann. Und die Lösung war relativ lustig. Wir haben nämlich den Quellcode ausgedruckt und dann als Buch über die Grenze getragen. Und dann gilt das als Free Speech und sie konnten nichts dagegen tun. Dann war das nicht ein Export von Software, sondern von Ideen. Und dann gab es tatsächlich in Europa so eine relativ frei, ad hoc sich zusammenfinde.
So Mitte der 90er
Menge, war das, ja. Ja, die sich gesagt hat, okay, wir tippen das jetzt mal ab. Und dann gab es noch eine Gruppe, die darüber gegangen ist und Proofreading gemacht hat. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, welcher Kongress das war, aber auf einem Kongress haben wir irgendwie so,
im Camp auch so
die finale,
Mitte der 90er
die finale Proofreading, so die letzten Seiten.
Ja.
Und damit war PGP offiziell
exportiert.
Exportiert, genau. Und dann haben wir das hier gehabt.
Ja. Also ich meine, das war tatsächlich ein...
Das war ein Durchbruch, weil das war zum ersten Mal eine starke Kryptografie in Europa, die nicht irgendwie closed source von irgendeiner Regierung ist, der man nicht trauen kann. Mhm. Gut, also jetzt rückblickend muss man sich auch fragen, wieso wir PGP getraut haben. Haben wir auch eigentlich nicht alle, oder? Sondern gab es auch irgendwie so... Diskussion, aber es war im Grunde gab es keine Alternativen. Das war das Einzige, was es gab. Es war eine große Euphorie. Ich erinnere mich, das war eine große Euphorie, dass alle Leute gesagt haben, oh, jetzt kann ich endlich mal
richtig verschlüsseln.
Genau. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal vor dem Internet, irgendwie vor meinen Internetzeiten, war ich im FIDO-Netz. Das war so ein zusammengekoppeltes BBS-System damals und da habe ich mal PGP benutzt und die kam dann nicht an, die Mail. Also FIDO funktioniert so, dass man das halt bei der Mailbox abgibt und die wählen sich dann nachts zusammen und gibt es der überliegenden regionalen Mailbox an. So, wenn man einen Tag wartet, dann geht es halt irgendwie...
Und wieso kam es nicht an?
Und es kam nicht an, weil der damals für Berlin zuständige Hub im FIDO-Netz gesagt hat, nee, das ist verschlüsselt, das kann ich nicht lesen, das gebe ich nicht weiter.
Was?
Ja, man kann sehen, der Mindset war auch... Es war eine andere Zeit, ja, muss man einfach sagen. Da würde man heute sagen, ab in Knastkeule, ja. Mhm. Aber das war halt so ein kooperatives System und so Postgeheimnis fand er appliziert nicht, weil er ist ja sein Geld, mit dem er das irgendwie weitergibt an die nächste Mailbox so. Mhm. Also, dass man überhaupt eine Möglichkeit hat, sich gegen solche Leute zu wehren, das war eine echte Neuigkeit damals. Und ich war richtig froh, als ich dann PGP hatte, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und als dann rauskam, so PGP, da gibt es hier noch ein Problem und da noch ein Problem, da ist ja dann gebaut worden und später gab es OpenPGP, eine richtige Standardisierung im Rahmen der ITF sogar.
Und GNU-PG dann noch später.
Und GNU-PG als freie Implementierung in Europa entwickelt. Das war alles nur möglich durch den Aufwand damals, diesen Scheiß abzutippen.
Ja.
Und da haben wir auch wirklich gedacht, also es war nicht nur Euphorie, wir haben jetzt ein Tool, sondern da haben wir auch gedacht, so jetzt haben wir den Krieg gewonnen.
Ja, wir kommen noch mal gerade zu dem Krieg so, ne? Weil,
ja, man muss sagen, dass die Regierung und die Dienste haben das natürlich gemerkt, ne? Dass da ein anderer Wind weht gerade. Und die haben dann angefangen, so Gesetze vorzuschlagen. Also es ging los in England, da gab es also jahrelange Debatten.
Also wir kommen jetzt sozusagen zu den ersten Crypto-Wars, ne? Um noch sozusagen hier mal den Flock einzuschlagen. Also jetzt geht's um die Auseinandersetzung zwischen den Regierungen und den freiheitsliebenden Menschen darüber, ob man verschlüsseln darf oder nicht.
Genau, also die Amerikaner haben halt diese Exportgeschichte gehabt und haben dann...
Nicht nur die Amerikaner.
Haben aber Druck gehabt. Also ja, das war bei uns in Frankreich, war auch verboten.
Moment, kann ich mal erklären. Und zwar gibt es da das sogenannte Wassenaar-Abkommen. unter dem halt Kryptoexport reguliert wird, was so ein Exportkontrollabkommen ist, was der Nachfolger von COCOM ist. COCOM war halt der...
War das nicht Schalk, Rodokowski und Co.?
Nee, das war Und zwar war das Abkommen, da ging es halt darum zu verhindern, dass irgendwie wesentliche Technologien in Ostblock gerät. Da wurden zum Beispiel Computer, waren oberhalb bestimmter Leistungsklassen oder CAD-Software oder Elektronik-Layout-Software oder bestimmte Sensoren und sowas, die wurden darunter reguliert und durften nicht exportiert und unter anderem halt Krypto auch. Und dieses Wassenaar-Abkommen regelt bis heute tatsächlich, dass bestimmte Kryptographie Export kontrolliert ist. Und da gibt es halt dann so Spezifizierungen mit Keylängen und mit allem Möglichen. Und die Ausnahme da drin ist halt, und das war der Punkt, an dem wir dachten, wir hätten die ersten Crypto-Wars gewonnen, als diese Ausnahme da reinkam, ist die sogenannte Software-Exemption. Nämlich wenn eine Verschlüsselung in Software implementiert für den Massenmarkt zugänglich ist, fällt sie nicht unter Exportkontrolle. Das heißt, entweder liegt als Open-Source-Software für oder kann halt irgendwie von jedem auf einfachem Wege erworben werden.
Also offensichtlich von PGP fällt darunter.
Genau, offensichtlich fällt PGP darunter. Und das war der Punkt, wo wir dachten, okay, der Versuch der Regierung, Krypto einzuschränken, den haben die verloren. Na, also und zwar war es so, dass die Regierung haben halt gesagt, okay, also Krypto ist halt ein Problem, weil zum einen die bösen Kriminellen und dann später halt die Terroristen und natürlich der böse Ostblocker. Gut, der böse Ostblock fiel dann Anfang der 90er erstmal unter den Tisch, der hatte mit anderen Sachen zu
tun. Die Extremisten, die damals noch Radikale hießen.
Genau, wir müssen halt, weil sonst die Kriminellen, der gute Staat.
Es geht ja nicht um euch, sondern es geht um die da hinten.
Genau, der gute Staat muss in der Lage sein, wenn es denn um die Wurst geht, so war die Ansage halt irgendwie Krypto, also verschlüsselte Sachen mitzulesen, nach dem Motto, okay, wir sehen ja ein, dass ihr verschlüsseln müsst, damit die Kriminellen nicht eure Kommunikation lesen können. Aber verschlüsselt man nicht so doll, dass wir nicht lesen können. Genau. Ja. Da gab es halt zwei Methoden. Die eine war, Krypto schwächer zu machen. Die haben sie halt probiert mit dieser Einschränkung 40-Bit und so. Und die stellte sich dann als zunehmend lächerlich raus. War halt klar, dass die Leute nicht wollten, weil klar war, wenn der Staat auf 40-Bit einschränkt, dann können es Kriminelle im Zweifel auch die Krypten. Also haben sie zwei unterschiedliche Sachen probiert. Die eine war halt natürlich, Krypto weiter schwächer zu machen und die Verbreitung zu verhindern. Und das zweite war zu sagen, okay, ihr könnt starke Krypto haben, aber nur mit sogenannten Key Escrow.
Na, vorher war doch dieses, das war doch immer in Deutschland so, dass das Bild, in Frankreich wirst du direkt verhaftet, wenn du Kryptosoftware hast. Ich meine, in Russland ist das irgendwie noch viel später gewesen, aber in Frankreich damals war so in Europa das Beispiel, wenn du da irgendwie mit Krypto erwischt wirst, kommst du direkt in den Knast. Also das war der erste Versuch, dass man das einfach komplett verbietet und sagt, nee, das dürft ihr nicht.
Genau,
also halt die Verordnung aber als das nicht mehr ging, und das ist, glaube ich, auf die Banken zurückzuführen, die irgendwann gesagt haben, ja, aber wir brauchen ja auch Krypto. Das war gar nicht so der Privat.
Nicht nur die Banken, sondern auch alles, was irgendwie digital
kommt. Aber das war so der Teil der Industrie, der gesagt hat, hör mal, wir brauchen ja aber Krypto.
Genau. Und die
so Flugsicherheit und so, was einem ja auch noch einfallen würde, haben gesagt, naja, wir haben ja unsere eigenen Kabel, das geht schon. Aber Banken haben gesagt, wir brauchen hier Krypto.
Die Banken haben gesagt, die brauchen Krypto, und auch Teile der Industrie haben gesagt, wir brauchen Krypto. Und was den Regierungen dann einfiel, war das sogenannte Key Escrow. Das Key Escrow funktioniert so, dass sie sagen, okay, du kannst ein starkes Verschlüsselungsverfahren verwenden, aber
musst den Schlüssel hinterlegen.
Der Schlüssel wird entweder hinterlegt bei einer neutralen dritten Stelle.
Also die Regierung, denn die Regierung ist prinzipiell vertrauenswürdig.
Genau, oder ja, da gab es dann auch so diverseste Schemen.
Ja,
oder er wird zum Beispiel im System, was die Amis halt vorgeschlagen haben, dass an jeder verschlüsselten Kommunikation wird der Schlüssel, mit dem diese Kommunikation verschlüsselt ist, mit einem Regierungsschlüssel verschlüsselt angehängt. Da gab es diesen sogenannten Clipper-Chip.
Unglaublich, wenn man sich das heute überlegt, oder? Ich meine, das war wirklich nicht nur auf dem Tisch als Vorschlag, sondern das haben die ernst gemeint. Und das wollten die in Gesetze tun. Ja. Und dieser Clipper-Chip, da ging es noch mehr als um diesen Escrow, sondern es ging darum, dass sie gesehen haben, wenn wir denen keine Krypto anbieten, dann bauen die sich selber welche und da kommen wir nicht mehr ran. Ja. Und dann haben sie Panik gekriegt und haben gesagt, okay, dann müssen wir jetzt schnell Massenmarkt-Krypto haben. Und die muss aber so sein, dass wir die mitlesen können, damit es keinen Leidensdruck mehr gibt, dass sie sich eigene Krypto bauen. Und das war meines Erachtens eine Reaktion auf PGP.
Ja.
Der Clipper-Chip war ein Chip, der von der NSA designt und auch tatsächlich gebaut wurde. Das machen die heute wohl weniger oder nicht mehr.
Nee, sind ausgestiegen aus dem Business. Also die haben noch eine Contract Factory, aber damals
im Wesentlichen haben sie damals ihre Hardware selber gebaut und da sind sie einfach komplett überrollt worden von der Industrie, die ist einfach viel weiter. Okay. Aber die haben halt diese Chips gebaut und das haben die so in Telefone eingebaut und diese Telefone sollten alle Amerikaner kriegen.
Und Modems.
Und Modems. Mhm. Und die hätten halt dieses Verfahren so gemacht, die hätten den Schlüssel mit dem Regierungsschlüssel angehängt.
Genau. Und das haben die tatsächlich richtig ernsthaft mit großem Aufwand argumentiert. Und da gab es auch so ein paar Wissenschaftler, die dann da auf ihrer Seite waren.
Die sich
waren.
Haben kaufen lassen, weil sie genau. natürlich von Regierungsgeld abhängig sind.
Oder nicht mal zwingend kaufen lassen. Also zum Beispiel hier Dorothy Denning, die damals die Hauptvertreterin auf der Wissenschaftsseite für dieses Verfahren war. Die haben sie wohl überzeugt, indem sie ihr ein paar gruselige FBI-Files gezeigt haben, gesagt haben, hier gucken Sie mal diese,
und solche Leute gehen.
Diese Kinderschänder hier.
Nein, das macht er ist immer noch die Zirkelshow, ne? Das ist ein Fachverfahren, ja. was funktioniert.
Wenn wir nicht dieses Kiesko-Verfahren haben, dann würden diese Kinderschänder hier weiter.
Dann können wir die nicht mehr fangen.
Können die weiter Krypto benutzen, so. Also das war sozusagen der Höhepunkt der Crypto Wars an dem Punkt. Und am Ende...
Also das ist natürlich ein rotes Tuch für die Libertären, weil ja. die sagen wir trauen der Regierung nicht. Und dann genau. zu sagen, ja, aber ist ja sicher, nur das mit dem Regierungsschlüssel und nur wenn wirklich notwendig. Mhm. Das glaubt natürlich keine Sau von denen.
Ja. ja. Und, der,
und dann kam
die Wende,
Die Wende kam ein Buch von Bruce Schneier, der immer noch einen guten Namen hat deswegen, eigentlich... Ja. unverdient, wie ich finde. Aber
naja, gut, also, dafür kann er sich schon echt eine Kerbe ins Kiefer schützen.
Der hat im Grunde sein Lebenswerk mit diesem einen Buch gemacht, das heißt Applied Cryptography, das kam 1994 raus. Das war ein Meilenstein, weil es tatsächlich nicht nur irgendwie mathematisch an Wissenschaftler gerichtet war, sondern es war populärwissenschaftlich an Programmierer gerichtet. Gesagt, hör mal, dieses Verfahren funktioniert so, hier ist der Code, musst du nur abtippen, geht. Ja?
Mhm.
Und hat gesagt, dieses Verfahren würde ich lieber nicht benutzen. Also hat auch zum Beispiel über die GOST-Standards geredet. Das war die russische Krypto. Gesagt, also würde ich ja lieber nicht benutzen. Also so auf dem Niveau. Ja, das war nicht irgendwie, dieses Verfahren existiert, sondern er hat auch ein bisschen bewertet und hat gesagt, also das sieht mir sauberer aus als jenes Verfahren. Und dieses Buch hat erstmalig die breite Menge an Leuten die Möglichkeit gegeben, selber Krypto-Software zu schreiben. Muss man rückblickend so sagen. Ja, also die Open-Source-Bewegung gab es zwar schon, aber es war sehr klein. Und der Großteil der freien Software war damals binär-only, so Shareware-Zeug und irgendwie auf Floppies verteilt.
Und 96 kam dann das Handbook of Applied Cryptography, was sozusagen nochmal...
Das war noch eine Stufe cooler, weil es nämlich tatsächlich als PDF im Netz steht.
Ja.
Seit vielen Jahren downloadbar.
Und man da halt einfach den Code einfach copy-pasten konnte.
Und die haben auch erklärt, wie Public Key funktioniert. Der Schneier hat hauptsächlich die ganzen symmetrischen Sachen erklärt.
Ja, zumindest in der ersten Auflage,
ja. Aber das war so eine Aufbruchszeit, ja. Wir haben gesagt, okay, das Key-Escrow, das können wir nicht, wir müssen jetzt was machen.
Ja.
Und damals war auch so die Aufbruchszeit des Internets, da ging dann das Web richtig los und Netscape hatte gerade den Mosaic-Browser genommen und daraus Mozilla gebaut oder Netscape, ich sehe ja damals ja noch.
Mhm, das geht
da kam dann irgendwann, okay, wir müssen jetzt hier Krypto anbieten, weil die Leute wollen ja Banking machen. Und da gab es dann auch verschiedene konkurrierende Standards. Der von Netscape hieß SSL, der hat sich durchgesetzt. Der wurde direkt noch während der Vorstellung gebrochen. Das war eine richtig peinliche Angelegenheit.
Ja, der war nicht.
Und dann haben sie ihn ein paar Wochen später, haben sich dann mit Kryptografen hingesetzt und haben sie SSL Version 2 gemacht. Das gilt heute auch als furchtbar. Und da ist dann den Regulierungsleuten klar geworden,
das ist jetzt
so, jetzt haben wir verloren. Jetzt muss hier was gemacht werden.
Zumindest mit dem Ansatz von...
Key-Escrow funktioniert
nicht. Also Key-Escrow funktioniert nicht und Krypto-Verbreitung limitieren funktioniert auch nicht mehr so richtig. Ne?
Also das Lustige war ja, dass Netscape, als sie dann SSL hatten, trotzdem an diese Exportrestriktion gebunden waren und nur 40 Bit exportieren durften. Und dann haben aber die Amerikaner angefangen, im Inland SSL zu benutzen, um ihr Banking zu machen. Und haben dann argumentiert, ja, aber das geht ja nicht. Und zwar haben das die Banken gesagt. Die haben gesagt, hör mal, wir haben hier Regulierung. Wir sagen, so ein Sicherheitsniveau muss gegeben werden. Das ist damit nicht erreichbar. Wir brauchen hier eine Ausnahme. Und dann haben die angefangen, so Dinge in diesen SSL-Standard reinzuhacken. Das nennt sich Server-Gated Crypto. Also die Idee ist, dass man sich verbindet mit dem kastrierten Browser. Und die Gegenseite hat dann ein Spezialzertifikat, in dem drin steht, ich bin eine Bank, ich habe das nachgewiesen. Ja, und die mussten tatsächlich dann ihre Gründungsurkunde und so bla bla an die CA schicken, um so ein Zertifikat zu kriegen. Und daraufhin hat der Browser einen neuen Key-Austausch gemacht, mit richtigen Verfahren freigeschaltet.
Das heißt, der Code war in dem Browser schon drin?
Der Code war in dem Browser drin, genau. Und das hat den guten Effekt gehabt, dass man das freicracken konnte. Und es gab damals gecrackte Versionen von Netscape im Netz, die generell die harten Cipher frei hatten. Also das war eine groteske Situation damals, ja. Aber im Grunde war beiden Seiten klar, die Fronten sind verhärtet und wir müssen jetzt hier Fakten schaffen, sonst ist das verloren.
Das war so der Zeitpunkt, so sagen wir so Ende der 90er, hatten wir eigentlich so das Gefühl, okay, das mit den Crypto-Wars haben wir gewonnen. Da passiert jetzt nichts mehr. Und was wir halt übersehen haben, war, dass die Gegenseite natürlich nicht aufgegeben hat.
Aber da war die Euphorie, hat uns irgendwie abgelenkt. Wir waren zu happy.
Auf jeden Fall.
Wir haben uns dieses CA-Modell eingetreten damals. Das war so
genau, also
Chaos X509.
Certificate Authority. Muss man vielleicht nochmal ein bisschen genau erklären und vor allen Dingen, was das Problem daran ist. Ne? Also was halt irgendwie, so das Problem in einem Großteil der Krypto im Web ist, die wir gerade haben, nämlich dieses Certificate Authority Modell.
Also nehmen wir an, man verbindet sich zu einem HTTPS-Server per SSL und der sagt dann, ich bin blog.pefe.de. Woher weiß ich denn, dass das stimmt? Ja, oder ich bin, was weiß ich, postbank.de. Woher weiß ich, dass das stimmt? Das weiß ich nicht. Ja, also der Browser hat eine Liste mit Ausstellern von Zertifikaten. Das muss man sich vorstellen wie Ausgabestellen von Personalausweisen. Nur, dass die nicht staatlich sind, sondern das sind irgendwelche Firmen. Ich kann
es eher vorstellen wie Notariate eigentlich.
Na, es sind auch nicht Notariate, weil da gibt es ja auch gesetzliche Regelungen für. Das sind irgendwelche
Privatnotariate.
Irgendwelche Arschlöcher im Internet. Ja, um es mal ein bisschen unfreundlich zu formulieren. Die halt gesagt haben, okay, wir stellen diese Zertifikate aus. Und denen kann ich im Grunde vertrauen oder auch nicht, aber die Wahl stellt sich für die meisten Leute nicht, weil sie das ganze System nicht blicken. So, jetzt hat der Browser eine Liste von CAs, denen er traut, und der Webserver, zu dem ich mich connecte, gibt mir sein Zertifikat und das ist unterschrieben von einer von denen. Und wenn dieses, die unterschreibende Instanz jetzt im Browser drin ist, dann sagt der Browser, okay, dann vertraue ich dem. Und winkt durch. So, und dann gibt es auch keine Pop-Ups mehr und gar nichts.
Ja, Moment. Das Problem ist, lass noch mal genauer sagen, was vertraue ich dem? Was er nämlich tut, ist, der Webserver präsentiert mir ein Zertifikat, was unterschrieben ist von dieser Instanz. Also sozusagen notariell beglaubigtes
Urkündchen.
Aber halt, genau, aber halt nicht vom Notar, sondern von irgendeiner kommerziellen
Instanz. Genau, von dieser kommerziellen Instanz. So.
Und die Art und Weise, wie diese kommerzielle Instanz überprüft, dass derjenige wirklich der ist, der er vorgibt zu sein,
da habe ich natürlich überhaupt keine
ist halt weit schwankend. Und das zweite Problem ist halt, dass so eine CA, so eine Certificate Authority, kann natürlich dich verarschen. Kann zum Beispiel irgendjemand sein Zertifikat stempeln und dann kann derjenige die Verbindung in der Mitte abhören. Also dann kann der sich sozusagen hinstellen und sagen, okay, ich bin postbank.de.
Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt bei Notar Frank und Frank unterschreibt mein Zertifikat. Und der Browser kennt Frank und sagt, okay, Frank, vertraue ich. Und jetzt kommt die Polizei zu Frank und sagt, hör mal, der Mann ist ein Krimineller, den müssen wir abhören. Gib uns doch auch mal ein Zertifikat, wo drin steht, ich bin blogfefe.de. Und Frank müsste das dann tun, weil es nämlich die Regierung ist und da gibt es Gesetze und er muss dem folgen. Ja?
Oder ich gehöre sowieso der Regierung.
Oder du gehörst sowieso der Regierung. Das ist sogar in Deutschland tatsächlich der Fall. Eine der CAs, denen weit vertraut wird, gehört der Telekom und die gehört zum überwiegenden Teil der Regierung. Also, niemand verbietet Frank, für mehr als einem ein Zertifikat in die Hand zu drücken, was sagt.
Ich verspreche, aber mach ich nicht, ich schwöre.
Natürlich. Also, so, das heißt aber letztendlich muss ich Frank vertrauen. Schlimmer noch, jetzt gibt's auch noch die Honest Ali CA, ja. Die ist so als Running Gag, weil irgendeiner bei Mozilla mal einen Bug gefeilt hat, gesagt, wie hieß der Honest Ali, war das, oder Mohammed oder
Honest
so.
Also, Ahmed.
Honest Ahmed, genau. Ahmed, mit irgendwie Used Car Salesman und CA, also so die unseriöseste Geschichte überhaupt und hat halt beantragt, dass seine CA auch in die Liste der vertrauten CA kommt. Nur um mal zu sehen, was dann passiert. Ja? Also jetzt nehmen wir mal an, irgendeine andere CA kommt und stellt ein Zertifikat aus. Auf meinen Namen. Da kann ich auch nichts gegen tun. Ja?
Also vor allen Dingen sieht der User im Browser sieht nur Schloss ist zu, weil da
genau, kommt... Genau, der User im Browser sieht nichts davon, egal ob das zweite Zertifikat, egal von wem das kam, solange es irgendeine CA ist, die im Browser
die in der Liste steht.
Als vertrauenswürdig
deklariert
ist.
Geben wir euch mal
und diese Liste solltet ihr euch mal angucken.
Die geben wir euch mal als Hausaufgabe. Guckt mal in eurem Betriebssystem bzw. in eurem Browser nach, was da alles für Certificate
Authorities drin sind. Findet erstmal überhaupt raus, wie man das nachguckt. Das ist nämlich alles andere als trivial, denn das wollen die nämlich nicht, dass du da nachguckst. Weil dich das echt unsicher zurücklässt.
Ja, also
gut, mit einem schlechten Gefühl.
Also bei Mac OS ist es relativ einfach. Da gibt es halt irgendwie ein Browser-System dafür. Also kannst
du
halt einfach.
Na, wenn du es weißt, wo du klicken musst, das ist überall
kannst
einfach.
Kannst in den Keychain Manager gucken. Aber
der Punkt ist jedenfalls, das ganze System ist letztendlich vertrauensbasiert. Und die Entscheidung, wem du vertraust, liegt zwar letztendlich bei dir, aber die Defaults fasst keine Sau an. Das heißt, wenn ich mir so ein Firefox frisch installiere, dann vertraut der irgendwie 34 CAs oder so.
Mehr.
Oder noch mehr. Es waren mal 34 als vor Jahren. Jetzt sind es, glaube ich, so 50 oder was? Wie viel sind es jetzt?
Das sind viel mehr.
Also unglaublich viele. Und da sind so Namen drin, wie halt die Telekom oder TurkTrust.
Yeah, ja, TurkTrust ist auch TurkTrust. Super.
Und so Sachen wie DigiNotar war da natürlich auch drin.
Genau.
DigiNotar ist eine CA, die regierungsnah bei den Holländern lief und die ist komplett geowned worden. Das heißt, da wissen wir, dass die Schlüssel ausgestellt hat, die nicht koscher waren und denen haben Browser vertraut. Ja. Und selbst wenn ich jetzt von Software-Sachen absehe, sollte man allein deswegen seine Browser trotzdem immer updaten, nur damit diese Liste schön up-to-date bleibt. Ja,
ja, bloß die hilft dir halt auch nicht. Weil
aber letztendlich, wenn die Liste okay ist, kannst du nicht ausschließen, dass irgendeine der korrupten Regierungen in irgendeinem der Länder, wo irgendeine dieser CAs ist, nicht doch ein Zweitzertifikat ausgestellt hat.
Oder ein Wildcard-Zertifikat bekommen hat.
Und was man kaufen kann, kommerziell, tatsächlich so im Laden sind Router, die sich bei SSL in die Mitte hängen. Das heißt, wenn irgendein User, wie ich jetzt zum Beispiel, zur Postbank gehen will, dann kann dieser Router ein Zertifikat generieren, was sagt, ich bin Postbank. Und wenn ich einen CA-Schlüssel konfiguriert habe, der vom Browser vertraut wird, dann sagt der Browser, okay,
Genau, also alles, was du brauchst, ist so ein Wildcard-Zertifikat.
Das gibt es. Und es ist auch bekannt, dass solche Wildcard-Zertifikate benutzt wurden von Unterdrückungsregimes. Also es ist natürlich noch nicht irgendwie nachgewiesen worden, dass die NSA sowas macht, aber sie könnten, rein von der Technik her.
Na, wir wissen aus den Snowden-Folien, dass sie sowas machen, also dass sie Large-Scale-Man-in-the-Middle-Installationen haben. Und das, gut, wo sie jetzt ihre Zertifikate haben, ist irgendwie irrelevant, weil irgendwie im Zweifel brechen sie halt bei ECI ein und holen sie es.
Also es gibt ja in Amerika diese National Security Letters, mit denen man im Grunde ohne richterlichen Beschluss alles Mögliche abschnorcheln kann an Daten von wem auch immer, und derjenige unterliegt einem Gag Order und darf mit niemandem darüber reden, auch nicht mit seinem Anwalt.
Genau, so lief halt zum Beispiel diese Geschichte mit LavaBit, die ja
gerade. Da sind sie hingegangen und gesagt, gib uns doch mal eure SSL-Schlüssel.
Genau, gib uns mal den Schlüssel. Der Mann ist übrigens auch ein Kandidat für den Boards of Steel Award.
Ne? Ja, der hat gesagt, oh scheiße, mach ich über die Firma zu.
Nee, Moment, was er getan hat, er hat direkt davor, hat er den Schlüssel ausgeliefert, um die Feinde zu umgehen, indem man sie in 4-Punkt-Schrift auf 11 Seiten ausgedruckt und übergeben hat.
Den Schlüssel.
So, also nach dem Motto so.
Ihr Schweine.
Go fuck you. Genau.
Gut, na, gut. Aber so,
also gut, aber der Punkt war, zu dem Zeitpunkt dachten wir noch irgendwie, okay, mit
wir haben gewonnen,
wir haben SSL, wir kriegen irgendwie
ganz viele Schlüssel.
Genau.
So IPsec irgendwie war auch so eine Neuentwicklung, kommen wir auch noch drauf.
So, und
wir haben gedacht, so jetzt haben wir aber echt alles verschlüsselt, jetzt wird alles gut.
Ja, oder wir können es zumindest, ne?
Ja.
So 95 kam dann noch S-MIME, was halt die Verschlüsselung für
E-Mail ist, so alternative Verschlüsselung.
Ja, was
jetzt 509 ist sowas wie PGP, nur halt.
Ist halt mit dem, für zentralisierte.
Mit dem CA-Modell.
Ja, für zentralisierte Systeme. Also wenn du halt ein zentralisiertes Vertrauensmodell hast. PGP ist halt ein verteiltes Vertrauensmodell. Das heißt also, man vertraut den Leuten, von denen man einen Schlüssel kriegt, deren Fingerprint man gelesen hat, und dann halt eben entsprechend den Signaturen darunter. Also man unterschreibt halt gegeneinander Schlüssel und sagt halt, okay, also ich habe Hefes Schlüssel gesehen, unterschreibe ich den. Das Doofe daran ist nur, wenn dann der Schlüssel auf dem Server landet, dann wissen alle Leute, dass ich was mit Hefe zu tun habe. Na gut, okay.
Kann man halt mein soziales Netz auslesen, ja. Das ist auch alles scheiße.
Ja.
So, also in diesem Euphorie-Moment fing es dann an mit den Rückschlägen. Es ging los 1996, da läuft Nikki Hager, das ist halt diese Neuseeländerin, läuft mit dem Fernsehteam in die NSA-Station rein, in die Echelon-Station. Und da wurde das so ein bisschen konkret plötzlich. Vorher war das alles so,
ein bisschen
jemand
abstrakt,
hat so gesagt, genau. Aber dann hat man halt die Bilder gesehen und diese fetten Schüsseln, die die da hatten.
Ne?
Und damit war das weniger abstrakt. Und dann konnte man sehen, okay, also das ist, shit just got real.
Ja. Ne?
So, das war irgendwie das Ding. Und dann kam die Sache mit Lotus Notes raus, 97. Lotus Notes war als erstes richtig fettes kommerzielles E-Mail-System in der Lage, Public Key Krypto zu machen, aber durfte das halt nicht exportieren. Und dann haben sie so einen Deal gemacht, weil sie halt auch viel an Regierungen ausliefern und an Banken. Und der Deal war, dass sie zwar größere Schlüssel nehmen, aber die obere Hälfte ist der NSA bekannt. So, nur die unteren 40 Bits sind nicht bekannt.
Und schön war der Name
dafür. Und das haben sie aber offensiv bekannt gegeben. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft haben, dass sie das nicht irgendwie geheim halten mussten.
Na, es war nicht so richtig offensiv. Am Anfang wollten sie da nicht so gerne drüber reden, und dann hat irgendjemand bei IBM entschieden, okay, ehe wir uns jetzt hier der Peinlichkeit hingehen, nur noch rumzustottern, schreiben wir es halt in die Doku rein. Und dann haben
und
sie.
Die liest ja eh keiner so, und dann hat es aber noch jemand gelesen.
Genau, und dann haben sie halt einen großartigen Namen dafür gefunden. Weißt du noch, wie es hieß?
Workload Reduction.
Genau, das Work Factor Reduction.
Ja. Also, grandios, ja. War so typisches IBM, irgendwie Beamtenenglisch. Und da war klar, okay, also die Gegenseite schläft nicht. Ne?
Genau. Also so, ich versuche, wo es geht, zu verhindern, dass es halt einen, also dass man Krypto mit langen Keys verwenden kann.
Und da fiel uns dann auch langsam auf, dass wir vielleicht mit den Kryptoverfahren ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Ja, damals, das galt so langsam als unsicher, aber es ist ja immer noch so ein Unterschied, ob man abstrakt irgendwas für unsicher hält oder ob das konkret wird. Und die IFF hat 1998 dann Deep Crack gebaut. Das war so ein ASIC-Ding mit Spezialchips. Eine Maschine, die einfach nur das Ziel hatte, das zu cracken, indem es alle Schlüssel durchprobiert, weil einfach die Schlüssellänge nicht lang genug war.
Für eine Viertelmillion Dollar.
Das hat eine Viertelmillion gekostet, das ist ein Haufen Geld auch damals gewesen für einen Non-Profit wie EFF, aber das war es wert, rückblickend. Ne?
Ja, zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass da gab es halt schon andere Kryptoverfahren, die auch verwendet wurden, also Triple Desk zum Beispiel.
Ja, es gab IDEA, das war ein
Groupie, so die
Alternative, aber das war halt patentbehaftet und immer so ein bisschen schwierig alles. Aber das fing an, konkret zu werden, das Problem, dass wir möglicherweise Krypto-Agilität brauchen, nennt man das heute, dass man nämlich bei einer bestehenden Software-Suite im Nachhinein die Verfahren ändern kann oder upgraden kann.
Ja.
So, das wurde dann, war schlagartig klar, dass es jetzt so sein muss.
Also Ende der 90er war die Euphorie dann so ein bisschen vorbei. Ne? Also DigiCash ging dann pleite, also die haben dann keinen Fuß auf den Boden bekommen. GnuPG kam, ne?
GnuPG, das erste Release, was ich gefunden habe, war von 1998. Das war von Werner Koch, der Versuch, PGP nachzuprogrammieren als freie Software. Also frei, auch im Sinne von freie Lizenz, GPL.
Ja.
OpenPGP als Standard ist auch in dem Jahr gemacht worden. Das ist ein RFC von der IETF, das heißt ein offener Standard. Wenn man den liest, kann man das nachimplementieren. Das hat GnuPG gemacht.
Und TLS, ne?
TLS kam danach. Also IPsec war noch in dem Jahr 1998 Und TLS 1.0, das war die Standardisierung von SSL für die ITF, das war auch danach. Das war 1999. Aber da war halt klar, das Internet braucht Kryptographie und das müssen wir auch richtig als Internetstandards machen. Und aus dem Jahr sind so die ganzen wichtigen Kryptostandards. So TLS, IPsec.
1999, also zum Ende sozusagen des Jahrzehnts, war dann auch der Zeitpunkt, als in Deutschland die Kryptofonds offiziell vorbei waren. Da gab es dann diese sogenannten Eckpunkte der deutschen Kryptopolitik, ganz wesentlich mit durchgesetzt von damals Staatssekretär Ulrich Sandel, der sich da sehr verdient gemacht hat, indem halt eben festgelegt wurde, dass effektiv zu verschlüsseln ja gut für die Wirtschaft ist.
Das also, und das trumpft ja bei uns andere.
Genau, das trumpft ja sozusagen alles bei uns, Wirtschaft und Arbeitsplätze. Und dass der digitale Selbstschutz vor allen anderen Überlegungen halt Vorrang hat und der Staat nicht versuchen wird, mit Key Escrow oder ähnlichen Verfahren Krypto schwächer zu machen.
Also wir haben zwar keinen Gesetzentwurf gehabt über Key Escrow, aber das war wirklich in der Debatte.
Das war eine Debatte, genau, jahrelang in der Debatte und es war immer wieder gefordert, dass es eingeschränkt werden soll, die Verbreitung von Krypto und so. Und das war halt 99 dann vorbei. Also es war halt dann diese Eckpunkte der deutschen Kryptopolitik, war halt so ein fetter Meilenstein dafür, auf den man sich immer noch berufen kann, wo man sagen kann, so okay, das ist tatsächlich die offizielle deutsche Politik zum Thema Krypto, ist halt irgendwie verschlüsselt, so gut du kannst und so gut du willst. Niemand kann dich daran hindern, niemand darf dich daran hindern, so. Das gab es in vielen anderen Ländern so nicht. Es ist tatsächlich eine relative deutsche Besonderheit, dass es also ein offizielles Ende der ersten Krypto-Wars gibt mit so einem fetten Flock, der da eingeschlagen wird.
Also bei den Briten gab es auch Krypto-Wars, die geendet sind. Da gab es so ein Gesetz, wo es hieß, der Schlüssel muss hinterlegt werden und das ist dann aus der nächsten Revision des Gesetzes sang- und klanglos, kommentarlos verschwunden.
Aber dafür haben sie halt dann den...
Auch schön, aber es ist nicht so ein Pflock, so das darf nicht nie wieder probiert werden. So sowas gab es da nicht.
Und
die Briten haben dieses andere Gesetz, was sagt, du musst deine Passphrase rausrücken.
Den Regulation of Investigatory Powers Act, der halt also eigentlich ein echtes Faschogesetz, das muss man so sagen.
Das ist echt ein Faschogesetz.
Also in Deutschland ist es halt so, wenn die Polizei zu dir kommt und sagt, hey, gib mal irgendwie deine Passphrase raus, dann sagst du nee, das kriegst du nicht. Und die Grundlage dafür ist das sogenannte Selbstbelastungsverbot. Also es ist halt in Deutschland im Strafverfahren, kannst du nicht gezwungen werden, dich selbst zu belasten. Und du kannst halt einfach sagen, so mit irgendwie Verweis auf Selbstbelastungsverbot verweigerst du die Herausgabe des Passworts oder des Schlüssels und damit war es das dann, ist der Fisch geputzt.
Und also ich kann natürlich versuchen, die Passphrase zu raten.
Sie können die zu versuchen zu raten, sie können versuchen, die Krypto zu brechen, sie können versuchen, den Computer zu hacken, können sie alles tun.
Aber du musst ihnen nicht helfen.
Du musst ihnen dabei nicht helfen. So, und in Großbritannien ist es halt anders, da gibt es eben diesen RIP Act.
Da kannst du in Beugehaft kommen, wenn du dich weigerst, dein Passwort
rauszurücken. Genau, und zwar bis du es rausrückst.
Oder, vielleicht hast du es ja auch vergessen, oder vielleicht gibt es ja gar kein Passwort. Also wenn du zufällige Daten hast auf deiner Platte und die behaupten, das ist Krypto und wollen die Passphrase haben und es gibt keine Passphrase, das kannst du ja nicht beweisen.
Ja.
Aber trotzdem können die dich dann im Knast behalten, bis du es rausrückst. Also die Briten sind da.
Also das ist halt so ein...
Echt Faschung in der Beziehung.
Ja, und interessanterweise in den USA ist es ja so, da gibt es ja das Fifth Amendment, wo auch so ein Selbstbelastungsverbot gibt. Da gibt es halt Taking the Fifth, also sozusagen sich darauf zu berufen, gibt es halt im Strafverfahren. Und interessanterweise ist...
Das ist aber noch umstritten. Da gab es Entscheidungen in beide Richtungen, ob das auf Passwörter auch zutrifft.
Naja, interessanterweise ist die Mehrheitsmeinung ja, aber die haben einen Weg gefunden drumherum. Und zwar im Rahmen von Grand Jury Investigations können sie den Leuten, die nicht unmittelbar die Beschuldigten sind, Immunität zusichern für alles, was sie auf dieser Festplatte finden. Und sie damit zwingen, den Schlüssel rauszurücken.
Das heißt also, wenn du
weil es dann keine Belastung mehr ist.
Genau.
Na, super. Das heißt also, wenn du als Zeuge geladen wirst, so sagen sie dir halt irgendwie hier, wir wollen nicht dich, wir wollen den da drüben. Und wir vermuten...
Das machen die deutschen Polizisten ja auch immer wieder gerne.
Ja, aber hier kannst du sagen, nee, tut mir leid, da sind noch andere Sachen drauf, die möglicherweise mich belasten und da passiert halt nichts. Und damit kommst du halt in der Regel durch. Die versuchen es halt immer wieder. Also es ist halt so, dass die, muss man auch sagen, das dürfen sie auch. Sie dürfen halt mit Tricks versuchen, dich dazu zu bringen, dein Passwort trotzdem rauszurücken. Dann sagen sie, ja, pass auf, irgendwie, wenn du irgendwie das Passwort nicht gibst, dann wirst du angeklagt und gehst in den Knast und alles doof für dich. Und hey, rück doch mal dein Passwort raus, wir wollen noch gar nichts von dir. Ja, wir wollen auch nur den da drüben.
Das entlastet dich doch selbst.
Genau, hilf dir doch mal, dich selbst zu entlasten.
Ja, Bullshit.
So ein Bullshit dürfen sie halt alles probieren. So, da muss man dann einfach sagen, so danke, nein. Mein Passwort ist mein Passwort und das werdet ihr nicht bekommen. Dazu habt ihr auch alles recht. Auch dieses Was sie dann versuchen zu sagen, sieht aber echt schlecht aus, wenn du jetzt irgendwie uns nicht dein Passwort gibst, sondern vor Gericht sieht es wirklich doof aus, sondern sieht es aus, als hättest
das
du...
Das mögen Juries aber nicht,
genau, so ist das so eine du, oder beziehungsweise das mögen die Richter halt ja, nicht ja, so, ja, oder hättest du ja was zu verbergen und so. Alles Bullshit irgendwie, ist, das wird dir auch dein Anwalt erklären, wenn du das Problem hast, der wird dir halt sagen so, ja, die Verpflichtung, mich selbst zu belasten, existiert nicht. Also du kannst dich da einfach drauf verlassen, dass du da einfach nee sagen darfst.
In anderen Ländern ist das teilweise anders. Insbesondere ist es so, dass sie teilweise am Flughafen, bevor man offiziell eingereist ist, sich Spezialbefugnisse rausnehmen und dich dann einfach...
Zum Beispiel die USA.
Ja, oder was jetzt halt
oder wirklich
passiert ist, die Briten haben das gemacht mit dem Partner von Glenn Greenwald.
Ja.
Also das ist schwierig, deswegen ist der offizielle Rat einfach nicht mit verschlüsselten Sachen irgendwo einreisen, sondern mit leerer Platte oder gar keine Platte und dann vor Ort eine Platte kaufen oder so.
Ja.
Ja, 1999 war auch nochmal so ein richtiger Meilenstein. Da war nämlich diese Echelon-Sache dann richtig endgültig amtlich. Da hat nämlich Duncan Campbell, dieser Wadenbeißer-Reporter, hat einen Bericht geschrieben für das Europäische Parlament über Echelon. Und der hieß Interception Capabilities 2000. Und der hat richtig Fotos drin von solchen Abhörstationen und listet alles auf, was geht. Und da konnte dann wirklich keiner mehr sagen, er hat es noch nicht gehört. Damit war die Sache echt amtlich. Da gibt es sogar ein Foto von einem dieser Vortex-Schnüffelsatelliten. Und das ist sehr witzig, wenn man das mit Pressefotos von den Turaya-Satelliten vergleicht, sieht das verdammt ähnlich aus. Vielleicht willst du noch mal kurz ausführen,
ja, genau,
was Turaya eigentlich Turaya ist.
Ein Satellitensystem, was betrieben wird von einem arabischen Konsortium, was in den Golfemiraten sitzt. Die sind halt ein bisschen besonders. Also das Geld kommt von den Arabern. Die Satelliten werden von US in den USA gebaut, die auch dieselben sind, die die Vortex-Satelliten gebaut haben. Und die
technische Besonderheit ist, dass es GSM ist, aber über Satellit.
Quasi GSM mit irgendwie ganz wenigen Modifikationen, was halt über einen Satelliten abgewickelt wird. Und dadurch können sie halt sehr billige Satellitentelefone bauen. Die statt Zellen haben die sogenannte Spotbeams. Das heißt also, auf dieser Antenne werden verschiedene, sag mal, schmale Kanäle gerechnet, die halt so 900 Kilometer Durchmesser dann auf der Erdoberfläche haben. Und jeweils innerhalb dieser Zelle können sich Telefone mit dem Satelliten verbinden. Und dazu brauchen wir halt eine spezielle Antennenkonstruktion. Und diese Antennenkonstruktionen bestehen halt aus so ganz dünnen Kohlefaserstäben, die dann halt sich im All ausfalten, also wie so ein Mikado rückwärts quasi. Und das ist schon so richtige Raketentechnologie. Und die Spekulation ist halt, dass irgendwie US, die, beziehungsweise damit Turaya, dann halt diese Antennentechnologie halt von der NSA sozusagen recycelt bzw. lizenziert hat. Und da gab es einen Hinweis in einem Buch, jetzt habe ich leider vergessen, wie es hieß, dass diese Konstruktion so fragil ist, dass man sie auf der Erde nicht testen kann, weil sie dann unter der Gravitation zusammenbricht. Sondern dass man sie halt sozusagen so leicht gebaut hat, damit man die halt in die Rakete noch reinbekommt, dass sie halt nur in Schwerelosigkeit ausgefaltet ist.
Das klingt ein bisschen nach diesem Blackbird mit seinem Fuel-System. Ne? Mhm. Naja, so ist das eben, wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist man auch nicht an reguläre Lab-Umgebung gebunden.
Ja, genau.
Ja, also aber diese Duncan Campbell-Geschichte hat es halt richtig reingerieben, so damals, da konnte dann keiner mehr leugnen.
Und aber interessanterweise, halt so richtig, die Diskussion ging dann halt relativ langsam los nach diesem Bericht, zog sich dann so 2000 hin und dann
bis zum NSA-Key. Das war nochmal so ein richtiger Kracher, der hat sich auch richtig in die Presse geschafft.
Ja, aber
und zwar war das so, dass Microsoft für NT4, Service Pack 5, versehentlich die Symbole mit ausgeliefert hat. Das passiert eigentlich selten, das ist nicht der Verkacker. Und da konnte man dann die Symbole der Crypto-Library angucken und da gab es dann ein Symbol namens Unterstrich NSA-Key mit einem 1024-Bit-Key. Und das erinnerte natürlich fatal an dieses Key-Escrow-Modell, was sie vorgeschlagen hatten.
Mhm.
Nicht, dass man sagt, mit dem Regierungsschlüssel nochmal separat verschlüsselt. Das wäre genau sowas. Also wenn man einen Regierungsschlüssel sucht, der würde ungefähr so aussehen. Und dass der dann auch noch NSA-Key heißt, also da war für viele Leute völlig klar, okay, also der Krypto in kommerziellen Produkten kann man auch nicht mehr trauen.
Hat denn mal jemand eigentlich mal dem hinterher getraced, wo dieser Key gelesen wird?
Ich glaube, man hat irgendwie rausgefunden, dass der unter bestimmten Umständen benutzt wird, aber Microsoft hat geleugnet, dass der damit irgendwas zu tun hat. Der hat gesagt, das sei ein Backup-Key, falls der erste kompromittiert wird oder irgendwie sowas. Also
und wofür war der Key da?
Unklar. Ist bis heute unklar.
Okay.
Mehr als diese Microsoft-Geschichte weiß man nicht.
Also hat sich niemand.
Und die NSA sagt natürlich, oh, würden wir nie tun.
Da hat sich niemand mal mit Uli die Back hingesetzt und dem hinterhergelaufen oder wie?
Na, doch, also man konnte sehen, dass man mit dem irgendwie Sachen signieren und ins System einbringen kann und dann
okay.
Irgendwie, also das war schon.
Achso,
das
war schon ein Key für.
Das war schon ein richtig wichtiger Key, ja.
Okay.
So, aber das hilft natürlich nur, wenn du den Private Key dazu hast, ne? Und deswegen klar. Konnte man das nie probieren.
Verstehe.
Und man konnte den durch einen Bug an einer anderen Stelle wohl irgendwie ersetzen mit irgendwas anderem und das war dann so, ja, so schlimm ist es nicht, weil.
Aber gut, 1024-Bit-Key könnte man doch eigentlich mal machen, ne?
Heute meinst du? Ja, ja, pff, Gott, tot, machen wir mal. Also das ist schon immer noch sehr aufwendig in Tor 24 Bikini.
Ja gut, okay.
Aber also damals, das war irgendwie die Smoking Gun, auf das alle gewartet haben, dass man kommerzieller Software nicht mehr trauen kann. Und die Gerüchte gingen ja vorher schon rum. Ja, auch von Cisco hat man sich das jahrelang zugeraunt, dass sie in ihren Exportroutern irgendwelche Hintertüren drin haben und so.
Ja, haben sie offenbar auch.
Ja, naja, gut.
Also ich meine, wie wir jetzt wissen, irgendwie war ja dieses ganze irgendwie auf Huawei-Gezeige ja irgendwie auch nur Abgelenke.
Ja, also jedenfalls damals, das war echt ein, wie würde man sagen, Watershed-Moment, ja, dass irgendwie aber klar war, okay, also Echelon gibt's wirklich, hier sind Fotos, ja, Krypto wird wirklich mit Hintertüren versehen, hier sieht man irgendwie das Symbol und da war so irgendwie, okay, jetzt können wir das auch nicht mehr schönreden oder wegleugnen.
Genau, und dann gab's halt auch diese EU-Debatte dazu, also mit Anhörung im Europäischen Parlament und dann kam der 11. September 2001.
Der und hat dann das war echt beendet,
die Diskussion plötzlich vorbei.
Dann da hieß es wieder, naja, okay, also vielleicht müssen wir doch alles mitlesen können.
Nee, da hat auch niemand mehr drüber geredet. Also das Thema war komplett verschwunden. So, also es war halt einfach weg. So richtig so, hat niemand mehr interessiert, wollte niemand mehr, gab keine Anhörung mehr, war irgendwie
auch wichtigere Sachen.
Alles so irgendwie, alles war nur noch Terror. So und irgendwie.
Im Sag mal, die Terroristen, die machen auch Verschlüsselung, oder?
Genau. Und die.
Das ist auch unpopuläre Sache, sowas bespricht man dann nicht mehr.
Und das war halt so ein Punkt, was mir wirklich aufgefallen war damals, da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist so kurz davor, so im Sommer 2001 war halt irgendwie diese EU-Debatte-Geschichte und dann sollte doch, ich glaube, da gab es auch noch einen Spiegeltitel oder sowas. Also da gab es irgendwie so allerhand Geschichten dazu, wo eigentlich klar war, so jetzt müssen wir mal über diese NSA reden und diese Echelon und so und irgendwie in welchem Umfang die das alles betreiben so.
Aber war nicht mehr.
Und dann war vorbei. So, dann ging es halt nur noch irgendwie um die bösen Terroristen.
Und dann blieb es wieder an den Cypherpunks hängen.
Ja.
Die sind wieder aus ihrem Loch gekommen und haben gesagt, na gut, also E-Mail stirbt langsam vor sich hin. Die Leute benutzen jetzt Instant Messaging. Dann müssen wir da mal was tun. Und 2004 gab es dann OTR. Das ist so einer der letzten großen Meilensteine.
Off the record.
In der Kryptographie. Das ist ein Plugin für diverse Instant Messaging Verfahren, mit dem man die Daten verschlüsseln kann. Aber nicht so wie bei PGP, dass ich die signiere und du hast dann mein Public Key und kannst es entschlüsseln und weißt, es kam von mir, sondern das ist so ein Deniability-Ding. Also das heißt, in der Sekunde, wo wir reden, können wir zwar relativ sicher sein, dass der andere ist, wer er sagt, aber wenn jemand das interceptet oder abfängt und dann danach irgendwie macht, kann der nicht mehr beweisen, dass wir waren. Also die Idee ist quasi, dass man auch so eine Art Fähigkeit zum Leugnen hat, zu sagen, selbst wenn es irgendeiner mitliest, kann ich danach irgendwie sagen, ja, wieso, das hätte ja jeder sein können.
Ja,
und das ist schon relativ abgefahrene Kryptografie, die da machen.
Deswegen heißt es halt off the record.
Deswegen heißt es off the record. Das heißt, ich kann mich unterhalten und ich weiß, ich kann im Nachhinein, kann ich irgendwie belegen, dass es auch beliebige andere Scheiße hätte sein können, die da über den Dings ging.
Ja, also sollte man tatsächlich in all seinen Instant Messaging Clients aktivieren. Es hat zugegebenermaßen ein paar Nachteile. So einer der großen Nachteile ist halt, dass es halt nicht besonders gut funktioniert, wenn einer der Clients ein Mobiltelefon ist. Weil es nicht besonders gut damit klarkommt, wenn Verbindungen, Abrechnungen wiederhergestellt werden, dann kommt es da zu allen möglichen Synchronisations-Fuck-Ups, da ist das Protokoll ein wenig bearbeitungsbedürftig an der Stelle.
Naja, und die meisten Instant-Messaging-Clients sind unsicher bis zur Hölle.
Genau.
Das halt also die Situation ist alles andere als toll, aber das war ja auch bei allen anderen Sachen
ja. Nee, also gut, also Instant-Messaging.
Bei den Browsern auch.
Also, ich meine, was wir jetzt ja gerade sehen, ist halt diese Flut von neuen Instant-Messagern, die jetzt.
Weil wir behaupten, Snowden sicher zu sein.
Genau, wir machen jetzt halt Krypto und Instant-Messaging. Ist ja gerade der neue hippe Shit.
Ganz vorsichtig mit sowas.
Genau, guckt euch die Sachen ganz in Ruhe an, guckt euch die Krypto an. Da gibt's halt auch eine Menge Leute, die halt, sagen wir mal, überhaupt nicht wissen, was sie tun.
Wie ist Wenn es den Quellcode nicht gibt, Finger weg. Wenn es den Quellcode gibt und die eigene Krypto machen, Finger weg. Ja, wenn jemand eigene Protokolle erfindet, Finger weg. Wenn jemand sagt, es ist militärische Kryptosicherheit, Finger weg. Es gibt da so eine Liste an roten Fahnen, so wenn irgendwie sagt, ja. Military Style.
Genau, wenn es so, Military-Grade-Krypto ist.
Alles Snake Oil, ja, Finger weg.
Ja. So, oder wenn
das
wenn,
muss, das dauert 10 Jahre, bis man Kryptografie trauen kann. So.
Oder wenn die Leute halt noch nie vorher Krypto gemacht haben, auch ein ganz wichtiger
Punkt. Ja, Tag. Ja, Finger weg. Aber das also, kann man ja mal schlecht sehen von außen, ne?
Naja, gut, also zum Beispiel dieses, wie ist dieses JavaScript?
Gut, manchmal ist CryptoCat, manchmal ist es genau. Offensichtlich.
Ja. Ich meine, CryptoCat ist halt die Vollkatastrophe. Also guckt euch mal die Geschichte von CryptoCat an. CryptoCat war halt, also ist so ein JavaScript-Instant-Messenger, der sagte, okay, die Leute wollen sich alle nicht so komplizierte Software installieren, deswegen
machen wir das im Browser.
Da kratzt sich natürlich schon mal jeder an den Kopf.
Tolle Idee.
Weil irgendwie der Weg, wie die Software in diesen Browser kommt, ist halt nun alles andere als sicher und irgendwie beherrschbar. So, und dann, also zudem stellte sich dann halt noch raus, dass irgendwie das für den Jungen, der das geschrieben hat, so ein My First Crypto Product war und der so genau alles, wirklich alles, was man an Krypto falsch machen kann, falsch gemacht hat. Das ist halt so richtig so ein literally ein, ja.
Gut gemeint.
Nicht mal Applied Cryptography zu Ende gelesen, so, sondern halt einfach.
Hat sich stets Mühe gegeben, würde man sagen.
Also, ist halt so, also der, wie war der Begriff? Wikipedia-Kryptograph hieß, glaube ich, irgendwie das vernichtende Urteil dazu. Und das Schlimme daran war halt, dass halt eine Menge Leute das empfohlen haben, weil es doch so schon einfach zu benutzen
ist. Für die Dissidenten,
für das
war die Ansage. Oh nein.
Dissidenten und Aktivisten, so. Und der Punkt ist halt, ja, wenn man nicht weiß, was man tut, dann macht man es lieber nicht. Also dann nimmt man lieber die Unbequemlichkeit in Kauf.
Das ist auch so ein rotes Tuch, wenn jemand sagt, das ist für Dissidenten. Echte Kryptografen sind sehr vorsichtig damit, ihren eigenen Scheiß zu empfehlen.
Ja.
Sondern es dauert Jahre, bis sie ihrem eigenen Scheiß vertrauen. Und wenn jemand sagt, das hier habe ich gerade geschrieben, das ist für Dissidenten in China, dann ist es so,
genau. Finger weg. Dann kannst du ganz sicher sein, dass es irgendwie ein Scheiß ist. So. Die Frage halt eben gerade so bei Crypto Instant Messengern ist halt eben, Leute, die es halt richtig machen, benutzen halt zum Beispiel einigermaßen gut abgehangene Krypto-Libraries von Leuten, die wissen, was sie tun. So, also zum Beispiel nutzen sie halt von DJ Bernstein die NACL-Library oder sie benutzen halt irgendwie andere schon relativ gut eingeführte, gut getestete Krypto-Libraries und fangen halt nicht an, ihren Kram selber zu machen. Oder sie sind schon so lange im Business, dass man ihnen trauen kann und sagen kann, okay, die wissen wahrscheinlich, was sie tun und ist halt nicht ihr erstes Kryptosystem, was sie bauen. Und der Punkt ist halt, man muss sich diesen Erwägungen nicht als User stellen, sondern man fragt im Zweifel seine Freunde, die davon Ahnung haben. Aber gute Krypto ist immer konservativ. Ne? Also die ist halt immer darauf ausgerichtet, möglichst große Sicherheitsmargins zu haben und prahlt halt nicht damit, dass sie irgendwie military grade oder ultra secure oder für Dissidenten halt ist. So, ne? Also muss man so. Also mein Problem gerade mit dieser CryptoCat-Geschichte ist halt, dass eben da auch eine Menge Organisationen halt hingegangen sind, die so eben für Dissidenten halt so Technologie empfehlen.
Und die haben gesagt, ey, da steht dran, für Dissidenten, das empfehlen wir mal.
Nee, und vor allen Dingen
ist und dann ist es nach Iran und so gegangen, ne? Und
die Leute haben
es benutzt.
Empfohlen haben halt irgendwie, weil es halt eben so einfach zu benutzen ist. Und da kam halt immer dieser Vorwurf, ja, ihr doofen Nerds, ihr macht doch Krypto so schwer zu benutzen. Und irgendwie jetzt gibt's endlich mal was, was irgendwie leicht zu benutzen ist. Und dann seid ihr auch dagegen. So, und dann kann ich leider nur sagen, sehr Entschuldigung, irgendwie diese Krypto, die der da gemacht hat, hat im Zweifel Leute umgebracht. Anders kann man es nicht formulieren, weil sein Random Number Generator kaputt war, weil man die Keys vorhersagen konnte, weil man den Kram mit trivialen Perl-Scripts dekodieren konnte. So, und da,
das ja, war schon wirklich peinlich.
Das ist schon richtig schlimm so. Und das ist halt eben genau der Punkt. Also, wenn man anfängt, Krypto-Software zu machen, dann macht man die mal für sich und spielt damit eine Runde rum und guckt mal irgendwie, was man falsch gemacht hat und dann gibt es immer mal jemanden, einen Freund, um zu gucken, was man falsch gemacht hat so und dann macht man dann auch 5 oder 10 Mal und dann überlegt man sich, ob man möglicherweise dann doch irgendwie eine Krypto-Library nimmt, auf die schon ein paar Leute mehr geguckt haben. So.
Also lustigerweise muss man ja wirklich sagen, dass die gute Krypto-Software erkennt man daran, dass sie unbenutzbar ist. Denn Krypto hat einfach eine inhärente Komplexität und je mehr Software versucht, es zu verbergen, desto weniger vertrauenswürdig ist.
Nee, das würde ich nicht unterschreiben. Also es gibt halt, gut, ich bin in dem Business, ich muss das sagen.
Aber. Kannst du jetzt nicht durchgehen lassen?
Nee, kann ich nicht durchgehen lassen. Aber es gibt halt gute Gegenbeispiele, so. Und da, wo man halt einfach sehen kann, dass man schon die Komplexität von Krypto so, sag mal, hinter User-Interfaces nicht verbergen, sondern kapseln kann, dass sie halt für normale Nutzer gut so zu benutzen ist, dass man sich nicht in den Fuß schießt, aber halt für Expertennutzer halt irgendwie immer die Möglichkeit besteht, jedes beliebige Detail möglichst detailliert nachzuprüfen. Das kann man schon machen, bloß der Aufwand, das zu tun, ist halt relativ groß und zu fordern und zu erwarten, dass man das in Free Software irgendwie mit geilem User Interface bekommt, ist halt möglicherweise ein bisschen schwierig. So, ne?
Ja, leider muss man sagen, wenn jemand bei so einer Kryptosoftware so viel Aufwand in das User-Interface gesteckt hat, dass es gut aussieht, hat er normalerweise den Aufwand eben nicht in den Krypto-Teil gesteckt.
Genau, aber dann nimm halt eine Krypto-Library, die fertig ist.
Ja, das ist aber schwer zu beurteilen für End-User. Deswegen ist genau. Die Leute kommen auch immer zu uns und sagen, hey, was kann man denn nehmen? Was ist denn sicher? Und das Problem ist, dass ich kann auf keinen Fall irgendwo on the record gehen und sagen, also das hier ist total sicher. Denn das ist einfach so komplex alles, dass es nicht mehr einfach zu beurteilen ist. Ja. Ich kann nur sagen, was sicher genug ist oder wo ich mich gut genug mitfühle, um es selber einzusetzen. Aber weitergehende Aussagen bei Kryptosoftware sind einfach unseriös. Bisher ist noch alles irgendwann gebrochen worden und man musste die Keys größer machen oder die Verfahren ändern. Das ist alles nicht so einfach.
Naja, ist nicht tatsächlich noch nicht alles gebrochen worden, aber es sind halt eine überraschende Menge von Sachen gebrochen worden, wo man es nicht erwartet hätte.
Also dann nenn noch mal ein Verfahren, wo wir nicht den Schlüssel verlängern mussten oder was nicht unsicher ist inzwischen. Da ist die Liste echt kurz. Ja, das sind alles irgendwie Sachen wie IIS, die es noch nicht so lange gibt.
Naja, Diffie-Hellman zum Beispiel.
Na, da haben wir die. Diffie-Hellman hat man am Anfang irgendwie mit 512-Bit gemacht.
Na gut, okay, ja gut, die Schlüssellänge wurde immer verlängert, ja, ist richtig, ja.
Das ist einfach alles nicht so einfach vorhersagbar.
Ja, stimmt. Die Frage ist halt natürlich, was tun jetzt? Diese NSA-Enthüllung fand ich ja eigentlich jetzt an vielen Stellen nicht so überraschend, was jetzt irgendwie Technologie angeht, aber was ich aber echt überraschend fand, war...
Also das haben wir, glaube ich, auch gut dargestellt in dem Podcast hier. Man hätte, wenn man sich dafür wirklich interessiert hätte, hätte man das alles schon seit vielen, vielen Jahren wissen können.
Aber
oder zumindest ahnen können.
Ahnen können.
Aber es ist nochmal ein Unterschied zwischen das abstrakt zu ahnen und das konkret zu sehen.
Genau. Und was mich schon überrascht hat, war, dass der Scale, also wie groß der Aufwand ist, den sie getrieben haben und wie, in welchem Umfang sie Technologie einsetzen, die teuer und aufwendig und schwierig ist und wie hartnäckig und wie vor allen Dingen wie gnadenlos sie da vorgehen bei der Implementierung von so einer Technologie, der hat mich schon ein bisschen überrascht. So, also das war schon so eher so 2 bis 10 Mal größer, als ich irgendwie so angenommen habe.
Also mich hat überrascht, wie viel Blößen sie sich gegeben haben, indem sie an andere Leute herangetreten sind. Ich hätte gedacht, die NSA kauft sich zwar die größten und geilsten Computer, die es gibt und rechnet dann damit, was sie können, aber dass die zu allen Kabelprovidern gehen, wo man ja damit rechnen muss, dass es irgendwann
das
liegt.
Liegt ja? Ja.
Das sieht doch irgendjemand, das geht einfach nicht ohne. Das. Oder bei AT&T haben sie doch diesen Raum da gehabt, wo sie einmal das Kabel ab...
Was hast du gehabt? Die haben ja natürlich
klar, aber Vermittlungsstellen. Das ist ja auch geleakt. Aber ich meine, dieses Risiko, hätte ich gedacht, gehen die nicht ein. Weil es ist doch klar, wenn man das in so einem Umfang macht, dass es nicht für immer geheim bleiben kann, ist doch klar. Und das sieht doch immer scheiße aus, wenn es dann rauskommt.
Naja, bloß die Frage ist halt, ob es ihnen nicht vielleicht egal ist, dass es scheiße ist, dass es rauskommt.
Wahrscheinlich. Na, sie sind einfach verzweifelt, würde ich mal sagen. Vielleicht haben wir einfach doch gewonnen mit dem Crypto-War, dass wir sie so verzweifelt gemacht haben, also, dass sie diesen ganzen Scheiß jetzt treiben müssen. Weißt du, die Argumente werden ja auch immer so ein bisschen fraktaler an der Stelle. So, wenn ich mir irgendwie anfange zu sagen, okay, also das Web of Trust im PGP, das legt zwar meine sozialen Kontakte offen, aber ich kann ja davon ausgehen, dass sie meine Kontakte eh wissen. Die können ja mein Handy sehen, ja. Die sehen ja, mit wem ich E-Mails austausche und so. Die Metadaten haben sie ja eh. Und weißt du, diese Art von Argument, die hätte es früher so, glaube ich, weniger gegeben.
Das stimmt.
Und also, dass wir überhaupt sehen natürlich, dass die Metadaten wichtig sind, ist eine relativ neue Sache. Ne? Aber auch diese Überlegung zu sagen, dass man abwägt und sagt, okay, aber den Teil wissen sie ja eigentlich eh schon über mich. Das ist schon relativ traurig, dass wir so weit sind in der,
genau, der,
in
vor der allen, vor Gesellschaft. Der Punkt, dass man nicht mal abstrakt annehmen muss, dass sie es wissen könnten, sondern was ich sicher sein kann, dieses haben. Genau.
Genau.
Das ist schon tatsächlich ein Unterschied. Und
ich habe mir ja diesen Scherz gemacht, als ich jetzt bei der Black Hat war für die FAZ, habe ich eine Mail an die Presseabteilung der NSA geschickt.
Mhm.
Und habe mir gedacht, ich weiß, dass die GCHQ es jetzt mitgelesen hat, was ja eigentlich sehr witzig ist, so als wenn ich aus Europa eine Mail schreibe an die NSA, dann liest die GCHQ es mit. Das ist an sich. Das wäre auch meine Frage an den Alexander gewesen, aber diese Überlegung, dass ich das einfach weiß, ja, das, natürlich lesen wir das mit, denn das internationale E-Mail-Verkehr, das ist schon sehr bizarr eigentlich, dass die so, dass deren ihre Mission jeweils so wichtig ist, dass sie mit anderen kooperieren, die ja eigentlich befreundete Geheimdienste gibt es ja nicht, sondern eigentlich sind die ja alle verfeindet, aber dass sie das überbrücken können, diese Differenzen, weil es ihnen doch wichtiger ist, noch mehr abhören zu können, das ist schon echt erstaunlich. Und das zeigt auch, dass es so eine Art Weltregierung gibt aus Geheimdiensten. Den Punkt wolltest du eigentlich noch ansprechen.
Ja, ich meine, gerade diese Geschichte mit den Briten und der NSA weist halt irgendwie klar darauf hin, dass die Dienste sind sich halt irgendwie näher als ihre Regierung. So, ne? Und ich meine, selbst wenn sich die Regierungen halt komplett verstritten haben, haben die Dienste immer noch weiter kooperiert. Ne?
Das ist ja bei den Briten sogar noch halbwegs vorhersagbar gewesen. Aber als bei uns diese Ansage kam, wie war denn das? Der Regierungssprecher meinte irgendwie sowas, ja, die Unterhändler der Geheimdienste.
Nein, das war Poffeler. Poffeler
war das, genau.
Genau, Poffeler hat gesagt, bei seiner Beendigung des NSA-Skandals, ja, hat Poffeler gesagt, ja, hat er aus einem NSA-Papier zitiert, was ihm sozusagen als Argumentationshilfe gegeben wurde. Er hat gesagt, ja, es ging alles nach Recht und Gesetz zu, entsprechend der Vereinbarung, die zwischen den Regierungen, vertreten durch ihre Geheimdienste, getroffen wurden.
Da dachte ich auch so,
und
war irgendwie eine Neukalibrierung der Realität, so, weil ich dachte, so war, das geben die offen zu, dass ihre Geheimdienste im Grunde.
Genau, und die Dienste verhandeln.
Zepter in der Hand haben?
Die Dienste verhandeln unter einem Datenaustausch. Den Regierungen wird es nur mitgeteilt, was notwendig ist. Und auch zum Beispiel bei der Verhandlung vom Verfassungsgericht, als es da um die Antiterrordatei ging, da hatten wir an Argumenten allerhand Sachen eingebracht, insbesondere was den internationalen Datenaustausch zwischen den Diensten anging. Da wollte niemand ran. Auch das Verfassungsgericht wollte da nicht ran. So, und
beim, na klar.
Und das ist halt tatsächlich ein echter Skandal, dass also einfach diese Schattenwelt, die da existiert, unbehindert vor sich hin wuchert, dass irgendwie von allen angenommen wird, ja, was diese Geheimdienste da machen, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. So, und dass irgendwie auch kein Politiker daran will, ist doch vollkommen klar. Ich meine,
das ist halt so eine Geheimdienstmetastase, wo keiner im Grunde die Details sehen will, weil du dann nämlich in Handlungsdruck wärst.
Ja, natürlich, sobald du weißt, was da passiert, bist du irgendwie in der Verpflichtung zu handeln. Weil
auch dieser Obama-Spruch, weißt du den noch, als Obama meinte, ach, immer wenn diese Snowden-Sachen kommen, dann muss ich zur NSA gehen und fragen, ob das alles stimmt.
Genau.
So, was? Ja?
Ja.
Was?
So, der fucking...
Du solltest wissen, was da funktioniert, genau, weil es dein Befehl sein sollte.
Ja, so, und diese Art und Weise, dass die Politik da nur noch Zaungast ist bei diesem internationalen
Datenaustausch. Im Grunde Regierungssprecher der Geheimdienste, ja?
Ja.
Die Regierung ist der Sprecher der Geheimdienste, so ist das doch. Die eigentlichen Entscheidungen sind bei den Diensten
stand. Und das halt einfach so, sich so dermaßen verselbstständigt. Ich meine, das kann halt einfach so nicht weitergehen. Also es ist vollkommen klar, dass, wenn wir uns mal angucken, was damals bei der Church Commission passiert ist, war ja quasi eine... naja, ich sag mal, Revolution in den US-Geheimdiensten, dass es plötzlich sowas wie Oversight gab und dass es irgendwie so ein bisschen Transparenzverpflichtung gab und so.
Das hatte ich alles dann lachen.
Naja, das hat tatsächlich ja eine Weile geholfen. Also es war ja nicht so, dass es halt irgendwie folgenlos blieb. Bloß die haben natürlich über die Zeit komplett sabotiert irgendwie und invertiert. Und diese, ich meine, ist ja nicht umsonst so, dass da so viele Juristen arbeiten, deren Hauptaufgabe im Wesentlichen darin besteht,
möglichst
spitzfindig Loopholes in den Gesetzen zu finden und die so zu interpretieren, dass irgendwie dann ihr Chef in der Senatsanhörung sagen kann, so, ja, nicht unter diesem Gesetz haben wir irgendwie die Amerikaner abgehört. Oder nicht unter diesem Gesetz haben wir irgendwie dieser Aliens getan. So, und was in Deutschland hier passiert, dass also irgendwie quasi niemand mehr nachfragt, also dass weder die Grünen noch die SPD irgendwie es für nötig halten, irgendwie das zum Thema zu machen und irgendwie die CDU damit durchkommen lassen.
Das verstehe ich, weil die ja selber mit schuld waren. Die waren ja
jeweils an der Regierung. Natürlich sind die schuld. Aber dann sollen
aber dass die Linken da auch nicht noch mehr drauf kloppen.
Na, die tun das schon, aber denen hört
da
wieder keiner zu.
Da muss doch mal jemand Fass aufmachen.
Aber ich meine, dass die SPD und die Grünen können ja sagen, okay, es war damals ein Fehler, wir haben es gemacht, weil irgendwie war 11. September, war alles scheiße, wir können nichts dafür, aber lass uns doch bitte mal irgendwie jetzt unsere Fehler korrigieren. Aber nein, die Größe haben sie nicht, sondern die machen weiter mit. So, ja,
trauen sich alle nicht.
Die trauen sich halt alle nicht. Und der Grund dafür ist offensichtlich klar. Die wissen natürlich, dass die Dienste jede Menge dreckige Wäsche über sie haben. Und das ist irgendwie im Zweifel echt unklug für so einen Politiker. Ich meine, Politik ist halt ein kriminalitäts- und skandalgeneigtes Fach. Und die Dienste haben halt einfach irgendwie alles über die. Damit müssen die halt einfach festrechnen. Diese Nummer mit dieser Senatsanhörung, die da zitiert wurde in Amiland.
Diese Spitzer,
dieses Zitat.
Erinnerst du dich an die Spitzer-Geschichte?
Na, warte mal, lass mir dieses Zitat nochmal bringen. Ne? Also da hat tatsächlich zitierte ein Repräsentantenhausmitglied.
Wie, so, der wollte seine Daten sehen.
In der Anhörung hat die NSA gefragt, can I have my file? Will give me my file. So, und die NSA hat nicht gesagt, nee, wir haben keins. Sie hat gesagt, no, we Machen won't. Wir geben es dir nicht. So,
ne? So, und da ist doch klar, wer hier der Dienstbote ist und wer hier der Herr ist.
Und das ist halt eben auch keine Verschwörungstheorie mehr, sondern das ist offensichtlich die Realität da draußen. So, dass halt einfach die Dienste, die Politik in einer Art und Weise in der Hand haben, dass die Politik eben nicht mal mehr in der Lage ist, sich da irgendwie das Primat zu verschaffen und einfach klare Ansagen zu machen, zu sagen, okay, Entschuldigung, das geht hier nicht mehr so weiter. Ihr seid hier über die Stränge geschlagen und irgendwie jetzt ist mal langsam Schluss. Abgesehen davon, was habt ihr eigentlich irgendwie in den letzten 20 Jahren geleistet? Und können wir jetzt bitte mal darüber reden, was ihr dann tatsächlich wirklich davon braucht? Und könnt ihr bitte mal begründen, was ihr wirklich davon braucht? Aber das findet halt nicht statt, weil irgendwie niemand in der Politik die Eier in der Hose hat, zu sagen, okay, wir hauen jetzt mal auf den Tisch und irgendwie erstmal gibt es einen Untersuchungsausschuss. Alle Spitzen der Geheimdienste kommen vor diesen Untersuchungsausschuss. Wenn sich's rausstellt, kommen sie nötigenfalls vor Gericht. Ansonsten machen wir den Laden einfach mal zu.
Ganz bei den Spitzen, das ist das Problem. Die haben noch da so einen Isolationslayer dazwischen.
Ja, na, Spitzen heißt halt bis auf die Abteilungsleiter.
Ja, gut, ne? Das muss man, genau.
So, also eben mal tatsächlich eben die Leute, die Sauereien machen, weil klar ist halt in diesen Diensten und auch zu den Ministerien gibt es natürlich eine Menge Leute, die sind da halt einfach länger als die Regierung.
Das ist so ein Lügengebäude auch, was sie sich da gebaut haben.
Ja.
Dass du da auch durch die Indirektionen gar nicht. Die Leute sagen ja die Wahrheit, wenn sie dir sagen, sie wissen davon nichts. Ja, weil das einfach intern auch so kompartmentalisiert ist alles.
Ja,
und ich glaube, dass dieser Spitzer nicht durch Zufall irgendwie während der Bankenkrise, also Elliot Spitzer war irgendwie der Generalstaatsanwalt von New York, zuständig für Wall Street. Und der ist unter richtig peinlichen Umständen an so einem Sexskandal gescheitert. Ja, und der galt als letzter aufrechter Typ. Nee, ich frage mich wirklich, ob das nicht irgendwie auch eine Warnung der Dienste war. Guck mal, das passiert mit euch.
Ja, ich meine, der Chef von Q West, ne?
Ja,
Den haben sie damals abserviert wegen Insider-Trading, weil er sich geweigert hat, der NSA halt irgendwie
zu... Geile Geschichte. Die NSA hat angeklopft bei dem, wollte seine Infrastruktur zugefahren, er hat sich geweigert und er hat aber so einen Aktienverkaufsding gehabt. Und hat argumentiert, das sei kein Insider-Trading, weil er davon ausgehen musste, dass der Kurs nach oben geht und nicht nach unten.
Ja.
Und er wäre nach oben gegangen, weil nämlich ein NSA-Auftrag ausstand.
Ja.
Und der hat dann aber nicht stattgefunden und daraufhin haben sie ihm Insider-Trading angehängt.
Ja.
Also das ist schon alles so eine widerliche Mischpoke alles und auch so ein Dickicht, wo du einfach das Gefühl hast, außer einer Machete oder so eine Rodung hilft da nichts
mehr. Genau, da hilft dann nur noch Roden. Das heißt, irgendwie den Laden abschalten, alle Leute rausschmeißen und hinterher sehen, was wir davon wirklich mal brauchen. Alles andere hilft da einfach nicht mehr. So, ich meine, es gibt halt irgendwie keinen anderen Weg
dazu. Das ist ja auch, dass dieses Narrativ inzwischen so offensichtlich selbst widersprüchlich ist. Weißt du, die NSA stellt sich ja hin und sagt, wir verhindern hier Terrorangriffe. Und dann kommt dieser Boston... Ja. Marathon-Bombing.
Sie haben nichts gesehen, und nichts verändert, nichts gewusst.
Nicht nur haben sie das nicht verhindert, sie haben auch ihr Narrativ überhaupt nicht geändert. Die stellen sich danach immer noch hin und sagen, hier mal, wir verhindern hier Anschläge. Nee.
Und Moment, und mit dem Added Twist.
Übrigens, und dann diese
mogadische Sache, oder
das
was?
Das brauchen wir noch extra.
Damit weil, wir nächste
damit Woche den nächsten Bossen verhindern
eine
können.
Eine Frechheit.
Ja.
Ja, und in Mogadisch, in Nairobi da gerade.
Ja, diese Nairobi-Nummer war ja auch.
Wussten sie nichts, haben sie nichts mitbekommen und irgendwie, naja.
Nee. Gut, also jedenfalls, das sieht alles nicht so aus, als wenn es mit demokratischen Mitteln noch aufzulösen wäre, außer man macht wirklich einfach Tor zu und alles neu. Oder man lässt es einfach weg. Ich persönlich glaube ja nicht, dass wir Geheimdienste brauchen.
Ja, wie gesagt, man kann ja einfach erstmal auflösen, dann mal gucken, was wir davon brauchen. So,
ja,
dann kann man immer noch drüber reden, aber irgendwie von der Position irgendwie...
Allein, ich meine, bei uns allein, was diese Verfassungsschutzbehörden
für
einen Schaden angerichtet haben,
Das
geht auf keine Kuhhaut.
Deren,
wieso gibt es die noch?
Ja, deren Nutzwert zu belegen, fällt wahrscheinlich wirklich schwer.
Ist alles classified. Ja, sie können es dir sagen, aber...
Sie können es mir sagen, ja. Aber tut mir leid.
Aber ich meine, wenn jemand mit so einem Argumentationsmuster ankommt, wieso wird es dann nicht sofort aufgelöst? Wenn du deinen Nutzen nicht belegen kannst, weil es classified ist, dann hast du keinen Nutzen.
Ja.
Naja. Nicht zu fassen. Aber auf dem Niveau arbeitet unser postdemokratisches System, um mal den Herrn Enzensberger zu zitieren. Das finde ich ja einen sehr schönen Begriff. Den sollten wir tatsächlich nicht pflegen.
Ja.
Naja.
Na gut.
Jetzt haben wir uns hier in Rage geredet. Also wir werden mal versuchen, dass die nächste Sendung ein bisschen weniger zeitlichen Abstand hat.
Genau.
Mal gucken, was sich da anbietet als Thema.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Den Flatter-Button gibt's immer noch.
Genau, den Flatter-Button gibt's immer noch.
Und wir bemühen uns, wir machen, was wir können.
Wir machen, was wir können.
Wir tun, was wir können.
Und immerhin bist du jetzt erstmal eine Weile hier.
Jetzt bin ich erstmal hier, ja.
Ja, alles klar. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.